Schau mal, ist das nicht der Neuner? Grüß dich!
Neuner! Herzverstern! Er ist so toll! Er ist der Neuner aus Tirol! Er ist der König, der gab uns er wird von jedem Mal erster Bur auf seiner Harley-Tour. Herzverstern! Er ist so voll! Er ist der Neuner aus Tirol! Er ist der König, der gab uns er wird von jedem Mal erster Bur auf seiner Harley-Tour. Als Kind war er noch süß, der King von den Menüs. Jetzt ist er vollkommen tätowiert und Mama ist total blamiert. Als Kind war er noch süß, der King von den Menüs. Jetzt ist er vollkommen tätowiert und Mama ist total blamiert. Herzverstern, er ist so toll. Er ist der Neuner aus Tirol. Er ist der König, der gab uns er wird von jedem Mal. Er ist der Bur auf seiner Harley-Tour. Herzverstern. Er ist so voll, er ist der Neuner aus Tirol. Er ist der König, der gab unser Witz von jedem Mal. Er ist der Bur auf seiner Harley-Tour.
Ja, okay, es ist ein Gaudi.
Bitte. Ihr wisst aber schon, dass der in Portugal ist.
Aber er ist doch ein, der ist doch, kommt doch aus dem...
Es ist Portugal, so ist, Algarve, Bo.
Kommt
Portugal,
er nicht aus
Algarve.
Tirol.
Und in Brasilien wird auch kein Brasilianisch gesprochen.
Kommt er nicht aus Tirol?
So, Feierabend.
Ja. Okay.
So.
Ich werde immer wieder gefragt, wo du deine Hemden und deine Hosen herst. Ich sage immer Koss und Karhardt.
Also Hose ist offensichtlich, ich trage glaube ich seit 6 Jahren eine einzige Hose.
Ja, und hören die Leute nicht zu, du erzählst es doch wirklich immer.
Ich glaube es ist Karhardt, ne?
Ja, ist Karhardt.
Ja, ist Karhardt. Ja. Ja, ist,
Was?
Heißt die Jogging irgendwas?
Das weiß ich nicht. Karhardt
also,
mit Bündchen.
Hat Gummizug und unten Bündchen in den Füßen.
So, und dann kommt immer wieder die Frage nach, nach dem geknöpften Oberhemd mit dem Rundhals ohne Kragen. Das ist glaube ich Koss.
Das eine ist aus dem medizinischen Bekleidungsbedarf.
Ach, wirklich?
Ja, das ist ein...
Sanitätshaus.
Genau, Sanitätshaus, sowas für Krankenpfleger. Das habe ich dann aber selber gefärbt mit Farbmittel von Butnikowski.
Die Leute hören nicht zu, das
dann
hast du schon mal erzählt.
Dann habe ich ein Jeanshemd mit Stehkragen, was ja fast so ein bisschen japanisch daherkommt. Das müsste... Das ist ein Designerhemd.
Mm.
Und zwar von dem Engländer.
Paul Smith.
Dankeschön.
Ach, tatsächlich?
Ja. Und dann habe ich in der Tat Koss. Koss ist sowas wie das teure H&M, ne?
Ja. Also, Freunde, das müsst ihr euch jetzt mal merken,
und,
weil diese Frage
und will ich richtig
wurde heute
gutes Material mir drauf. Und dann mache ich mich jetzt mal zum Influencer. Das könnte aber schon grenzwertig unsympathisch wirken. Thomas E. Punkt.
Ja, die Apotheke Hamburgs.
Ja, aber extrem gute Stoffe. Extrem gute Stoffe. Das sind auch Sachen, die halten ein Leben lang.
Findest du, Influencer sind überbezahlt dafür, dass
Nein.
sie nicht viel arbeiten?
Nein, das ist ganz im Gegenteil. Das ist Quatsch. Influencer arbeiten genauso viel wie jeder andere Mensch, der sich mit Werbung beschäftigt oder mit Entertainment, so wie ich. Wir versuchen, eine Welt zu kreieren und damit Dinge zu verkaufen.
So, und es ist nämlich...
Und das ist für mich ein totaler Irrglaube, dass sie nur Fotos von sich machen, sondern sie müssen einen Spannungsbogen schaffen, Geschichten erzählen, damit die Leute dranbleiben, denen sie später Produkte irgendwie andienen wollen.
Also, ja, genau.
Nein.
Ich bin nämlich.
Sie wirken manchmal ein bisschen dümmlich.
Ich habe neulich eine Anfrage bekommen für ein Produkt, wo ich gesagt habe, ja, mache ich. Und das war richtig Arbeit. Also du musstest eine Story machen, du musstest einen sogenannten Karussellpost machen. Das bedeutet, du postest ein Foto und kannst dann noch weiterschieben, dass du für einen Post quasi mehrere Fotos hast. Das nennt sich Karussellpost. Mhm. Dann musst du dazu einen Text schreiben. Dann müssen natürlich die Infos für das Produkt rein. Dann müssen Hashtags gesetzt werden. Dann musst du es vorher abstimmen. Dann muss es zum bestimmten Zeitpunkt on-air geschickt werden.
Das klingt jetzt alles richtig Arbeit. Ja, ja,
das ist
wirklich Arbeit,
aber
das ist genau die gleiche Arbeit, die eine Werbeagentur macht. Das klingt jetzt immer, ist relativ schwierig zu verstehen. Jemanden, der, keine Ahnung, beruflich Menschen hegt und pflegt, rettet, sich kümmert, im öffentlichen Dienst arbeitet oder ähnliche Dinge. Die Summen, die manchmal so koppeltiert werden, da denke ich auch, ist es das wirklich wert? Weil ich sag mal, eine gängige Werbekampagne mit einem Testimonial, was wird man da in Deutschland kriegen? Zwischen 80 und 250.000 Euro.
Nee, kommt drauf an, für was?
Testimonial, du bist ein Werbegesicht einer Marke.
Also nicht,
wir reden
nicht,
vom
nicht bekannt.
Naja, schon bekannt, so mein Segment. So, ich gehöre nicht zur A-Prominenz, sondern ich bin so.
Ja, Moment, das sehr aber Moment. Ja. Dann muss man das ein bisschen, glaube ich, wirklich ein bisschen präzisieren.
Ja.
Dann nehmen wir mal dich jetzt als bekanntes Testimonial. So.
Ich bin ja keins, aber ja.
Naja, doch, in gewisser Weise schon. So.
Ich bin ja keins.
Okay, dann als bekanntes Gesicht. Ja. So, und du sollst Testimonial werden für L'Oreal.
Ja.
Weil du so schöne Haare hast, darüber wurde schon ein paar Mal gesprochen, also passt das sogar auch irgendwie.
Zahnpasta würde ich lustig finden.
Oder für Rigatonis, oder wie heißen die?
Ich als Zahnarztgattin.
So ja, was. Oder für Rigatoni, die Zahnlücke.
Und dann kommt die Hackfresse da rein.
Also,
herrlich,
L'Oreal, sagen wir mal,
es geht bei L'Oreal
um ein Printmotiv, ja? Nicht Fernsehen.
Ich überlege gerade in meiner Kreativität, wofür könnte ich denn wirklich Testimonial sein? Ich würde sagen, für Crack-Missbrauch. Weißt du, so, dass man so eine Warnkampagne
vorher, nachher macht.
Ja, genau, ich bin das Nachherbild.
Tun Sie das Ihrem Kind nicht an. Also, komm Tim, wir sind jetzt bei L'Oreal.
Das ist Gesetz. Ne?
Weil du es dir wert bist.
Also wenn da jemand aufmerksam ist, zuhört, sagt er, ja, das macht Sinn. Ich habe nie Crack genommen, aber ich sehe halt aus wie einer.
Ja, das muss man sagen. Gut. Also, wir einigen uns darauf, es geht darum, dass du ein Printmotiv machst.
Zum Beispiel, ja.
So.
Ja.
Und das hat ja eine Laufzeit.
Ja.
3 Monate?
Keine Ahnung, weiß nicht.
In allen gängigen TZ-Titeln und Tageszeitung.
Gala, Bunte Stern, Tageszeitung, etc.
So.
Aufhänger im Hauptbahnhof.
Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass du das für 80.000 machst.
Nee, deshalb habe ich ja keins.
Na gut, aber du hast gesagt zwischen 80 und 230.000.
Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal den Werbemarkt ein in der klassischen Werbung, dass du so um die 300 ist schon ein guter Spitzenwert, irgendwie um das reinzuziehen, was wahnsinnig viel Geld ist. Nochmal,
Und jetzt,
das ist aber Vorsteuer, ne?
Ja klar.
Umsatz ist nicht gleich.
Und jetzt überlegen wir mal, dann sehen das im Schnitt, sehen das wie viele Menschen, diese Anzeige, sagen wir mal 3 Millionen. Ja. Und was glaubst du, wie viele Männer sagen würden, das nehme ich dem Melzer ab, der hat wirklich schönes...
Glaube ich nicht
nee,
so
wir sind ja bei den Haaren.
Ach so,
bei Haaren. Nicht Haare, nicht Crack und nicht Zahnpasta. Das nehme ich dem Melzer ab, so schöne Haare hätte ich auch gern, das Produkt kaufe ich jetzt. Was, also jetzt mal ganz, was glaubst du?
Der genau deshalb das kauft?
Mhm. Ja,
10,
der klar,
warte. 10.
1000.
Nee, 10.
Ach Quatsch.
Der sagt, ich will so sein, ich will
jetzt.
Nein,
dann würde ich auch keine Werbung mit dem machen.
Das ist doch Quatsch.
Das sind mehr.
Ja, aber hast du dir schon jemals irgendwie was gekauft, weil Heidi Klum da ihr Gesicht hingehalten hat?
Na, nicht weil Heidi Klum, weil das ist ja nicht meine Zielgruppe, aber es gibt mit Sicherheit, ja natürlich habe ich auch, ja sicher, doch, ich habe heute einen Podcast gehört von einem Typen, dessen Meinung mir wichtig ist, der hat von einem Buch gesprochen und ich habe noch im Hören das Buch auf Amazon bestellt, weil ich dachte...
Das ist aber kein Testimonial, das ist eine Empfehlung, das ist eine stilistische Weiterleitung. Testimonial ist offensichtlich bezahlte Werbung. Egal, ich verstehe Werbung mit Prominenz nicht. Ich verstehe es nicht. Offensichtlich, dass der Prominente sich hat kaufen lassen.
Ja, aber...
Und er kann doch jeden blöden, beschissenen Spruch bei der Pressekonferenz geben. Ja, nee, das war von vornherein, ich habe es überprüft und wir sind eine Beziehung eingegangen, weil das Produkt mir sehr nah am Herzen liegt.
Jetzt kokettierst du aber. Du hast doch selber schon so oft Werbung gemacht. Du weißt doch, wie es läuft.
Wo habe ich denn Werbung gemacht?
Katjes? Nivea?
Ich habe Nivea keine Werbung. Ich habe ein Kochbuch gemacht. Ich habe keine Werbung gemacht.
Aber trotz alledem ist es ja eine Partnerschaft mit einer großen Marke.
Ist was anderes. Katjes, da war ich wirklich, das stimmt... Da war ich das einzige und erste Mal ein Werbegesicht für was.
Und
das Schöne war, ich war die Nachfolgerin von Heidi Klum.
Und
das fand ich so lustig, dass ich gesagt habe, den Deal mache ich. Das mache ich. Ich war das Katjes Girl. Nur, dass ich mir keine Joghurtgum zwischen die Füße kleben musste. Sondern
ja,
hast du
schon erzählt,
Aber das war, und das fand ich geil. Na, es gibt Werbung, die bringt dich inhaltlich weiter, die man mir angeboten hat, hat mich eher inhaltlich abgekürzt. Gibt Dinge, das sollte man nicht machen, weil man trotzdem sowas ist wie vielleicht eine Authentizität und auch ein bisschen Demut dem gegenüber, welche Möglichkeiten einem sowieso gegenüberstehen. Aber deshalb nochmal, ich verstehe auch nicht, dass ein Post, also nur wir haben jetzt mal die Summe gehört. Ich glaube, dass ich ungefähr 300.000 Euro wert wäre. Vielleicht bin ich mehr wert, aber so schätze ich das ein.
Eben, und darum geht's ja.
Ein Post dafür, dass ich selber zu Hause sitze, auf dem Sofa ein Foto mache oder ein Video und das poste und dafür auch im fünfstelligen Bereich bin, da muss man, frage ich manchmal, ist das immer so gesetzt?
Tja.
Es gibt tolle Leute und ich glaube auch eine der größten, wo man richtig eine Stilistik, wie eine Musik oder ein Film oder Kunst oder Kulinarik dahinter stellt, da gibt es ein paar, die machen, oder nicht so viele, aber die machen es wirklich exorbitant.
Hier in Deutschland?
Ja.
Oder an wen denkst du?
Caro Dauer.
Mhm.
Muss ich wirklich sagen, Caro Dau war für mich eine Influencerin. Ich durfte sie dann einmal kennenlernen und war überrascht, wie sympathisch die ist. Und habe mir dann das mal angeguckt und dachte, krass, das ist richtig professionell gemacht. Geile Fotos, sehr ästhetisch, hat Begehren bei mir erweckt. Also nicht für sich, sondern einfach für das, was sie gepostet hat. Gerade wenn sie so über Reiseziele. Mode ist nicht so mein Ding.
Hast du dir mal einen schönen Valentino-Gürtel gekauft?
Mit Schnalle? Nee, das nicht, überhaupt nicht. Nein, aber ich fand, das ist, hat einen richtig guten Stil.
Ja, so, und das ist, aber das ist halt ja auch nochmal eine ganz andere Sphäre.
Nicht einfach
ne?
nur im 11. Stock von genau. Dubai zusammengefilmt.
Ja, ja. Ja, das, und genau das, damit schließt sich ja der Kreis. Ja. Es ist am Ende des Tages eine Arbeit, wie sie jede andere Arbeit auch schon immer gewesen ist. Und das muss man ernst nehmen. Hier, pass auf. Vielen Dank.
Achso, ich habe übrigens neulich jemanden gefragt, eine Influencer-Agentur im Rahmen von den OMR-Tagen hier. Heißt das OMR-Tage? Ich weiß gar nicht, wie hießen das hier eigentlich?
Das Festival meinst du schon so lange, habe ich schon wieder vergessen.
Das hast du nicht vergessen.
Das Festival?
Ja.
Na doch, ist ja schon ein paar Tage her.
Gut, aber da habe ich mit einer Influencer-Agentur gesprochen und habe gesagt, so angenommen, mich würde es interessieren, dass ich Geld verdiene, weil ich habe Follower, würde sagen, in einer Größenordnung, wo man mich als Influencer bezeichnen
Instagram
könnte.
Instagram meinst du jetzt?
Ja. Wo sonst?
Facebook.
Ach, Facebook
ist oder 80er. LinkedIn.
Ach, das ist ja so 70er.
Was, wie viel hast du, weißt du das?
Ja, Instagram weiß ich gerade wirklich, weil wir es
geguckt haben. Oh, 536.000. Da ist aber ganz schön was passiert.
Nee, die habe ich schon lange.
Von einem Jahr hattest du noch keine 500.000. Das weiß ich ganz. Nein. Aber egal, es ist wirklich viel.
Dann hatte ich 496.
Es ist wirklich viel.
Es ist viel?
Ja.
Und da habe ich so gefragt, ob ich mich als Influencer eignen würde. Also könnte ich auch Dinge posten und damit Geld verdienen.
Ja, stimmt. Sagt sie nein?
Die hat nein gesagt.
Weil du zu alt bist oder was?
Keine Ahnung. Die hat gesagt, du bist nicht die richtige Gruppe. So, und jetzt finde ich, haben wir auch mich wieder genug schlecht gesprochen. Jetzt können wir mal wieder über positive Dinge reden.
Also wir haben eine Mail bekommen. Gast. Vielen Dank für den tollen Podcast mit Götz Alsmann. Ich habe ihn sehr genossen. Leider, in Anführungszeichen, stelle ich immer wieder fest, was für ein Seelenverwandter Tim Melzer von mir ist. Leider deswegen, weil ich ihn früher gar nicht leiden konnte. Aber jetzt, was soll ich sagen? Ich habe auch so einen Freund, wie der Moderator des Podcasts ist. Lieb, nett, korrekt. Er hat viel durch mich gelitten. In diesem Sinne viele Grüße an Sebastian Merget. Die Folge, wo Tim mit seinem eigenen, wo Tim sein eigener Gast war und total neben der Spur, das hätte ich sein können. In diesem Sinne, Tim, bleib wie du bist. Alles andere, was anderes bleibt dir eh nicht übrig. Und Sebastian, Gott steht dir bei. Liebe Grüße, B.F.
Okay, und jetzt komme ich mal mit einer These. Und das wird viele Leute wahnsinnig machen, wenn sie die Eier haben, wirklich mal zu reflektieren. Ist das nicht so, dass man meistens die Leute nicht mag, die ihn...
Klar.
Die einen ein wenig an seine negativen Charakterzüge erinnern.
Das triggert einen ja auch am meisten das, was einen selber
was man,
machen
das
würde.
Heißt, wenn Leute über mich abkotzen, kotzen sie eigentlich in ihren eigenen Spiegel.
Na, ich glaube, damit machst du es ein bisschen sehr einfach, aber ich weiß, ich verstehe den Punkt.
Aber du weißt, was
ich meine.
Also generell
Punkt,
ist das oft so. Ich habe die besten Freunde, die ich in meinem Leben gewonnen habe, sind Menschen gewesen, die ich nicht leiden konnte in den ersten 10 Minuten. Weil irgendwas war da, was mich wahnsinnig gemacht hat. Es war nie ein einfacher Einstieg, überhaupt in den Inner Circle meiner Welt nicht zu kommen, sondern irgendwie, dass es passiert ist, hatte fast immer erstmal was mit Antipathie zu tun.
Ja, aber
Tim Raue ist
was tatsächlich
für eine
so.
Dumme Bumsbirne, als ich ihn kennengelernt habe, weil ich nicht besser informiert war. Dann habe ich ihn kennengelernt und denke so, geil, dem verzeihe ich sogar, dass er Hundefutter-Werbung macht. Den habe ich heute Morgen erstmal angerufen.
Für Hundefutter.
Er macht jetzt Werbung für Hundefutter.
So echtes Hundefutter.
Ja. Und ich habe ihn heute erstmal angerufen und habe gesagt, ob er jetzt gar kein.
Ist das nicht geschäftsschädigend hoch 10?
Nee, und dann hat er gesagt, nein, pass auf, ich habe einen Hund. Und ich musste bislang immer für meinen Hund kochen und dieses Hundefutter ist antiallergen etc. Und Hunde haben nun mal das Problem. Und er hatte sozusagen einen medizinischen Background, auch wenn das jetzt ein bisschen hochgehängt ist. Aber seine Motivation ist eine einwandfreie. Weil er eine Lösung angeboten hat für eine Problematik, die vielleicht jetzt nicht jedermanns Welt ist, aber es ist eben nicht einfach nur, kauf mich, ich mache egal,
aber
was
wo,
ich will.
Aber wo kommt die Marke Tim Raue ins Spiel? Also
Koch.
Der kocht das Hundefutter oder was?
Ja.
Ach, wirklich?
Ja,
er macht das Hundefutter?
Ja, jetzt die Rezeptur entwickelt.
Ah, okay.
Ja.
Ah, ist ja auch komisch.
Ist super komisch. Es ist super komisch, aber es macht Sinn, weil er sagt, hey, ich musste für meinen Hund kochen, weil er mit dem gängigen Hundefutter nicht klarkommt, weil er einfach bestimmte Allergien hat und ich habe eine Lösung gefunden. Und ist das jetzt irgendwie, verändert es die Welt, bringt sie weiter? Nein, aber es ist zumindest mehr als einfach nur, ich verhure mich und verkaufe meinen Namen für jeden Scheiß.
Wie nennt das? Doggy Style bei Tim Rau? Lieber Sebastian, Grüße gehen raus in euren Podcast. Und
Warte, warte, komm. Wir können auch was dafür tun, weil ich fand, ich wollte ihn beleidigen, ich wollte mit ihm schimpfen und er konnte ganz straight sagen, hey, Digga, nein, das ist gut, was ich mache, warte.
Ich wollte mit ihm schimpfen, ist auch schön.
Ja, wir sind ja Freunde.
Was ist das? Wenn der Tim singt.
Warte.
Was machst du da jetzt eigentlich?
Warte. Scheiße, die Scheiß-Story. Ich hasse Instagram, wenn die Stories weg sind. Das ist oben links sind die Stories.
Ja, natürlich.
Kann man die nicht irgendwo mal so, da hat er nämlich
wenn
Werbung.
Er ein Highlight
da hat er wirklich Werbung gemacht für dieses Hundefutter und ich wollte ihm direkt in die Fresse hauen. Aber weil er das so geil erzählt hat in seiner typischen Didaktik, also wirklich wie ein, und ich musste ihn anrufen. Das stimmt. Halte ein, hör auf damit, versaufst.
Halte ein.
Und dann haben wir kurz gesprochen und alles
hier,
war cool.
Fred.
Ja, aber da gibt es einen Spot für.
Ah, okay. Am Set von The Taste? Nee, das ist nicht. Nee. Er hat es auch nicht in die Highlights gepackt. Okay, das ist jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen super langweilig, was wir machen. Aber was ist das?
Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie das geht.
Er soll es Doggy-Style nennen. Pass auf, Tim, bevor wir unseren Gast
ich bin
erraten.
Wieder in Stimmung. Ich hab,
ja, Gott sei
ich
Dank.
Hab, ich habe das Gefühl, wir sind durch mit Cancel Culture.
Meinst du?
Ja, ich hoffe. Ah. Wir können wieder offen reden.
Das Gendern ist, das war nur ein Trend. Das ist jetzt vorbei.
So.
Also pass auf, ich hab noch eine zuckersüße Mail, das muss ich noch. Lieber Sebastian, Grüße gehen raus in euren Podcast und insbesondere von Elfriede an Tim. Sie hat heute ihren 100. Geburtstag. Das war krass. Jetzt vor das war gestern.
Happy Birthday.
Gefeiert und.
Herzlichen Glückwunsch ja, zum Geburtstag.
Aber wirklich.
Zum Jubiläum.
Aber wirklich.
Bei einer 100-Jährigen sagt man nicht Happy Birthday.
Das heißt 1922.
Hey, Happy B-Day, Bitch. Sondern du sagst wirklich
1922.
Meine herzlichen Glückwünsche. Wirklich aus tiefem Herzen.
Von Elfriede, von Tim und auch von mir. Sie hat heute ihren 100. Geburtstag gefeiert und in einem Quiz, das ihre Enkeltochter für die Gäste organisiert hat, kam raus, dass sie ein großer Fan von Tim und seiner Kochshow Schmeckt nicht, gibt's nicht wahr. Ja. Herzliche Grüße nach Hamburg. Schau mal, das ist Elfriede.
Da war sie auch noch blutjung, da war sie nämlich gerade erst 82.
Ja, da war sie dein erster Groupie und mit Foto. Und also wie 100 sieht toll. Elfriede nun wirklich
nicht
aus.
Weiß Gott nicht. Ey, ich war eben gerade auf dem Kiez, also wir machen den Podcast gerade tagsüber,
ja.
In einer Kneipe Rosis, Hamburger Berg und habe Rosi getroffen, 82 Jahre, 82 oder 84? Ey, das ist so krass, wenn Menschen mit Lebenserfahrung noch so ein bisschen einen jugendlichen Unhold in sich haben, den man ja meistens in den Augen sieht. Die Hüften mögen morsch geworden sein, aber wenn die so eine jugendliche Ausstrahlung haben, dann kann ich mir ganz genau vorstellen, wie die früher als Hüpfer unterwegs waren.
Definitiv, also die Rosi auf alle Fälle.
Rosi,
das ist Hamburger Berg, ja klar. Wer kennt sie nicht?
Die arbeitet ja schon lange nicht mehr am Tresen. Sie ist schon gar nicht mehr da. Die ist nur noch im Hintergrund.
Ja, aber vor 20 Jahren war die dann noch. Also Hamburger Berg hoch, linke Seite, Rosis Bar.
Genau.
Ich habe verstanden, du warst in Susis Show Bar. Da habe ich gedacht, hey, was machst du denn da? Okay, Rosis Bar.
Aber die Frage, was mache ich in Susi Schober, ist auch ziemlich dumm. Man setzt sich hin, trinkt ein Getränk und guckt.
Ja, aber um die Zeit.
Ach so, gut.
Das meine ich um die Zeit. Also, Tim, wir haben einen Gast.
Ja.
Und der ist ein echtes Internatskind.
Hm.
Mit 7 oder mit 8, das weiß man nicht mehr ganz so genau, ist er aus dem Internat abgehauen.
Mhm.
Er wollte nach Italien.
Mit 7 oder 8?
Ja. Er ist abgehauen. Wie Iris Berben, die ist
doch
auch ständig
aus dem Internat abgehauen. Mit 7 und 8. Iris Berben ist abgehauen, als sie rollig wurde, also als sie dann langsam dem Leben zugetan wurde.
Er ist jedenfalls durch den Fluss abgehauen, in den Zug gesprungen und dann hat ihn die Polizei wieder rausgeholt. Mit 19 hat er schon eine Weltreise auf dem Schiff gemacht. Würdest du das machen, eine Weltreise?
Ja.
Dann aber eher so luxusmäßig oder würdest du, also mit Schiff oder würdest du Flugzeug
fahren? Luxus ist relativ. Ich würde mir nicht die Matratze auf den Berg fliegen lassen und den Champagner gekühlt, aber ich würde schon, ich sag mal, ländertypisch unterwegs sein wollen. Und das dann auch in einer Konsequenz, also keine Ahnung. Wenn ich jetzt in der Wüste wäre, dann würde ich auch die Wanderschaft machen, aber ich möchte dann auch aussehen. Ich möchte das Equipment haben. Ich möchte dann nicht.
Das ist ein geiles Outfit.
Ich möchte dann nicht mein Adidas oder Nike Turnschuhen irgendwie da barfuß mit meinen Sandalen da irgendwie durch den Wüstensand schleppen. Sondern ich hätte dann das richtige Equipment. Das heißt, wenn ich angeln gehe, würde ich auch eine Angelhose haben.
Ich kann mich dir gut vorstellen in diesen Dubai-Gewändern. meine ich ganz ernst. Ich glaube, die sind auch scheiße bequem. Das
kaschiert auch. Oder was willst du jetzt damit?
Nein, ich glaube, dass sie scheiße bequem sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass dir das gut steht.
Ja, okay, gut.
Das wollt ihr überhaupt nicht. Ich bin nicht wie unser Gast. Ich bin auch mal nett. Er sagt über sich selbst, er ist ein hochanständiger, fleißiger Mitarbeiter.
Was ist er?
Ein fleißiger und hochanständiger Mitarbeiter.
Das sagt er über sich selber.
Das sagt er über sich selber.
Und wir haben eine neue Stufe der Arroganz gefunden.
Er hat schon immer viel gearbeitet, aber auch schon immer viel gefeiert. Mhm. Er ist ein klassisches Wirtshauskind, heißt, er ist im Wirtshaus aufgewachsen. Mhm.
Also bewegen wir uns heute im Rahmen der Kulinarik.
Aber sowas von, er ist Koch in vierter Generation.
Ein Familienhaus. Mhm. In vierter Generation oder also das Restaurant oder
er? Er ist Koch in vierter Generation. Das heißt, bedeutet, dass drei Generationen.
Der Opa und der Uropa waren alles Köche.
Sehr gut, ja.
Krass.
Seine Mutter sagt über ihn: Du warst so ein hübsches Kind und jetzt siehst du so versaut aus.
Was sagt die Mutter?
Ist auch ein bisschen auf die Tattoos bezogen, aber es ist trotzdem schön. Er hat sich in seiner Lehrzeit mehrere Ohrfeigen eingefangen, sagt aber selber heute: Welche Fehler in der Küche entschuldigen Sie am ehesten? Antwort: Keine. Also insofern haben ihm diese Ohrfeigen offensichtlich nicht ganz so geschadet, aus seiner Sicht zumindest.
Wollte ich gerade sagen, können wir das sofort wieder revidieren.
Aus seiner
Ohrfeigen
Zeit.
Sind nie angemessen.
Nein, es sind immer Backpfeifen.
Auch nicht angemessen.
Die gute alte Zeit scheint ihm gut zu gefallen, denn er ist immer noch ein Riesenfan von Kochbüchern. Du auch, glaube ich, ne?
Ja.
Sammelst du nicht Kochbücher?
Ist ein Buch jetzt schon die gute alte Zeit?
Naja, klar.
Krass, okay.
Naja, sonst hast du doch nur noch Küchenmaschine. Hast du deine Küchenmaschine bekommen?
Ja, natürlich.
Gut, das heißt ja natürlich.
Was?
Ja.
Ja.
Er setzt sich gerne auf seine Harley, sagt selber, es ist ein richtiges Klischee, was er da abfährt.
Ja, jetzt wird es ganz schlimm gerade.
Hast du was im Kopf? Also, hast du nicht, das wissen wir, aber hast du wen im Kopf?
Holger Bundorf?
Nee.
Also das meine ich nicht mit schlimm, sondern Holger Bodendorf und ich haben eine Sache am Laufen,
so.
Dass ich ihn immer bepöbel mit seiner Porzellan-Harley in der Garage.
Ach so, nee.
Und dann schön auf Schickilacki Sylt auf Born to be Wild
Wie
machen.
Wie stehst denn du zu Sylt? Mal ganz ehrlich.
Was? Ich bin früher als Kind immer auf Sylt gewesen. Nee, meine Großeltern hatten da eine Wohnung in Westerland in der Gartenstraße.
Aber Westerland ist nicht das klassische Sylt.
Es gibt kein klassisches Sylt.
Du weißt, worauf ich hinaus will, ist dieses Etepetete-Klischee von Sylt, wo die sehr reichen Menschen sind, um unter sich zu bleiben, um dann zu sagen, ja, die Luft ist also gut.
Merkt ihr die Frage und lass uns doch nachher mit unserem Gast das besprechen, weil das könnte ein langes Thema werden.
Er steht auf Harpunenfischen, geht zwei Wochen im Jahr snowboarden in Nordtirol. Er kam dorthin, wo er heute kocht, ohne tiefgehende Kenntnisse dieser Küche. Also wenn ich das jetzt sage, dann weiß wahrscheinlich, wer es ist. Sein Laden, den er betreibt im Ausland, ist jeden Tag ausgebucht.
Ist auch so eine Geschichte, die keiner überprüfen kann, ne?
Doch, muss er einfach nur die Open Table anmachen.
Der Open Table ist auch die Bollerei immer ausgebucht.
Er wird als König der Meere bezeichnet und sagt über sich selbst, dass er so gut Portugiesisch spricht, wie ein guter Türke bei uns Deutsch spricht.
Hans Neuner. Das ist Hans Neuner.
Wie kommst du darauf?
Ja, weil ich den Satz kenne. Ja? Ich kenne den Satz. Ja,
das ist tatsächlich
Hans Neuner.
Das heißt, und ich muss ehrlich
was
sagen,
was ist der König der Meere?
König der Meere. Ich habe ein bisschen Angst. Der ist schon ein bisschen angezündet.
Ja.
Der hat schon ein paar Bier drin.
Ja.
Und der ist ja eh so ein Krawallbruder.
Ja, ist er. Ist er.
Oder?
Ja, das ist mir so nicht schlimm, wenn ich nach einer Dreiviertelstunde Feier mache und dann macht ihr das Ding alleine zu Ende.
Nee,
der
macht das alleine.
Ich auch
der macht das
ertragen.
Alleine zu Ende.
Also, das darf ich sagen, weil Hans ist wirklich, ich bewundere sehr, was er kocht, aber ich kann sein Gelaber nicht ertragen. Und das ist ja das Problem beim Podcast. Wir müssen uns ja jetzt unterhalten, oder?
Wir müssen uns jetzt unterhalten, aber und guck mal, was wir heute aufhören.
Ja, und ich sage das an dieser Stelle nur, weil ich weiß, dass er die letzten Sätze schon hört. Und damit er schön brennt, wenn er hier reinkommt. Weil es keiner, der seine Emotionen im Griff hat.
Ja, okay.
Da ist keiner, ja, der ist jetzt hier gleich.
Dann los.
Haben wir Personenschutz heute da?
Wir haben wir hier. Rickard ist da. Ja? Rickard ist da.
Ja, dann holen wir mal hier den Hansi Hansemann Neuner.
Ist Österreicher und arbeitet aber in Portugal an der Algarve, hat er sein Restaurant.
Ja. Was keiner weiß, er musste wegmachen.
Was? Haben sie rausgeworfen?
Ja, Portugal und Österreich haben keinen Auslieferungsvertrag.
Guck mal, guckt,
und deshalb
er guckt,
ist er,
er, guckt, er guckt schon
deshalb
so.
Ist er nach Portugal gegangen.
So, wie schön!
Grüße, ne? Ach, herrlich. Aber das ist eine echte Überraschung. Ah, kennen wir uns? Wir sind klassisch Wir sind klassisch, wir sind irgendwie Pimmelbrüder.
Was heißt das?
Na, immer Pimmel auf den Tisch, immer große Fresse, aber in der großen Fresse auch immer ein bisschen Respekt und auch einen Ticken Demut vorhanden. Hallo. Ein Ticken Demut.
Du kannst dir mal die Kopfhörer aufziehen, lieber Hans, dem Tim sage ich es gar nicht mehr.
Hab ich doch. Ja.
Ja, also auf alle Fälle, Hans Neuner. Also man sieht es ihm natürlich auch schon so ein bisschen an.
Jetzt weiß ich aber auch, was seine Mutter meint.
Ja, kein Scherz.
Ach, das ist so gut, solche Kollegen wie Hans Neuner wirklich zu haben, die natürlich nicht nur fachlich, auch kulinarisch einfach brillant sind, aber die auch ein bisschen den Humor des Lebens in sich tragen und nicht alles nur über ihre kulinarische Repräsentation hegen und pflegen, Kochjacke hier, Kochjacke da und ich habe da wieder was, sondern ein bisschen verrückt ist er auch. Das muss man auch wirklich sagen. Und wenn ich erzähle, dass er wirklich wegmachen muss aus Österreich, weil Portugal, Österreich keinen Auslieferungsvertrag haben, dann können das an dieser Stelle viele Leute glauben, es stimmt nicht, aber irgendwie ist ein bisschen was Wahres dran.
Auf jeden Fall.
Also jemand wie Hans Neuner in Österreich.
Schon lange im Knast.
Ehrlich, schön.
Ganz kurz, was wollen wir trinken? Also wir haben Rotwein, wir haben Weißwein, wir haben Gin Tonic und wir haben Bier, Hans.
Ja, ich habe jetzt mal mit Ratsherrn Pilsner, Tonic. Das mache ich jetzt mal weiter und dann später Tinto. Ja?
Tim, was willst du?
Ich will einen Rotwein nehmen.
Du nimmst dann mach ich schon mal schön einen Rotwein auf und sagen schon mal.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So. Hans Neuner.
Ja.
Soll ich mal gerade vorlesen, wer Hans Neuner so ein bisschen ist, Tim? Und in der Zeit könntest du ja den Wein aufmachen.
Ja.
Ich sag dir gleich, es wird ein bisschen länger, weil da ist ein interessanter Typ.
Ist ein sehr interessanter Typ. Kannst du das in diversen Staffeln machen? Weil es ist wirklich so viel Spannendes und ich wünsche mir mehr Menschen wie Hans in unserer Branche. Ist einfach Energie pur, Größenwahn, durch und durch. Also wirklich, der glaubt ernsthaft, dass er... Also wirklich besser kochen kann als der Rest der Welt. Irgendwie, da kenne ich ganz wenige Leute, die eine ähnliche Selbstwahrnehmung haben. Und, in seiner Fachlichkeit einfach ein Exzess in der Kreativität hat, die trotzdem irgendwo Sinn macht.
Aber, und Tim, er kann es offensichtlich nur nicht selbst gut, sondern er gibt es auch gut weiter. Es waren jetzt gerade die Rolling Pin Awards in Graz.
Ja.
Und dort gibt es ja einen Nachwuchswettbewerb, die Jungen Wilden.
Ja.
Und da ist dein Sous-Chef, ne?
Ja, sein Development Sous-Chef,
der Thomas. Thomas, ja. Wie alt ist der? 19, 20?
Nein.
Er sieht sehr jung aus.
Ja, aber schon 26.
Ist schon 26, ja, ein richtig alter Mann.
Ist das derselbe Typ, der mich an der Gewürzmischung hat lassen? Ja.
So, siehst du?
Der dich so unterstützt hat. Ich habe ihn zusammengeschissen gekriegt. Also dem ziemlich so helfen.
Ey. Ist direkt ins Finale gekommen und das spricht dann natürlich ja auch so ein bisschen für einen Chef, ne?
Warum?
Naja, weil er ihm offensichtlich was beibringt und ihnen auch gesagt hat, bewirb dich doch da mal, lass dich mal hier.
Vielleicht nutzt er ihn doch einfach nur aus, damit er überhaupt.
Nee, so. Der Thomas hat sich schon selber dafür entschieden, aber mehr.
Also wir hören mal zu. Der Typ heute ist krass, Freunde. Richtig krass. Wenn man ihn ein wenig recherchiert, wird schnell klar, Hans Neuner weiß nicht, was er will. Hans Neuner weiß ganz genau, was er will. Und das schon als er gerade mal 15 Jahre alt war. Er wusste, ich werde Koch. Nicht irgendeiner, sondern genau der, der er heute ist. Wenn man Hans Neuner dann noch vor sich hat, ihn ansieht, wird sofort klar, ja, so sieht einer aus, der schon mit 15 gewusst haben muss, was er will. Nicht, dass er verlebt wirken würde, aber man sieht halt schon, gearbeitet hat der viel. Aufgewachsen im Wirtshaus begann der gebürtige Tiroler mit 14 Jahren seine Kochausbildung im Gourmet-Restaurant des Steigenberger Hotels Alpenkönig. Als Stationen folgten das Hotel Carlton in St. Moritz, der Chef de Partie-Posten im Fairmont Southampton Princess auf den Bahamas. Dann heuert er auf der Crystal Symphony an, von der er wieder von Bord ging, um im Hotel Adlon in Berlin zu arbeiten. Dann das Tristan auf Mallorca und schließlich das legendäre Seven Seas im Hotel Sühlberg in Hamburg bei seinem kulinarischen Ziehvater und jetzigen Formel-1-Caterer Karl-Heinz Hauser. Apropos Vollgas. Seit 2008 ist Hans Neuner Küchenchef im Restaurant Ocean im portugiesischen Porches an der Algarve. 2009 kam der erste Stern, der zweite 2011. Was mehr als erstaunlich ist und die Ambitionen, die er als 15-Jähriger hatte, unterstreicht. Hans kam nach Portugal und hatte einfach mal keine wirklich tiefergehende Kenntnisse der portugiesischen Küche. Logische Schlussfolgerung, 2009 wird er Portugals Koch des Jahres. Dass Hans Neuner das Talent zum Kochen irgendwie nicht in die Wiege geschmuggelt wurde, davon ist nicht auszugehen. Zu offensichtlich die Wurzeln. Seine Familie ist eine wohlbekannte Leutascher Kochfamilie, in derer Hans Neuner heute in der bereits vierten Generation kocht und hat, neben Dieter Kuschina, in den vergangenen 15 Jahren die portugiesische Fine-Dine-Landschaft geprägt, wie nur wenige Portugiesen vor ihnen. Ich habe gelesen, dass Hans Neuner der derzeit wichtigste Tiroler weltweit sei. Und ich habe gelesen, sollte Günther Platter, das ist ein österreichischer Politiker und Landeshauptmann von Tirol, auf die Idee kommen, ihn, Hans, in seine alte Heimat zurückzuholen oder ihn dorthin zu entführen, lasst es, macht es nicht, stopp. Denn Hans Neuner gehört an die Algarve wie sein Arsch auf den Sattel seines gelebten Harley-Klischees. Und so ganz nebenbei, ohne Wasser vor der Nase kann man sich den König der Meere Neuner, den Fischflüsterer Hans, sowieso nicht mehr vorstellen. Und er will es sicher auch nicht, so egoistisch muss er sein. Der Blick von der Terrasse des Restaurants führt auf das türkisfarbene raue Meer. Allein das wäre Grund genug, niemals zu gehen. Denn dieses, irgendwie auch sein Restaurant Ocean, ist ein Platz der Magie. Ein Ort, wie man ihn nicht allzu oft beherbergen darf. Erst recht nicht, wenn es ein Platz ist, von dem sich das ein oder andere Restaurant laut eines österreichischen Journalisten noch viel abgucken sollte. Der schrieb nämlich bezogen auf das Ocean, die österreichische Spitzengastronomie hat noch sehr, sehr viel aufzuholen, wenn es um Restaurantdesign geht. Bitte hinfahren, anschauen und kopieren. Ich tausche Kopieren nun gegen Passieren und das ganz ohne Sieb, Tim. Und verspreche uns allen, hier und heute wird's garantiert feucht und fröhlich, aber zuallererst sagen wir, Benvindo auf Fite Gastro, schön, dass du da bist, Hans Neuner.
Ja, vielen Dank, dass ihr denn da.
Wahnsinn, aber du kannst doch nicht den Österreichern empfehlen, sie sollen zum Hans Neuner gehen und kulinarisch was lernen. Österreich hat kein Meer, natürlich hat er seine Vorteile. Ich kann ja auch nicht nach China fliegen und dann irgendwie sagen, Mensch, alle Deutschen sollten aber mal hier ein bisschen, dann können sie auch
chinesisch kochen. Ich merke, Tim hat richtig Respekt vor Hans Neuner.
Das Schöne ist, je krasser und je kontroverser das ist, gerade jetzt zwischen uns beiden, ist einfach,
come on.
Ich weiß, dass ich die Sau bin mit einer richtig guten Lederhaut. Ich kann mich viel an der Eiche reiben und Hans ist die Eiche und er hat eine dicke Rinde und da wird auch nichts passieren.
So
eine
Sau und Eiche
sind in einer Symbiose. Ohne einander könnten wir nicht.
Ich finde auch, ehrlicherweise, ihr habt so ein bisschen was Gleiches von und aneinander.
Ja, ich freue mich schon immer ein bisschen, ihn zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, nicht im Fernsehen, aber so privat ist immer lustig. Ja. Meine ich ernst. Also,
Tito.
Also ich habe euch beide...
Ist angenehm.
Warst du nicht auch im Frankfurter Hof auf irgendeiner Kochveranstaltung, wo ihr euch da...
Eine Kochveranstaltung?
Kochveranstaltung, ja, das ist immer ständig. Ja, ja, ja.
Und ich meine, da habe ich
euch... Nee, Frankfurter Hof
war ich... War das nicht? Also irgendwo habe ich euch auf einer Kochveranstaltung und einer Kochveranstaltung mal gesehen und ihr habt euch ordentlich angezündet. Also insofern, komm.
Nein, ja, aber positiv. Nein, also nicht jetzt,
so, zum Wohl erstmal.
Zum Wohl erstmal, genau.
Guck mal, das ist ja so ein bisschen, wenn man... Also, die Beziehung zwischen mir und Hans ist eine ähnliche wie zwischen mir und Tim. Und Tim und Hans ist auch eine Beziehung.
Ja, man tut sich immer ein bisschen
Raue. Ja, genau, Tim Raue. Jeder steht für was, jeder hat was im Leben erreicht und jeder ist da sehr stolz drauf, hat aber trotzdem noch den Respekt für die Leistung anderer, ja. Muss aber nicht immer nur Puderzucker, sondern manchmal entsteht aus der Provokation auch was Neues, was Kreatives. Und gerade wenn auf diesem Spitzensegment, und damit meine ich jetzt nicht mein Wirkungskochen, also mein Wertungskochen, sondern ich lebe Kulinarik mit einer Leidenschaft. Ich stehe auch für eine gewisse Qualität und das ist Qualität, vorsichtig, egal was ihr jetzt gerade sagt. Wenn eben diese Benchmarks in ihrer jeweiligen Fachlichkeit aufeinandertreffen. Das ist wie Wrestling gegen einen Boxer. Das ist wie ein
es ist ein bisschen wie in der Schule, wenn du einen Kumpel hast, mit dem dich gerne neckst und einfach Bock drauf hast, mir ein bisschen zu necken. Wie sagt man?
Das ist wie Karate gegen Catchfight. So, da ist jeder hat eine Kampfkunst und jeder lebt sie anders aus. Und wenn du die zusammenpackst, dann passiert was Neues. Dann reden wir in 30 Jahren vielleicht von einer neuen Form der
Kulinarik.
Dann bleib ich mal in der provokanten Ecke und frag Hans mal, nervt es dich, dass du nicht so bekannt bist wie Tim Rauer und Tim Melzer?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, schon.
Weil
ja, woher denn?
Fachlich?
Total.
Also, du, um das
mir,
auch nochmal zu sagen.
Schreib mir mal, kannst du mich nicht mehr verlinken.
Hans hat zwei Sterne in Portugal. Das
ja,
ist
ich bin ja ein anerkannter Handwerker.
Dann ist er ein anerkannter Handwerker.
Das ist ja, da ist ja vielleicht der Unterschied. Ja.
Na, aber nervt dich das?
Nein, woher denn? Ich lebe ja nicht in Deutschland. Ich bekomme das ja auch nicht mit. Also ob ich jetzt in Portugal die Straße entlang marschiere, ob er in die Straße in Portugal entlang marschiert,
doch, da kennt uns beide keiner. Doch, ich bin schon Weltstar. Wenn die Kamera dabei ist, fragen mich alle, wer das
wenn
ist.
Wenn die Kamera dabei ist, fragen alle. Nee, ich bekomme das Ganze nicht so mit im Ausland. Und es stört mich, ich freue mich für seinen Erfolg. Hallo, Helen.
Andersrum gefragt, wäre er hier in Deutschland, wäre er bekannter? Was meinst du, Tim?
Ja. Also definitiv, aber du musst dich auch dazu bereit erklären und es gibt, und das meine ich überhaupt nicht werten, sondern es geht einfach darum, du musst dich, wenn du in die Medien gehst, musst du gewisse Abstriche machen, auch für das Zeitfenster, was dir zur Verfügung steht, um vielleicht der eigentlichen Leidenschaft nachzugehen. Und ich sage ja schon seit sehr vielen Jahren, ich gehöre nicht zur Spitzenküche, weil Spitzenküche erfordert komplette Konzentration und Fokussierung. Und du machst das nicht mal nebenbei.
Nein,
du machst das nicht. Du musst dein Team schulen, du musst in der Kreativität die äußeren Entwicklungen mitkriegen, du musst immer wieder die Leistung bestätigen. Und eigentlich muss man sie nicht bestätigen,
sondern
steigern, um zu bleiben.
Ja.
So, weil ich böse Zungen, ich könnte jetzt ja sagen, ach krass, guck mal, 2011 den zweiten Stern, was haben wir jetzt 2022, was ist da los, kulinarischer Stillstand, passiert da nichts, so, keine Entwicklung mehr.
Er verteidigt sie ja auch schon seit 11 Jahren.
Aber das wollte ich damit sagen, böse Zungen könnten sagen, warum kein dritten, keine Lernkurve mehr, war es das, ist da nicht mehr zu holen, aber um so viele Jahre den zweiten Stern immer wieder zu bestätigen und die Kulinarik hat sich so massiv verändert, ist jedes Jahr eine Steigerung, um da zu bleiben. Haben wir gerade in Deutschland erlebt, beim Whistler, der dritte Stern, der hat nicht einen zweiten Stern gekocht, der hat nicht einen Stern verloren, er hat nur nicht mehr steigern können, um den dritten zu halten. Ganz wichtig im Verständnis. Die alten Recken, die irgendwie auf einmal reduziert
sind. Ja, du musst immer wieder was Neues herkommen. Das hat er aber jahrelang gemacht.
Ja.
Ich meine, Whistler war für mich ein wahnsinnig beeinflussender Chef vor 20 Jahren. Hammer.
Aber um nur nochmal deutlich zu machen, der ist nicht schlechter geworden.
Nein, da ist er ein bisschen müde. Keine Ahnung, wenn du die Scheiße jeden Tag was Neues, alle wollen immer was Neues.
Aber ich finde, dass auf jeden Fall Hans Neuner, mal abgesehen von seinem komischen Deutsch, was er spricht.
Ich glaube, das ist mein Problem. Wenn ich anständiges Deutsch sprechen würde, dann wäre ich schon lang berühmt in Deutschland.
Und das Problem ist einer.
So schlecht ist es jetzt ja auch nicht.
Doch, und wir haben schon eine Hackfresse im deutschen Fernsehen. Und das bin ich. Und der Thron ist sehr gut und sehr massiv besetzt. Wir brauchen keinen zweiten hässlichen Vogel. Was wir allerdings gebrauchen könnten, wäre ein hässlicher Vogel mit Kompetenz. Und die wiederum hätte er.
Ja.
Aber wie gesagt, unsympathisch, da haben wir den Raue schon. So, und jetzt fangen wir mal an, ernstes Gespräch zu führen.
Jetzt haben wir kurz
ernstes Gespräch zu führen. Pimmel auf den Tisch, Pimmel auf den Tisch.
Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die möchten ja immer wissen, was wir trinken. Ne? Wir trinken jetzt hier einen Cotto Real von 2014. Das ist ein Rioja. In der Nase, lieber Tim. Komm, sag mal, Tim. Was für Noten riechst du in der Nase?
Ja, Brombeere, ein bisschen Holz, ein wenig Kaffee, ein bisschen Kakao. Richtig?
Du? Nee, ist alles falsch. Du kannst doch machen.
Lavendel.
Nein.
Rosmarin, Salbei.
Du musst dafür riechen.
Nee, es steht immer dasselbe, nur in unterschiedlichen Variationen.
Rosmarin.
Also ich sag mal so, im Supermarktregal würde jetzt stehen, passt gut zu Fisch, Fleisch, Käse
und Huhn.
Und Pasta.
Veganern schmeckt er aber auch.
Veganer geht aber nicht.
Lass mal ernst jetzt.
Ja, Noten von Mokka und Kaffee, Aroma von roten Früchten des Waldes.
Ja, was habe ich gesagt? Brombeere, ja,
ich doch
Kaffee, Mokka.
Ich wollte dich doch nur necken.
Ja,
weißt du, schön, wenn dir auf den Sack ging, dass
wo
du recht
das
hattest. Im Vorbeigehen.
Ja.
So.
Ist ein Rioja.
Seidig und dicht im Mund und hat einen langen Nachgeschmack, die Rebsorte Tempranillo.
So. Passt wozu?
Das ist,
zu viel.
Fisch, Fleisch und Sushi.
Ja.
Also das ist unser Wein von heute, der Cotto Reals von 2014, ein Rioja.
Ja.
Ich hoffe,
heute wird es ein Podcast, wo es viel knallt im Mikrofon.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch. Ja.
Energie.
Wobei, ich habe hier jetzt bei den Rolling Pins Awards Gargan Anand kennengelernt. Und der ist...
Wer ist das?
Das ist
gut gerade Kumhagen, ne?
Der Thai,
ein absoluter
Inder.
Inder?
Ja,
der Inder in Thailand, kennst du auch, der Gagan, wie heißt der Laden von ihm?
Den hat er doch, wo er gekündigt hat, keine Ahnung, warte, ich guck mal.
Der gekündigt, kennst du Gagan? Der liegt mir ab mit so Sachen. Also warum Teller dann die Zunge drauf hat mit den drei Tupfeln und sagt, leck mich. Kennst du sicher Gagan in Thailand?
Ich dachte, das ist hier unser Freund aus Wien.
Nein.
Der Zottelbär, wie heißt er? Wer ist er hier neu? Mraz und so. Mraz, mach doch auch mal auf den Teller und ablecken.
Das war übrigens super peinlich. Ich dachte, dass
ja,
okay, Lukas Mraz...
Ja, aber die Ursprungsidee kommt ja vom Gagan.
Ich dachte die ganze Zeit, Lukas Mraz kommt da auf die Bühne bei den Rolling Pins und dabei war es Max Stiegel und ich hatte die beiden ständig verwechselt und war kurz irritiert in meinem Kopf, dass ich ein ganz anderes Bild vor Augen
Stiegel
hatte.
Ist doch mehr,
macht das ist aber
ich weiß schon, dass man es überhaupt nicht vergleichen kann, aber ich hatte irgendwie den einen mit dem anderen
dort. Verzicht an Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Ja. Ne? Das
gebe ich dir vollkommen recht. Aber man muss ja jetzt nicht gleich den Sand in den Kopf stecken.
Okay.
Also.
Also.
Hans.
Servus.
Ja. Sind wir durch mit Gagan?
Ja, wir sind noch durch mit dem Podcast. Nein, Gagan, okay. Gagan ist weg, der ist gegangen, sozusagen.
Nee, warte mal, was war mit dem? Was war da los?
Ey, ich wollte einfach nur erzählen, dass das auch ein krass irrer Typ ist. Also der kommt erstmal auf die Bühne, um sich einen Award abzuholen. Nee, erstmal kommt er nicht. Was?
Ja, mach es mal weiter, damit wir einen Satz zu Ende kriegen.
Dann kommt er rein und sagte, sorry, I have to piss. And I was pissing. Nimmt diesen Award in die Hand und leckt ihn erstmal ab und verzieht sich wieder von der Bühne. Ward nie mehr wiedergesehen. Ja. Dann das gleiche gestern.
Oh Gott.
Dann hat er einen Vortrag gehalten.
Wunderbar.
Ja, pass auf, eigentlich sollten wir einen Talk mit ihm machen. Ich mit ihm. 30 Minuten. Und dann habe ich so gefragt, worüber willst du sprechen? Und er so, I don't want to talk with you. I have a presentation. Also ich verarsche ihn jetzt nicht, er redet ja so.
Ja, mach das nicht.
I have a presentation,
ja.
15 slides and I don't need you.
Ja.
Also alles klar, gar kein Problem. Dann hält er diese 15 slides
das,
da ab.
Das ist übrigens, was ich seit 3 Jahren zu dir sage.
Was denn?
I don't need you, I don't want to talk to you.
Ja, ich weiß, war mir bei ihm auch egal.
Ich glaube,
also,
beim Ende.
Also ich habe es trotzdem gemacht, also worauf ich hinaus will. Ja. Er steht da, dann erzählt er seine Gerichte, die wirklich outstanding sind. Also er kreiert da Dinge, da war so ein Ding, das sah aus wie ein Gehirn. Und weil er auch erzählt, dass die Gehirne unterschiedlich sind, dem schmeckten sie demnach auch unterschiedlich. Und er macht ja, wieder eine Krise. Und er ist auch, glaube ich, kein gelernter Koch, kann das sein?
Indien ist es nicht so wie
jemand,
bei uns.
Jemand, der Gehirne kocht, die keine Gehirne sind, muss niemals in seinem Leben Koch gelernt haben.
Ja, eben, weil das lernst du ja auf keiner Schule.
Nee, wahrscheinlich. Das ist Quatsch.
Also nee, da lernt man viel mit Formeln. Und
mit was?
Ja, mit Silikonformeln, so negative Brains nachmachen. Also.
Aber gut.
Ich war einmal da, aber da hat er das noch nicht gemacht. Das ist nicht so meins.
Ich denke immer so Silikonform, ja, wo ist dein Talent? Das ist, wenn du Bildhauer bist, aber nur Form gießt, die du kaufen kannst. Wo sind da die Kunst?
Ja, ich glaube, in dem Fall, da musst du dich schon machen lassen. Also der erfindet die Sachen ja selber. Es gibt ja nichts zu kaufen. Das ist ja wie bei uns, wir müssen das schon einfallen lassen und dann müssen wir jemanden finden, der das zeichnet und der uns dann die Formel macht.
Es gibt einen sehr schönen Moment, den ich mal hatte irgendwie und deshalb ich darf das sagen, ich habe mich mal mit Schubeck im Rahmen einer Fernsehsendung in die Haare bekommen, weil er ein Gericht gekocht hat, um eine Modernität seines Restaurants damals darzustellen. Da hat er eine Karotte zerkocht, püriert, abgeschmeckt, in eine Silikonform gepackt, die aussah wie eine Karotte, um da hinten das Grün wieder reinzustecken. 24 später hat er eine Karotte auf dem Teller, die geschmeckt hat wie eine Karotte. Da habe ich so gedacht, ganz ehrlich, sucht euch mein Leben irgendwas und das passte nicht. Und dann haben wir uns richtig gestritten, auch zu Recht. Also er hat auch zu Recht sich mokiert, weil ich das wirklich nicht respektvoll gemacht habe. Sondern ich sagte einfach, wie blöd muss man sein, waren, glaube ich, meine Worte, eine Karotte zu kochen, zu pürieren, zu manchen, mit einem Alginat zu versehen, eine Silikonform zu packen.
Ja, dann macht er wahrscheinlich irgendeinen Geschmack.
Um das auszusehen. Ja, aber wenn es nicht schmeckt, schmeckt wie eine Karotte.
Ja, dann
ich
schmeiße
ins Wasser
haben.
Und 4 Minuten später kann ich rufen, wer Alte. Weißt du, was ich meine? So, sucht euch ein Leben.
Also die Kurzgeschichte von Gagan war, dass wie kommt er auf seine Kreation, kommt er auf seine Küche, dass er sagt, er lässt sich tagtäglich von seiner Tochter inspirieren.
Das ist gut.
So. Wie alt
ist
jeden sie? Tag.
Er sieht sie ja höchstwahrscheinlich jeden Tag.
Gespannt. Kinder sind wahnsinnig gespannt.
Als 2 Jahre, also er hatte da als Beispiel eine kleine Nuckelflasche, wo die Milch drin war.
Ja.
Und wo er einfach sagte, er saß da und man nimmt ihm das auch ab. Und ich habe meine Tochter beobachtet und hat sie aus dieser Nuckelflasche getrunken und hat das Gesicht irgendwie verzogen, hat wieder weggenommen. Und dann sagte er so, ich weiß gar nicht, wie das schmeckt, was meine Tochter da trinkt. Und hat das also getrunken. Und sagte, er hat es direkt wieder ausgespuckt, weil er sagte, es schmeckt einfach zum Kotzen. Ja. Und das geben wir unseren Kindern. Und er hat sich aber davon inspirieren lassen. Ja,
gibt's den Gang von ihm mit der Spritz, mit der
Nuckelflasche. Genau, erzähl du es gerne weiter.
Nee, ich kenne nur einen Gang vor 2-3 Jahren, hat er den Gang gemacht mit der Nuckelflasche.
Genau. Und also das meine ich damit. Er lässt sich seinen Haupt.
Er hat einen Gang gemacht mit einer Nuckelflasche.
Ja, da gibt es die Gänge von ihm, wo einmal leck mich ab, weiß ich, wo er nur die 3 Pürees drauf hat, dann leckst halt einen Teller ab und dann kommt der nächste Gang, kommt halt eine Babyflasche und dann kriegst du ein Latschchen umgehängt.
Genau.
Oh, wow.
Ja, frag mich nicht an.
Es ist wahrscheinlich nobelhart und schmutzig auf Indisch oder so, also irgendwie was ganz anderes.
Ja, Gagan war jetzt, so vor 5-6 Jahren war der schon unter den Top 4, Pellegrino und Top 2, der war schon weit vorn. Aber da geht es ja teilweise auch nur um irgendwas Neues zu machen. Es hat nichts damit zu tun, dass...
Das Kaisers neue Kleider, eine neue Verpackung.
Eben, also geht es nicht.
Ich bin ja, ich nehme immer die Gegenposition ein. Ne? Wenn Begeisterung für was da ist, dann sage ich, oh wow, da hat also jemand sich beschäftigt, damit wir wieder essen wie Kleinkinder. Yippee, Schweinebacke. Was das Schöne eigentlich dahinter ist, dass eine unversaute Herangehensweise an Geschmäcker, das glaube ich, und das schon machen Kinder.
Und da können Kinder helfen auf jeden Fall.
Da können uns, auch Kinder uns wieder helfen. Ja. Irgendwie, ich habe neulich eine Lasagne gekocht und ich habe jahrelang gesagt, dass meine Lasagne richtig schlecht ist. Und jetzt habe ich eine Lasagne gekocht ohne Gewürze, ganz wenig, ganz ganz subtil, einfach nur wirklich die Aromen raus, aber ganz wenig. Und ich muss sagen, die Lasagne, es war eine der besten, die ich in meinem ganzen Leben je gegessen habe. Nicht, weil ich sie gemacht habe, sondern weil sie einfach so pur war. Sie war ja, so
du machst in der Lasagne jetzt nicht wahnsinnig viele Dinge eigentlich rein. Wenn eine gescheite Lasagne
aber
in Italien kostet, dann
Salz, Pfeffer, Muskat,
aber Gemüse, je nachdem. Tomate. Du brauchst, ich hatte Tomate, geile Spinatkäse. Pur, klar.
Was
nicht
Spinatkäse, was du sagst?
Spinatkäse, Tomate habe ich in der Kombi gemacht. Und Nudelblatt fertig gekauft, aber den Rest war einfach ganz klar. Und ich habe es dann in der Perfektion zusammengeführt, zufällig, nicht mit Absicht, sondern ich habe es einfach nur gemacht und habe es gegessen und dachte, wow, ich habe Italien auf der Schnauze. Das, was ich oft gesagt habe, dass ich nie italienisch kochen können werde, weil es eine weibliche Küche ist und weil ich oft zu dominant bin, zu ehrgeizig, Geschmack herzustellen.
Kann Dinge
ich
zu viel zu drauf kann ich ja. Und ernst gemeinte Frage, hast du die erste Lage unten Lasagneplatte gehabt oder Soße?
Lasagne.
Nudelblatt.
Öl, Buttergemisch, Lasagne und dann doppelt Tomate, also doppelt Tomate, Blatt, Tomate, Blatt, Tomate, Blatt, damit erstmal die Basis und dann habe ich gewechselt.
Und kein Hack offensichtlich,
nein.
Vegetarisch.
Nein, das meine ich ganz pur, ganz klar, war ich ganz toll. Und das habe ich gelernt durch ein Kind.
Weil ich glaube, das Kind generell
kein Gewürz wollte. Ich habe, wenn ich auf Reisen bin und zufällig sind Kinder dabei, und wir gehen zufällig essen.
Okay.
So. Und wir gehen in ein japanisches Restaurant. Mit welcher Begeisterung die japanische Küche zu sich nehmen in einem normalen Umfeld und wie sie diese Aromatik aufnehmen. Ich war mal zufällig mit einem Kind im Nobu. Die besten und teuersten, schlichtesten Gerichte wurden weggefressen, als ob es Spaghetti Bolo ist. So. Die haben schon ein ganz smartes
Verständnis. Und die schmecken ja auch pur.
Ja.
Die haben ja noch keinen verfälschten Geschmack.
Richtig. Also keine Eitelkeit, das meine ich.
Die schmecken ja wirklich
deshalb verstehe
in
ich,
Humor. Oder
deshalb verstehe ich den Ansatz von, wie heißt er?
Gagan.
Ob es denn gleich eine Babyflasche sein muss, dann machen wir uns, dann wird es auch ein bisschen obszön.
Ja, mich erinnert es ein bisschen an...
Kennst
du es, wenn du die... Ich glaube, früher mal so... Ja, vor Ewigkeit mal im Fernsehen gesehen, es gibt auch erwachsene Männer, die sich gerne mal als Baby verkleiden.
Ja.
Und sowas erinnert mich ein bisschen daran. Muss ich mich dann jetzt an 400 Euro hinlegen oder 500 Euro und dann setze ich mich hinkriegen und lasse umgehängt und halt die Babyflasche.
Wenn es sich geil macht.
Und trotzdem nur Püree drin, das... Ja, außer es knallt dich halt
vor. Ja, erzählt ihr gerade, ihr Sterneköche, nicht sowieso Geschichten?
Oh, danke schön fürs Ihr.
Ne? Also ihr erzählt ja eh eine Geschichte.
Ich bin einer von euch.
Komm mal rein.
Ja, ihr erzählt ja auch eh Geschichten.
Und ja,
ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du Emotionen mitgibst. Jetzt in unserem Fall, wo, sag mal, da die Oberliga, die sich da streitet, wer ist der Beste, da geht schon viel mit Geschichten, Emotionen und so Sachen.
Ich kenne Idioten, die machen aus dem Nudelteig rot gefärbte Krabben und packen die auf den Teller irgendwie. So, und dann gibt es ein Carpaccio von irgendwie Langostinos irgendwie mit platziert, gedämpft. So. Dann kommt da irgendwie so, und dann kommt da ein Bumsteig mit Lebensmittelfarbe gefüllt, irgendwie aufgebläht, feiert man sich für ab und dann füllt man das mit dreierlei Sachen. Mhm. Das ist normalen Menschen auch nicht zu erklären. Aber es ist Geschichten erzählt. Nur ganz kurz, warum ich das sage. Ist ein Gericht von Hans Neuner, eines seiner Signature-Gerichte, was normalerweise in einer Perfektion serviert wird. Und ich muss das im Rahmen mit Tim Raue bei Kitchen Impossible kochen. Und natürlich als erwachsener Mensch, 50 Jahre Haare am Sack, gehst du in die Küche und dann kriegst du einen hohlen Krebs, der aussieht wie ein Krebs, schmeckt wie Teig. Und dann sind da Dinge drin, die wiederum schmecken sehr, sehr geil. Und ich verstehe dann nur nicht, warum macht man mit sich so viel Arbeit, anstatt die Produkte einfach auf den Teller zu legen, weil wir Geschichtenerzähler sind. Und wenn wir objektiv ein Essen serviert in einer Babyflasche beurteilen, für erwachsene Menschen, die 400 Euro, Dollar, was auch immer dafür bezahlen, dann ist es Quatsch. gehen wir jetzt aber in den Kunstbereich rein, in den Innovationsbereich, ja, eben, also in dem ich will Dinge verändern, ich will zum Nachdenken
Visionen erwecken und so.
Ich will zum Nachdenken anregen, warum Kulinarik ist, dann ist alles richtig gemacht.
Also er sagt zum Beispiel, ich will Gerichte kreieren, von denen niemals jemand zu träumen gewagt hat. So, das ist natürlich eine Aussage und es ist
das
auch...
Das probieren die meisten
gleichzeitig, in der Liga. Das wäre meine Frage gewesen. Ja. Im Prinzip ist es jetzt ja nicht das Rad neu erfunden in der Zwei-Sterne-Gastronomie, was den Anspruch angeht, sondern es sollte eigentlich der Anspruch sein, ne?
Ich hatte eine Erfahrung im...
Frage.
Entschuldigung, warst du mal im Alchemisten?
Ja, ich
war verzweifelt. Ey, Moment, es war eine Frage, ganz kurz, Tim. Wollt ihr die noch beantworten?
Nein, aber Hans Neuner muss ich...
Die Frage, die ich gestellt habe, sollte das nicht eh der Anspruch sein, für jemanden, der in den Sphären kocht, zu sagen, ich möchte ein Gericht kreieren, von dem niemals jemand zu träumen gewagt hat, also sprich, es so
ja, doch, sich niemals hätte vorstellen können. Ja, die Grundidee, du bewegst dich schon in dem, dass du sagst, wie können wir es so präsentieren oder so machen, dass die Leute es noch nie so gesehen haben. Das geht uns schon darum, bei uns jetzt.
Wie steht ihr denn?
Ich hätte schon gern, dass wir unsere Sachen erkennbar sehen, dass es keine Kopien drin sind.
Damit würde ich sagen, dass sie sich aus dem Wettbewerb der wirklich anspruchsvollen Kulinarik herausziehen, weil was du noch nie gesehen hast, kannst du auch nicht vergleichen. Viel schwieriger ist das, was ich mache, dass ich nämlich Gerichte zelebriere und variiere und zubereite, wo jeder eine Emotion mit hat und ich bediene eigentlich Erwartungshaltung und muss es schaffen, dass 100 Leute dieses Gericht kennen, in unterschiedlichen Ebenen. Und dann müssen sie sagen, krass, das ist so gut, was er hier macht. Das ist ein bisschen wie zu Hause.
Ein gutes Mittelmaß machen. Ja,
ein Gericht zu kreieren, was keiner kennt. Wo ist denn der Vergleich? Entweder friss oder stirb.
Nee, so ist es
natürlich. Und dann kommt ihr auf die...
Dann war romantisiert.
Nee, nein, nochmal, ich habe ja eine Erfahrung gemacht in einem Restaurant, das sehr innovativ kocht. Und dann sage ich irgendwie so, du, ich verstehe das Gericht nicht. Kannst du mir das kurz erklären? Weil ich verstehe gerade nicht, was du erzählst. Also das, dann bist du vielleicht zu dumm dafür.
Das habe ich ja nicht. Nee, habe ich sicher nicht gesagt.
Nein, das war's nicht du. Nochmal, es gibt ja...
Der macht sehr viel mit dem Dialoggarer. Können wir darüber mal bitte ganz kurz sprechen? Was ist denn
ein Dialoggarer?
Tim, das weiß auch du nicht.
Und du weißt es auch nicht?
Ein Dialoggarer.
Ja, vielleicht hast du das jetzt anders.
Kombidämpfer. Muss ich das jetzt erklären?
Ein Kombidämpfer?
Scheiße. Nein, es geht darum.
Mit den Wasserbädern.
Oder? Es gibt von Miele wohl dieses Ding.
Ach, die Dinge, die innen drin.
Genau. Und du kannst quasi.
In einem Eisblock innen drin garen.
Genau, ich hoffe, dass ich jetzt wirklich richtig erzähle. Du hast sozusagen einen Fisch. Und links und rechts von dem Fisch sind Eisblöcke. Und dieser Fisch.
Ein Eisblock wurde ein kompletter Eisblock. Der innen drin ausgehöhlt ist, dann haut es den Fisch rein und dann machen sie oben wieder Eis drauf und dann schieben sie es irgendwo in den Miele-Ding rein und innen drin ist gegart und außen drin ist Eis.
Durch Schallwellen passiert das, ne?
Ja.
Und du könntest aber rein theoretisch auch nur die linke Seite garen und die rechte
kannst,
Seite
bleibt. Ja, du kannst extrem punktgenau garen. Du kannst jetzt sagen, du hast ein Stückchen Fleisch zum Beispiel und du garst nur hier 3 Zentimeter und der Rest bleibt komplett roh zum Beispiel. Ja, aber was ist das für ein Weltall oder für was braucht man
so? Da muss man vorsichtig sein. Immer innovative Technik ist immer kritisch. Mikrowelle etc. sind immer Dinge, wo die Leute eher sagen nein. Und guck mal, wenn du jetzt deinen Krebs machst, damit verschreckst du, ich sag mal, Herrn Müller.
Ja,
aber
den Krebs, da kommst du zu mir zum Essen. Du musst es ja daheim nicht nachmachen.
Aber der Dialoggarer, wo könnte man den einsetzen?
Kann ich dir sagen, im Alltag zum Beispiel.
Ja, mach mal.
Das so steht hier. Weil es im Alltag sehr schnell zu machen ist. Cherrytomaten, Zucchini-Stifte, Pilze und Kalbsfilet in Serrano-Mantel eine halbe Stunde in Dialoggarer. Heraus kommen leicht gegarte Tomaten, knackige Zucchini und Pilze sowie ein Stück Kalbsfilet, dessen rosafarbenes Inneres sich bis zum Rand zieht. Und die Röstaromen? Den Dialoggarer-Backofen zu nennen ist gar nicht so falsch, denn er hat alle Funktionen, die dieser auch besitzt. Ober- und Unterhitze, Grillfunktion und so weiter.
Nur ganz kurz, es ist ein Eiswürfel.
Das machst du selber.
Das machst du selber, das ist eine Möglichkeit.
Das Gerät ist es kann in dem Ofen, sagen wir mal, ist in dem Ofen innen drin, kann
es ein Ofen.
Auf 20
Im
Punkten
Prinzip
unterschiedliche Temperaturen erzeugen. Also du kannst im gleichen Ofen, wenn du jetzt legst ein Stückchen Fleisch rein, dann legst du oben den Gamba drauf zum Beispiel, dann ist unten das Fleisch, kannst du perfekt garen, wie du es willst, und oben der Gamba bleibt roh, wenn du das so haben willst. Ja.
Ich lese dir das Eisblock-Beispiel vor, Tim.
Ja.
Der hat ja gar nicht gemacht.
Macht das noch Sinn, was wir machen, Jana?
Ja.
Ist lebendig, aber wir hüpfen viel.
Was heißt das? Cool.
Also, weil ich finde das alles spannend, aber manchmal vergisst man, dass Leute zuhören.
Es gibt ein Stück Kabeljau, das mit Ziegelstein großen Eisblöcken umschlossen ist und für 8 Minuten in den Ofen geschoben wird.
Wo kriege ich die Eisblöcke her?
Na, die muss man machen, oder Eiswürfel. Die gehören nicht dazu.
Ja, damit ist es schon für den Arsch.
Gut, das Eis hat keine geschmackliche Bedeutung, sondern dient nur als Veranschaulichung der Technik. Als der Koch das Backblech wieder herausnimmt, ist das Eis weiterhin gefroren, der Fisch perfekt gegart. Kein Eiweiß ist ausgetreten, kurz mit der Gabel berührt, zerfällt er. Ähnlich verhält es sich mit einem Stück Lachs, nur dass dieses noch einmal anders zubereitet wird. Die eine Hälfte wird mit Alufolie eingewickelt, das Ergebnis ist ein Stück Lachs, das auf der einen Seite roh und auf der anderen Seite gegart ist.
Das ist wie ein Rational, der innen drin halt eben 10 verschiedene Temperaturen haben kann. Und du schiebst es alles rein und ist klar, da war alles unterschiedlich.
Also muss man ganz deutlich sagen, das wird nichts dazu beitragen, dass die Hausfrau, die Menschen, also die
Masse
oder der Hausmann, mehr kochen, mehr Dinge tun, mehr irgendwas. Und es ist
wie ein Paco-Chat, wer braucht es daheim?
Das ist wie ein
Paco-Chat. Wie so ein Paco-Chat oder
ist wie eine Geräte. Lass mich doch mal ganz kurz, bleib doch erstmal. Das ist wie eine Memory-Sitzfunktion im Auto, das nur du fährst.
Oh, das ist schön. Ja.
So, da ist so, ja, warum braucht kein Mensch, ist nur eine Sache, die kaputt gehen kann. Oder jetzt gerade, was ich gesehen habe, was ich wahnsinnig dämlich fand. Audi wird nie mein Autosponsor nach dieser Geschichte, bin ich mir sicher. Die haben Kamerarückspiegel jetzt. Links und rechts. Was ist falsch am Spiegel? Was ist falsch?
Sie haben es halt schon bei der Rückding, aber es ist
aber die haben jetzt Kameras, das irritiert komplett und das Bild ist in der Autotür. Mhm. Das heißt, komplettes Umdenken, nur damit ich einzigartig und speziell.
Auch im Rückspiegel hast du jetzt schon die Kameras. Du siehst aber dein eigenes Bild nicht mehr und dann bist du gleich verwirrt und drehst dich 30 Mal um.
Ich habe seit 31 Jahren Führerschein, ich fahre viel Auto, ich habe eine Rennlizenz irgendwie so. Glaubst du, ich habe einmal in diesem Auto gesessen und habe gedacht,
das Prinzip
mit dem Rückspiegel, das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Da müssen wir mal was erfinden.
500 Jahre.
Was für ein Blödsinn.
Ich finde es eigentlich ganz gut. So. Ihr habt automatisch, als hättet ihr es gewusst, in das Thema für heute so ein bisschen reingestochen. Denn ich wollte gerne mit euch darüber reden, wie eigentlich ein Menü entsteht. Weil Geschichten, ich habe hier mal was rausgesucht von Hans. Ich würde es kurz vorlesen.
Darf ich ganz kurz sagen, wie Hans das macht? Er geht ins Internet und sucht sich die Bilder aus, irgendwie kopiert ihn, macht die anders. Und
sagt, Thomas, das will ich, nur anders. Sterne kriege ich. Ja. Also pass auf.
Und ich mache folgendes, ich gehe ins Internet und gucke mir an die Sachen an, die ich vor 20 Jahren schon gemacht habe und mache sie heute nochmal wieder und damit ist wieder modern.
Wann immer du jetzt das Wort... Wann immer, Tim, du das Wort heuer jetzt hörst, ist was damit gemeint?
Heute.
Nee,
heute.
Eben nicht. In diesem Jahr ist das doch.
Heuer.
Also hier steht, wir machen in der Saison heuer hier im Ocean im Grunde die Fortsetzung von dem, was wir im 2020er Jahr begonnen haben und kreierten. Damals war das portugiesische Festland, das Mainland, der Rahmen für das Degustationsmenü. Heuer dachten wir an eine Zwei-Kulturen-Variante und so waren wir auf der Atlantikinsel Portugals, den Inseln, die für die Entdeckungsreisen essentiell waren. Hör zu, Tim.
Ja, ich hör zu.
Weil die Portugiesen dort so viel Einfluss hatten, das hat alles Hans erzählt, und immer auch noch haben. Wir haben das Menü heuer so aufgezogen, wie die Portugiesen ihre Entdeckungsreisen. Und jetzt geht's los. Daher auch das Menü einer Lederbanderole, wie einst die Schiffsrolle der Entdecker, wo wir auch Hintergründe und Geschichten den Gästen erklären, wann sie entdeckt wurden und von wem, damit sie auch etwas zum Lesen haben. In Klammern, Hans lacht. So ist das Menü aufgebaut. Die ersten Snacks sind aus Lagos an der Algarve. Das war der wichtigste Hafen und auch der erste Sklavenhafen. Die Sklaverei haben wir aber natürlich nicht reingebracht. Feiglinge. Kleine Anker haben wir als ersten Snack gemacht. Das heißt quasi, wir hieven die Anker, die Reise beginnt. Kannst du noch, Tim?
Ja.
Dann geht es nach Terceira auf den Azoren. Dafür haben wir den Verbund aus dem Bacalhau, Anmerkung Stockfisch, Kabeljau, und den Zitrusfrüchten gemacht. Ohne diese wären beide Lebensmittel keine Entdeckungsfahrt möglich gewesen, sonst wären sie nicht weit gekommen. Hans lacht wieder. Der in Salz konservierte Stockfisch als Proteinquelle und die Zitrone mit ihrem Vitamin C gegen...
Ganz kurz noch, führt das irgendwo hin?
Ja, natürlich.
Okay, gut.
Skorbut. Daher gab es auf den Inseln Madeira, aber auch auf den Azoren vor 400 Jahren riesige Zitrusfruchtplantagen. Damit wurden die Schiffe beladen und sie sind wieder weitergefahren.
Ja.
In Terceira habe ich eine lange Tour mit einem Geschichtsprofessor gemacht, der mir alle Zusammenhänge erklärt hat, warum es jetzt manche Gewürze auf den Azoren gibt und andere nicht. Auf Madeira beispielsweise ist die Gewürzküche sehr klein, was mit den Strömungen im Atlantik zusammenhängt, Die Entdeckungsreisen gingen nur mit Strömungen und Segeln. Zum Wegkommen aus Portugal war Madeira die erste Station. Dann ging es in den Strom, der sie Richtung Süden brachte. Am Rückweg, etwa aus Fernost und Indien, waren eben die Azoren der letzte Ankerplatz, bevor sie wieder das portugiesische Festland erreichten. Und so weiter und so fort. So, und es fehlen noch ein, zwei Zutaten und etwas Feinabstimmung, aber das haben wir Anfang Mai spätestens geklärt und perfektioniert. Es gibt dann auch noch den Azoren-Safran, den hatte ich letztes Jahr im Menü. So, das ist eine Herangehensweise.
Nur ganz kurz, alles, was du jetzt vorgelesen hast, ist ganz cool. Würde ich nochmal separat einlesen,
ja,
genau an dieser
Stelle.
Kannst
du ja machen.
Nee, du.
Also.
Weil das jetzt so weggenölt war und auch von uns torpediert worden ist. Irgendwie, und du hast dich ein bisschen hetzen lassen, weil wenn man den Worten...
Warum? Weißt du warum? Das muss ich jetzt an der Stelle mal erzählen, damit das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal mitkriegen. Bitte. Da sitzt ein Tim Melzer.
Und
der
Neuner.
Der anfängt zu gähnen, der sich den Rollkragen über den Pullover zieht, der den Stinkefinger rausholt, der Fotos macht, der eine SMS liest, der die Augen verdreht, der das alles nicht fassen kann. Und da kann es natürlich schon mal passieren, dass das Gegenüber sich denkt, vielleicht sollte ich ein bisschen schneller reden, damit er nicht ganz so langweilig ist. Ich lese das einfach nochmal nach dem Podcast ein, damit der Zuhörer denkt, da hat sich doch hoffentlich keiner hetzen lassen, oder?
Nein, weil es ist ja gut. Es ist ja auch sinnvoll. Und
die Idee war schon gut.
Das war schon gut, aber und an der Stelle, wenn du ein Hans lacht, da hinten ranhängt.
Ja,
das
eben
ist eine Interviewsituation, das Wort ist geschönt worden. Das heißt, diese selben Sätze eigentlich aus seinem Mund gesprochen, klingt sehr viel spannender als das Marketing-Gewichse, was man manchmal in einer Schriftform zusammenkloppen muss, um seinem eigenen Tun irgendeine Relevanz zu geben. Weil wenn er mir jetzt ankommt, die Lederbanderole, dieses, das, jenes, wo ich sage, bitte, halt dein Maul, du suchst
ein gutes... Du musst mal essen kommen, ne? Kannst das alles nur einmal erleben.
Das ich weiß. Aber wenn immer der Koch anfängt zu reden über das, was er tut, wird es anstrengend. Immer.
Aber lasst uns doch bitte darüber reden, wie eure Menüs und generell wie ein wirkliches Menü entsteht. Also eine andere Sache ist, du bist im ersten Corona-Lockdown.
Erzähl doch mal, Hans. Darf ich mal eine Frage stellen?
Ja.
Okay. Hans, du bist in der Tat, du bist ein wahnsinnig energiereicher Typ und ich glaube, du nimmst auch nicht alles bierernst, was du tust. Das heißt, nicht hinter allem versuchst du irgendwie sowas wie eine Relevanz zu entdecken, sondern manchmal ist es nur die Lust an der Freude, die Freude an der Kreativität. Aber ganz ehrlich, du bist als Österreicher nach Portugal gegangen und hast es zumindest nach außen hin zu einem der besten Köche Portugals geschafft, oder 2019 der beste Koch Portugals als Österreicher.
Wir sind zweimal der Best Chef geworden. Ne?
Ja. Und, aber und deshalb umso spannender.
Portugals 2009. Aber die Demut, die du ja deutlich an den Tag legst, und das ist auch das, was du gerade vorgelesen hast, vor der portugiesischen Geschichte, vor der portugiesischen Tradition, und das trotzdem in ein Gewand reinzubringen, was einem sehr schicken Hotel, in einem Fine Dining Palast, tolle Architektur und mit allen Möglichkeiten dieser Welt gesegnet. Wie kochst du? Wie sind deine Gerichte? Wo sagst du, okay, hier gehe ich weiter, hier muss ich kreativer sein und hier reicht mir der Tomatensalat?
Du, wir hatten jetzt vor Jahren, wie gesagt, wir haben uns vor Jahren ein bisschen verändert, als das Corona kam. Hm? Bis dahin waren wir schon relativ international und einfach die geilsten Produkte raushauen, die wir finden im Land. Und mit Corona hat es halt angefangen, dass von draußen nichts mehr reinkam. Dann war zu. Und da haben wir es halt komplett umgestellt. Dann musste man einfach sagen, okay, jetzt müssen wir jeden besuchen gehen, jetzt müssen wir schauen, wer macht den geilsten Reis. Und da haben wir eben, durch das, dass wir ja 3-4 Monate zu waren, habe ich wirklich ein Zelt genommen, einen Rucksack. Und dann bin ich halt durchs Land gefahren mit meinem Chef Pastry. Und da haben wir wirklich dann wirklich Leute getroffen, wo du sagst, da hockst du hin und dann sagst du, okay, jetzt holen wir mal die 10 Reissorten her, die du produzierst. Und warum ist es das Geilste? Und warum? Und so hat sich das ergeben. Und so, jetzt ist Corona wieder vorbei, dann habe ich gesagt, okay, danach machen wir die ganzen Inseln. Aber für mich persönlich ist es einfach eine, ich lerne so viel. Weißt du, ich meine, ich fliege durch die Welt, ich fliege da auf jede Insel hin, treffe die supergeilsten Leute und die erklären mir, wie sie Portugal sehen und wie sie Portugal seit 500 Jahren sehen. Und warum sie so sehen und warum sie so kochen und warum das alles so ist. Und das hat uns verändert. Als ich runter bin, haben wir ja schon noch, da haben wir international gekocht. Weißt du,
schon ein bisschen Yuzu benutzt mal, um ein bisschen
Zitrus. Yuzu war, als ich runter bin, gab es noch kein Eck.
Ja, aber du weißt.
Gab schon, aber es war damals nicht populär.
Aber du
war
weißt,
damals
was
vielleicht in Deutschland einer, der Yuzu. Ja. Und damals eben, als wir runter sind, haben wir natürlich eine internationale Küche gefahren. Hat auch funktioniert, haben wir 2 Sterne gekriegt damit. Aber wir hatten die Einheimischen nicht so abgeholt. Und das war uns irgendwann auch wichtig, weil wenn dann wirklich mal alle Touristen wegfallen, dann musst du auch mit den Einheimischen überleben, wie du das halt auch hast. Und das hat dann doch funktioniert.
Gibt es eine Grenze, wo du sagst, das ist ein Gericht, was ich aus der portugiesischen Küche sehr gerne, sehr original, nur besser, nur ein bisschen neuer definierte im Rahmen meiner 2 Sterne kochen
würde? Das machen wir viel, das machen wir wirklich viel.
Ja, aber besser. Und trotzdem, wo du den Portugiesen
abholst. Ja, besser, was ich sage zu Portugiesen, ich mach's besser. Nein, also nie im Leben.
Nein, ich sag mal jetzt als Beispiel für die spanische Küche eine Paella. Ist nicht eine Paella, ist sie nicht eigentlich nur in einem einzigen Moment lecker?
Ja, wenn sie gerade frisch rauskommt, dann ist
es
fertig.
Ist es nicht das Feuer, ist es nicht die Geschichte, logisch. Ist es nicht, egal was drin ist, aber ist es nicht der Moment?
Es ist der Moment und natürlich auch die Produkte, die sie reinhauen. Du kriegst jetzt bei uns, gehen wir hier in Österreich eine Paella essen. Ich meine, da ist ja auch nicht die Qualität an Seafood drin.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Eine Paella ist geil, wenn er sie vom Feuer runterholt und dann lässt er sie 3 Minuten stehen, damit sie perfekt anzieht und dann ist fertig.
Und für die Wartezeit hattest du schon 2 Flaschen Wein im Kopf.
Ja,
irgendwie
wunderbar.
Ein Gin Tonic irgendwie als Aperitif und dann kommt das warm und dann geht
da, es ist ja auch in Spanien oder im Süden Europas, du wartest aufs Essen, weil es gehört dazu zum Essen.
Da, ja.
Du weißt, dass du dich hinsetzt und geht los, genau. Wir diskutieren, wir labern, gibst du mal einen ersten Schinken. Es geht ja eigentlich um die Zeit zu warten auf das geile Essen, ist ja unten im Süden ganz normal. Jemand, das ist ja das eigentliche Happening.
Jemanden, ich weiß nicht gar nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich erzähle sie immer, ist ja hier unser Matteo. Yeah. Matteo kennst du auch.
Genau, ich fahre hier hin.
Auch sehr nahe, glaube ich, vom Typus her.
Matteo aus dem Bianca.
Aus dem Bianca. Ja. Crazy Fucker, also wirklich verrücktes Kerlchen.
War ja schon mal hier.
Und da ist ja die Geschichte, dass er diesen Moment zelebriert, der Focaccia. Die Focaccia, sagt er, rezeptmäßig hat sich nicht verändert. Das ist genau das Rezept
meiner Mutter. Das war sein Pausenbrot,
sein Pausenbrot.
Ich muss gucken,
aber die Erinnerung, die er im Kopf hat, er weiß auch selber nicht, ob sie stimmt, aber die Erinnerung will er trotzdem in die Köpfe der Gäste machen. Und er schiebt die Focaccia rein, wenn die Gäste kommen. Und wenn sie fertig ist, dann wird sie serviert.
Ja.
Manchmal als vierter Gang, manchmal als fünfter.
Manchmal
als dritter, je nachdem, wie die... Der Moment ist perfekt und nichts anderes. Und das liebe ich halt so an Matteo und das mag ich auch an Hans.
Aber ist das die Art von Authentizität, die ein guter Koch oder eine gute Köchin dann auch an den Tag legen muss, um eben zu sagen... Zum zweiten Gang ist die Focaccia noch nicht fertig, kommt sie halt zum vierten.
Am hundertprozentig überzeugten Koch ist es scheißegal, wann die Focaccia kommt, habt sie kommt perfekt.
Genau, ja, das meine ich ja.
Also der dritte Gang, der vierte Gang, das ist total wurscht.
Aber die Ruhe musst du entwickeln. Du musst genau die Erfahrung, die du hast, 2 Jahre, die wirklich Hans gehört zu den brennenden Menschen. Ne? Und der ist auch schon oft drüber gewesen, hat sie oft verrannt und hat sie oft mal eine verbale Ohrfeige von Kollegen reingeholt, wenn er Krebse hohl gebacken hat, um da Sachen reinzufüllen.
Und ja, aber auch das fällt ja bei den Spitzenköchen tatsächlich auf, ne? Positiv getrieben. Also wir hatten es vorhin kurz besprochen, der Alain Weißgerber, der auch irgendwie erzählt, wenn es nicht Saison ist für X oder Y, dann gibt es X oder Y nicht. Da kann...
Ist eine Entwicklung. Kann so kommen, schlau sind wir alle nicht auf die Welt gekommen.
Aber wir reden ja vom Hier und Jetzt. Ja. Ne? Oder wenn er sagt, die Fische, die er in seinem Restaurant serviert, die kommen nur aus dem See bei ihm um die Ecke.
Weiß ich nicht.
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich halte es eher mit dem, oh Gott, wie heißt er, aus dem Koks in
Im Ding in Dänemark.
Faröer Inseln.
Erik.
Der hat, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Ach so, der ist aber
weggekommen. Das ist ein Koks, den kenne ich. Thomas war bei ihm gearbeitet.
Ja. Und der hat gesagt, ich nehme alles das, was meine Region mir anbietet, aber ich kaufe alles
ich kaufe alles ein, was ich
will. Mhm. Und das finde ich smart. Ja. Nicht zu sagen, ja, ich verzichte auf alles. Wir sind in einer globalisierten Welt, aber wenn ich jetzt in Österreich bin und ich habe nun mal nicht die Möglichkeit, ich wüsste jetzt nicht, an welcher Atlantikküste Österreich oder welche Atlantikküste Österreich hat.
Seit 70, 80 Jahren haben wir keine Küste mehr.
Ich glaube auf jeden Fall, seitdem die Dinosaurier raus sind und jetzt ein Leben lang auf Atlantik Meeresgetier zu verzichten, das würde ich für dumm halten. Macht keinen Sinn. Wir haben inzwischen Kühlketten, wir haben Lieferwege, wir haben Möglichkeiten. Mhm. Das bedeutet, ich bleibe jetzt hier in meinem kleinen Dorf und ich würde ja gar nicht wissen als Österreicher, was Parmesankäse ist.
Null.
Ich hätte keine Ahnung, was Parmaschinken ist.
Was war denn früher vor Internet? Du bist ja auch noch vor Internet-Mensch.
Ja, vor Internet-Mensch.
Jeder, wir sind der Kirch.
Ja.
Wir sind der Kirch. Also Köche, die vor Internet angefangen haben zu kochen, wir mussten ja wirklich hinfahren.
Ja.
Oder ein Buch kaufen.
Mhm. Aber wenn du jetzt eben...
Aber ich muss dir einer mal erzählen, dass es das Restaurant überhaupt gibt. Das hast du ja früher als...
Aber die Mischung aus beiden. Ich mag zum Beispiel sehr Richard Rauch. Ist wirklich klassischer Wirtshaus. Wenn du ihn siehst, dann denkst du, oh, vielleicht ein bisschen dicht an der CSU, Franz Josef Strauß früher, so die alte Welt. Aber wenn der kocht, boah, ist das geil. Tradition, moderne Leichtigkeit. Aber das ist so schön, was der kocht. Und der vergisst nicht in der Tradition...
Sich zu entwickeln.
Die Tellersprache leichter, moderner, filigraner, Also er kocht sozusagen Yuzu, ohne auch jemals nur Yuzu in die Hand genommen zu haben. Yuzu ist eine Zitrusfrucht, die sehr gefällig daherkommt, die sehr aromatisch ist. Sobald sie auf dem Teller ist, parfümiert sie alles weg, wenn sie falsch eingesetzt ist. Aber es ist wirklich eine der schönsten Früchte. Das ist wie süße Zitrone, die angeblich traditionell sein soll.
Also kommt es eigentlich nicht nur auf die Geschichte an, über die wir sprachen, sondern eher, wie sie erzählt wird.
Na, ich denke, es kommt
wahnsinnig drauf an, wie sie erzählt wird. Den Scheiß nochmal einlesen. Weil was du gerade erzählt hast, klang wirklich so hölzern, als ob du irgendwie, keine Ahnung, als Sparkassenleiter gerade Urlaubsgrüße für die Großmutter eingelesen
hast. Jetzt mal hier nichts gegen die Sparkassenleiter.
Wenn die angefangen reden.
Und Leiterinnen.
So, also das liest du nochmal ein und dann wird die Geschichte richtig Tim, geil.
Das liest du nochmal ein. Sparkassenleiter. Wirklich.
Das? Dann machen wir nochmal.
Guck, oder?
Dann machen wir nochmal. Ja, was er ist, der Chef.
Das ist nicht zu glauben, oder?
Ich bin heute im Boss-Modus.
Was willst du?
Im Boss-Modus. Ich bringe nicht groß raus, aber dafür musst du auch das liefern, was ich von dir verlange.
Also, wir haben jetzt diese Geschichte, die er sich da ausgedacht hat für sein Menü. Aber hättest du zum Beispiel, Tim, überhaupt die Zeit, dir den Rucksack zu schnappen und durch die Lande zu ziehen, um 10 verschiedene Reissorten zu testen? Und das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich, sondern hat Hans einfach viel mehr die Zeit, weil er sich nämlich nur auf eine Sache, nämlich das Kochen konzentriert, um zu sagen, da gehe ich jetzt sozusagen die sprichwörtliche Extrameile, oder könntest du das auch?
Nein, das Einzige, was Hans als Vorteil hat, dass er weniger reist als ich, weil die Welt der Kulinarik ist so breit.
Bitte? Reis und Reisen.
Ja. Ist so breit aufgebaut und ich sammle Informationen noch rein. Ich habe noch lange nicht angefangen zu selektieren und vorzubereiten, aber Reis, finde ich, ist eins der spannendsten Themen, weil wir denken, es ist eine billige Beilage. Ja, weil wir denken, es ist eine billige Beilage.
Reis ist.
Nicht umsonst gibt es sowas wie Duftreis. Nicht umsonst gibt es verschiedene Formen von Reis. Nicht umsonst gibt es auch wirklich verschiedene Aromatiken. Der Polituren, der Bestandteile, die man am Korn dran lässt. Reis ist unfassbar schön. Du wirst nicht aus dem Onkel Bens Reis, wenn er noch so heiß, ein geiles Risotto kochen können. Das wirst du nicht gönnen. Das ist ein anderer Reis. Das ist ein Duftreis. Aber ein
vom Korn her, ein Klebe, eine Konsistenz.
Wenn du einen körnigen Reis mit Stäbchen, wie soll das funktionieren? Korn für Korn? Nein, der muss ein bisschen backen. Aber nicht ein Klumpen, sondern der muss auf eine spezielle Art und Weise. Und wir haben jahrelang Reis als billige Kantinenbeilage zu einem Ananas-Curry mit scheiß Currypulver empfunden. Aber sich wirklich damit auseinanderzusetzen.
Fantasie war es Wildreis.
Ich habe heute Morgen Thomas Bühler getroffen, aus dem Lawin in Osnabrück, Sterne. Und der hat den Laden geschlossen. Wir sprachen über Tee. Ich habe 45 Jahre lang meines Lebens Tee ignoriert, weil ich dachte, ja, okay, Pfefferminztee oder wenn ich irgendwie auf meinen Japan-Reisen habe ich verstanden, was für ein schönes Produkt, wie aromatisch, wie vielfältig das sein kann, weil einfach die Herangehensweise eine falsche war. Und ganz im Gegenteil, Hans hat den Vorteil, dass er das zur Verwendung bringen kann, wovon er spricht. Er geht in einer Region auf Pirsch, sucht sich das beste Produkt aus, das nicht immer das teuerste ist. Wir reden hier nicht von Feinkost, wir reden von echter Feinkost.
Das hat mit Geld nichts zu tun. Da geht es um Produkte, die kosten nicht 5 Cent im Kilo.
Danke. Und
aber der geilste Couscous.
Und jetzt kommt aber sein Talent raus und daraus macht er große Sachen. Und das ist spannend. Das ist richtig spannend. Aber auch da musst du erst hinkommen. Also alle jungen Köche, die jetzt nur versuchen zu lernen, was er gelernt hat, das funktioniert nicht. Ihr müsst Erfahrungen machen und ihr dürft eigene Entscheidungen treffen. Ihr müsst eigene Entscheidungen treffen. Nur weil er 2 Sterne hat und zum besten Koch Portugals, ist das nicht das Ende der portugiesischen Küche. Das muss weiter. Er hat einen Weg geöffnet. Geht diesen Weg, lernt von ihm, seid aber auch aufgeregt
und gespannt. Mach Fehler. Flieg auf die Fresse.
Wie viel spielt Genuss eine Rolle bei dem Ganzen?
Bei
der Art und Weise, weil
bei mir
Hans sagt, die jungen Köche von heute, also ich versuche dich zu rezitieren, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Sinngemäß sagt Hans, die jungen Köche und Köchinnen von heute, die gehen Marathon laufen, weil das irgendwie geil und angesagt ist, aber er kommt noch aus einer Zeit, wo Genuss wichtig gewesen ist.
Ja, uns geht es ums Essen, genau. Einfach Genuss, sitzen ja. und genießen.
Okay, der einzige Moment, wo Hans Neuner in seinem Leben jemals freiwillig 42,5 Kilometer zu Fuß gelaufen ist, weil er seine ganze Kohle versoffen hat und nicht mehr mit dem Taxi nach Hause kam.
Und er musste zu,
und keiner hält den Hart abgehauen.
Und er musste zu Fuß zurückgehen.
Wenn das mit dem Hart abgehauen, dann musste 40 Kilometer. Ja, nie im Leben.
Nee. Für was denn? Aber du weißt, wo ich hin will, Hans.
Nee, ich denke, die Generationen haben sich einfach verändert. Köche sind heutzutage Spitzensportler und trinken keinen Alkohol mehr und dann sind alle fit und es geht alles um Ideen und es geht um ich bin da schon noch ein bisschen aus der alten Zeit, ne?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, es haben inzwischen alle ihre Bühne bekommen. Mhm. Ich glaube, es gab schon immer die Fleischschüler, es gab immer die Hochmotivierten, die alles richtig gemacht haben im Leben. Und es gab auch schon immer die Leute, ich glaube, du gehörst auch ein bisschen dazu, die hin und wieder mal auch nicht wie die Motten ans Licht, sondern wie die Motten in den Schatten geflogen sind, um das Leben an der einen oder anderen Stelle mal. Wir hatten aber auch die Zeit, uns zu entwickeln. Mit der Informationsblase, die jetzt gerade da ist, du kannst alles in 3 Sekunden dir abrufen. Wie ist nochmal der Rendang-Typ?
Agan.
So, der geht auf eine Bühne und erzählt, was er tut.
Ja.
Die alte Welt war noch so, du musstest das erleben und du konntest Fotos zeigen und guck mal, dann hatte das und dieses jenes. Heutzutage hat jeder 5000 Fotos auf dem Handy und kann er die überhaupt noch abrufen, kann er sich noch
daran erinnern?
Manchmal gehe ich durch und denke so, ach krass, das war gut.
Also, aber reden das ist hier kein, alte weiße
nur
Männer? Oder?
Nein, ich wollte nur sagen, es ist nicht das Problem der Generation. Es ist einfach eine veränderte Geschichte, die stattgefunden hat. Früher Erfahrungen sammeln, heute Erfahrung holen irgendwie und trotzdem das Beste draus machen. Ich finde es schwerer, sich darüber zu definieren.
Weil ich glaube, es ist viel schwieriger geworden, sich heute als Koch zu definieren, ist viel schwieriger geworden, wie noch vor 20 Jahren.
Ja, das glaube ich auch.
Aber
mehr Möglichkeiten, aber trotzdem schwerer.
Weil du einfach so viel Input hast und jeder Jugendliche sieht alles, was, ja, wie gesagt, die sehen alle. Ist nur mal das, legt mir ab vom Gangan. Ja. Ich war vor 5 Jahren drüben, habe das gegessen. In wie vielen europäischen Restaurants habe ich eine Kopie davon gesehen?
Ja, aber...
Wir sagen jetzt keine Namen,
danke.
Aber Tonnen.
Es gibt...
Und es ist mit Yuzu genauso gekommen, wie es mit vielen anderen Sachen kommt.
Ich habe heute kopiert, bei mir im eigenen Laden. So kann ich ganz klar gestehen. Ein Freund von mir war gerade bei Lukas Marz essen und war verzaubert. Und ich finde, Lukas ist manchmal genial und manchmal echt grenzwertig, aber hat auch Licky-Licky-Teller gehabt. Mhm. Aber der hat Spargel mit Himbeere kombiniert. Und jetzt bin ich nicht am Überlegen, ich hatte früher Spargel-Wassermelone, aber Spargel-Himbeere finde ich eigentlich intelligenter. Habe ich auf die Karte gepackt. Nur nicht. Ich habe nicht sein Rezept genommen und packe das so, sondern die Kombination Spargel-Himbeere ist ein Lukas Marz-Gericht. In meiner Wahrnehmung. Mhm. Und da deshalb Shoutout an Lukas. Was eine tolle, spannende Kombination.
Sagst du es ihm?
Tue ich doch gerade. Entschuldigung, das Ding ist
öffentlich. Mach mal noch gerade.
Das ist ein Podcast.
Okay, aber hättest du es ihm sonst gesagt, wenn wir heute nicht drauf gekommen wären?
An irgendeiner Stelle, ja. Ich habe zusammengedreht.
Ja, aber das sind auch nur wir Alten. Ja, ich meine, ein Junger, er gibt doch einen Scheiß drauf, was er kopiert
oder
was er
nicht kopiert. Ja, pass auf. Die zwei Namen, die ich jetzt nenne, die piepen wir.
Ja.
Hat gesagt, dass... nur aus Dänemark kopiert, aus Kopenhagen.
Ja.
Stimmt nicht?
Ja, stimmt.
So.
Berlin.
Er ist ein Berliner Koch, der nur aus Frankreich kopiert.
Was habe ich zu...
Freund von mir.
Ich habe in dem Moment gesagt, okay, wäre mir nie aufgefallen, weil ich weiß es ja nicht. Also, dann funktioniert es ja.
Du musst die Hintergründe alle kennen.
Oder müsste irgendjemandem sagen, übrigens, ist eigentlich eine Kopie aus Kopenhagen.
Ja, aber da kommt es auf an, wie viel du gesehen hast.
Also, oder jetzt sag mal, du kennst doch auch.
Dann siehst du alle Gerichte. Es gehen gewisse Gerichte gehen ja um die Welt. Das macht einer, die geschissene Tomaten vom Dani Garcia, Klassiker. Die komischen Tomaten vor 12 Jahren. In jedem Restaurant mit 2 oder 3 Sternen in Europa hast du die Tomate gesehen.
Die Frage ist, was heißt kopieren und schmücke ich mich mit fremden Federn? Also nehme ich ein Gericht 1:1, packe das so auf den Teller und sage, ich habe es davon.
Gar nicht, aber das ist ja nie
das
weiter.
Das ist kopiert.
Ja,
aber lasse ich mich inspirieren und finde ich, dass die Fiskebar in Kopenhagen für eins der besten Restaurants der Welt, lustvoll, Genuss, geile Produkte, ein bisschen Kreativität, aber nicht das Gedönse der Nordic Cuisine, sondern ist einfach geil, dann würde ich sagen, ja, dann würde ich auch kopieren, weil ich finde es geil. Es hat mich inspiriert, über mein Kochen nachzudenken.
Wahrscheinlich kopieren wir doch, wenn du die letzten 1000 Jahre zurückgehst, kopieren wir alle irgendwo, außer die Technik.
Oder spricht ja die Eitelkeit unter den Kollegen und Kolleginnen?
Ein bisschen.
Wahrscheinlich, ne?
Ein bisschen. Also Piep und Piep, mögen vielleicht irgendwie gleich gesehen werden und piep und piep, der eine sagt, oh, ich habe es mir erarbeitet, der andere sagt, oh, nee, ich habe es einfach nur gesehen, aber hat die Demut zu sagen.
Ja, aber glaubst du, dass du dann richtig nach ganz oben kommst, wenn du kopierst, glaube ich nicht.
Ja, das ist
ich
die glaub, Frage,
ich glaube, die Kopierer
genau.
kommen auf so eine gewisse Schicht und dann ist fertig.
Da naja, in dem einen Fall würdest du ja sogar ja, passen.
Sei doch mal gar nicht so kritisch. Aber
ich rede von der Sternewelt.
Nee, aber ich wollte gerade sagen, ich sitze hier 2022, ich kopiere Jamie Oliver. An einer gewissen Stelle. Ja, und das meine ich gar nicht böse. Okay.
Oder wie RTL
das
sagt,
habe ich jetzt
James
von ganz woanders gesehen.
Nein, weil ich habe jetzt
über Gerichte gesprochen, die 1:1 kopiert werden.
Na, es geht doch um Zugang, es geht doch um es geht um Kreativität.
Du warst mit Sicherheit wahrscheinlich, also ich war ja vor 20 Jahren auch noch in Hamburg, warst du der
Bolognese. Erfinder der Bolognese, Tim Messer.
Weiß ich nicht, aber zumindest warst du auf jeden Fall der erste Jamie Oliver deutsche Ersatz. Darf man das so sagen? So, ja?
Darf man sagen. Ja. Und zwar ohne Wenn und Aber, weil ich bin mit Jamie befreundet gewesen vor unseren Fernsehkarrieren und ich war bei ihm eingeladen in einer Sendung. Ich habe es gesehen und dachte, das ist krass. Geile Energie, endlich passiert. Ist, jugendlich frisch, er war 25, 26, 27, ich weiß nicht mehr wie alt. Ich saß da mit hochrot verbrannter Fresse, weil ich vorher noch unter die Sonnenbank gegangen bin. Das erste Mal in meinem Leben dachte, das machst du wie ein normales Sonnenbad, 1,5 Stunden. Konnte im Flugzeug nicht sitzen, weil ein Blasen am Arsch
war
hatte.
Ehrlich?
Ja, wirklich.
1,5 Stunden so lange?
Ja, ich glaube, eine Stunde. Und ich habe mir so die Fresse verbrannt, hochrote Birne irgendwie. Ich habe so im Flugzeug gesessen, weil ich Blasen am Arsch hatte.
Das Krasse ist, du kommst ja aus einer Zeit, wo du damals schon gesagt hast, ich mach Fernsehen.
Und das finde ich eben nicht. Ich war Zeuge, wie Fernsehgeschichte geschrieben worden ist, wie Jamie. Und ich bin zurückgekommen und ich habe jemanden in Deutschland gesucht und ich habe, wir müssen ähnlich sein, weil das Ding ist Mörder, was er macht. Wir werden junge Leute erreichen, wir werden endlich all das haben, wir werden uns für unsere Freunde da sein können, nicht für Visitenkarten.
Und du musst nicht der ganze Koch der Welt sein, dass du das machen kannst.
Ja, und ich habe selbstständig mit anderen Leuten nach jemandem gesucht. Es gab nur keinen.
Und du hattest gar nicht mal dich
im Sinn. Du wolltest
es
gar nicht selber machen. Nein, ich suche irgendjemanden.
Aber guck mich an, ich bin morgens um 5 alleine nach Hause gegangen, egal wie besoffen die Frauen waren. Also es gab keinen Grund, mich ins Fernsehen zu setzen.
So schier bist du jetzt auch nicht.
Doch schon.
Ehrlich?
Ja, doch schon.
Ist es in Deutschland so?
Das ist jetzt nicht dein erstes Glas Wein, was du gerade trinkst und so funktioniert die Welt. Fängst an, mich hübsch zu machen.
Nee, aber so schier, ehrlich?
Ja, wirklich, war noch schlimmer. Ich sah aus wie ich...
Europa,
du, wenn wir den König der Meere hier haben, oder? Da muss es auch den Fisch für den König der Meere geben.
Wurde gesagt,
du magst gerne Rotbarbe.
Wer? Hätte es ausgegessen, aber.
Sein Lieblingsfisch ist Rotbarbe.
Ja, aber ist sehr wichtig als ich an der Stelle.
Ja, aber wenn ich wusste, dass du kommst, wenn immer Steinbutt mit Senf spielt.
Wollte ich gerade sagen.
Wenn du es gewusst hättest.
Also, das hat Sebastian.
Ist er grätenfrei?
Das ist Sebastian.
Der hat nichts gretenfrei, da können wir...
Nein, Sekunde, wir haben uns da was dabei gedacht.
Ja.
Danke. Also ganz kurz, Benny aus dem Fischereihafen-Restaurant ist hier am Start und hat einfach mal eine Rotbarbe gebracht. Die Rotbarbe ist der Lieblingsfisch von dir, oder? Hans?
Geile Rotbarbe,
meine ich. Die Geschichte, die du gerade erzählst.
Wie bitte?
Schöne Überraschung, sehr gut.
Warte, ich muss da was holen. Ich habe noch nicht.
Genau, wir sind ja noch nicht am Ende.
Jetzt kommt, hätte man Steinbutt mit Simpsons bestellt, oder?
Ihr undankbares Dreckspack seid ihr alle beide. Alle beide. Der eine aus Pinneberg, der andere von der Algarve.
Rotbarbe ist ein geiler Fisch.
Wolltest du wieder so schön pseudobescheiden sein, ne? Rustikal. Aber schön Steinbuttfilet vom Allerfeinsten aus dem 3-4er, 4-5er.
4-5er,
Doppelfinger dick, Kaviar oben drauf. Irgendwie. Aber jetzt muss ich hier Kartoffelsalat mit Rotbarbe fressen.
Ach so, was hast du erwartet?
Erzähl du.
Ja. Wie machst du? Erzähl du.
Aber jetzt werden so Fische legen.
Okay. Genau.
Also, Sebastian, hat vielleicht auch noch welche mitbringen zum Filetieren.
Wir haben hier ja auch einen Bildungsauftrag.
Ey, ganz geil, wie kann man Fische so ästhetisch auftauen?
Ja, das stimmt. Muss lange genug gefroren gewesen sein.
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, Tim und Hans. Und aus dem Grund wirst du, bevor du anfängst zu essen, lieber Hans, du bist hier Gast, das heißt, du darfst hier nicht tun, was du willst, hätte ich gerne, dass du mal zusammen mit Tim Fisch zerlegst.
Wieso mit mir?
Ja, warum muss er da arbeiten? Muss er arbeiten, ist der junge Bruder.
Meine Filets kommen in 10er-Portionen quadratisch.
In Dialoggarer rein. In Dialoggarer zwischen Steine aus Eis.
Ach, gut.
Komm, ja, extra, wie geil ist denn das?
Nachdem wir mit meinem Fischer das Thema hatte, welches Brett und so, ich habe extra das blaue Fischbrett genommen.
Sehr gut. Sehr
Ach so,
gut.
Ja eben, ja, ist jetzt ist es so. Jetzt.
Alles so, ich habe bei uns im Restaurant, wenn die Grünen für die Werder-Fans genommen.
Also habt ihr das? Ist es so, ja?
Woher kennt ihr euch?
Ja, aber ich gehe da hin zum Essen.
Ja.
Ich kann keinen Laden
und trinken.
Daher kennt ihr euch wirklich.
Ja. Was denkst du denn?
Ja, über gemeinsam oder.
Michel, der Michel, der Küchenchef, war ein guter Freund von mir.
Ja, Werner ist auch ein guter Freund von mir.
Ich finde, das
okay, schmeckt aber richtig lecker.
Jetzt steigst du aber noch mehr in meiner Achtung, wirklich.
Also, da gehe ich oft, da war ich früher oft. Ich finde, das ist der Oberhammer.
Also, jetzt nochmal
mit. Der Papa, oder der war bei mir zum Essen. Hallo?
Jetzt nochmal mit Sinn und Verstand. Der
Bottle kommt bei mir essen, Alter.
Wir bekommen hier
gerade. Nicht Papa, Barbe.
Wir Brot bekommen Barbe. Hier gerade Besuch.
Der Vater, ja.
Siehst du, Tim, so ist das, wenn ich versuche, gegen dich ans. Ist es schwer.
Mal, bitte. Wir bekommen hier gerade Besuch aus dem Fischereihafen-Restaurant Hamburg. Ein Legendenrestaurant für mich. Maßstab aller Dinge, ja, in der Hammer. Konstanz, in der Qualität. Hammer. Gepaart mit einer gewissen Biederheit, Treppenlift noch irgendwie, also gerne vermeintlich vom Bild her eher frequentiert von Silberrücken und also Matriarchen, die hier
Familienfeier machen.
Aber die Qualität ist einzigartig, also über Jahre in einer Menge, die auch wirtschaftlich total Sinn macht, hat nichts Elitäres, sondern ganz im Gegenteil. Und jetzt sitzt hier da der Gastropunk Hans Neuner aus
der Meereskönig.
Der Meereskönig sitzt da und hat eine ähnliche Wertschätzung und Wahrnehmung ob eines tollen Restaurants. Und das ist dann wieder so, und deshalb Inner Circle. Sehr geil. Ganz toll.
Also
ganz toll.
Ich lasse euch in Ruhe essen, weil ich fahre wieder rüber. Ich wünsche euch einen
Dankeschön.
Schönen Abend. Tschüss, viel Spaß beim Zerlegen.
Oh, perfekt, ey.
Benni, danke dir für alles. Tschüss.
Und wer hat den Kartoffelsalat gemacht?
Jens Klunke. Den kannst du bestimmt
machen. Ja. Geil.
Tschüss.
Warte mal, hier haben wir ja noch einen.
Ein Schraubverschluss oder was? Nee. Hast du ernsthaft gedacht?
Nee, ich hätte mal das obere Ding runterzuzelt und dann hätte.
So, okay. Also,
mach das Thema nochmal auf.
Wir wollen den Faden nicht verlieren, aber wir müssen hier kurz mal rein, weil dem Benni war es ganz wichtig, dass der warm serviert wird, weil er keinen Bock hatte, dass er einfällt und scheiße ist.
Wo ist
der
her?
Weil hier ist ja immerhin noch der Meereskönig. Also, wir haben eine Rotbarbe.
Ja.
Warum ist die Rotbarbe für dich?
Ich finde sie aber einen wahnsinnig interessanten Fisch. Man muss natürlich aufpassen, wie man gart. Aber er hat einfach Bums, er schmeckt, er hat eine Aggressivität. Du kannst die Leber verwenden, du kannst die Kimmel verwenden, du kannst einfach alles hernehmen. Ich finde Rotbarbe ist ein Traumfisch, aber habe ich unten 2 Monate im Jahr, Max.
Der lassen sie mich
ja, natürlich, Tim.
Die Rotbarbe ist wirklich einer der geilsten Fische, weil er vom Aroma her eben oft wird ja gesagt, schmeckt nicht fischig. Aber ich finde, ein Fisch sollte fischig schmecken, ja, weil deshalb ist er ja ein Fisch. Das wäre, als wenn man eine Ananas kauft und sagt, schmeckt aber nicht wie Ananas.
Ja, immer.
So, das ist ja Blödsinn. Und die Rotbarbe ist extrem dicht am Krustentier.
Ja,
dicht an der Languste, Langostino, Humba.
Ja, auch von sowas ernährt, ja?
Da ist was ganz Brachiales drin, was sehr Süßliches.
Du haust mir jetzt bestimmt direkt wieder in die Schnauze. Ich finde, da ist auch was Nussiges dabei.
Na, nussig ist generell, aber du hast recht, es sind Bitternoten drin. Also ein bisschen was Gerbiges ist da drin, vor allem in der Art und Weise. Und der Fisch ist perfekt zubereitet. 1-2 Minuten länger wird er furztrocken.
Ja, eben muss
ein bisschen drunter ist er auch eher ein anstrengender Fisch. Neigt er ein bisschen zur Tranigkeit. Das ist ein Fisch, der geil gegrillt werden kann. Hart bearbeitet. Dann brauchst du nicht mit Zuvide-Lamentiererei rangehen. Geil. Gib dem Affen Zucker irgendwie und dann glänzt er in voller Pracht. Toller Fisch.
Eine geile,
in Deutschland eigentlich entweder nur sehr gut TK zu kriegen.
Okay, ja.
Na,
ja,
gut.
Okay,
einzeln glasiert, die Filets, weißt du, irgendwie schön.
Ah, okay,
so drauf, irgendwie. Frisch in der Qualität, ganz, ganz selten. Wenn man ihn hat und wenn man wirklich die Gelegenheit hat, bei dem Fisch sieht man deutlich, ob der frisch ist oder nicht. Sobald der nachlässt, wird er blass, wird er gräulich, fängt er an, die Augen zu verlieren. Hier ist wirklich ein Fisch, der erklärt sich von alleine, ob er geil ist oder nicht.
Beste Quali. Was machen wir denn jetzt, wenn wir diesen Fisch gleich zerlegt haben? Dann werden wir den hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Was können die damit machen? Ich unterstelle denen jetzt einfach mal, dass es keine Fischexperten sind.
Und ja, Fisch nein, wir zerlegen das Ding jetzt, filetieren das. Und dann
nicht wer, du?
Oder ich?
Kannst du das nicht?
Doch, aber warum soll ich?
Ah, ist ja auch
ein Profi da.
Ist nicht zum Arbeiten hier. So, also, wir zerlegen das, wir filetieren das.
Ja, es ist so, wie es hier am besten ist. Machst einen geilen Tomatensalat dazu und vielleicht ein bisschen Chorizo in den Tomatensalat rein und dann haust du das Ding oben drauf, kurz gebraten, fertig.
Übrigens, so ist ihn falsch gegessen. Das, was der Herr Neuner macht, ist genau richtig. Wir haben auch einen pädagogischen Auftrag, einen Bildungsauftrag. Ein Fisch, der im Ganzen gegart worden ist, ein Rundfisch. Rundfisch bedeutet 2 Filets, kein Steinbutt, das ist ein Plattfisch. Die sind recht einfach zu filetieren. Es gibt auch dieses schöne Bild der Fischgräte bei Tom und Jerry.
Oh ja, stimmt.
Wo eine Gräte einfach in sich frei geputzt ist irgendwie und die Gräten links und rechts irgendwie von Stand liegt. Wenn der Fisch perfekt gegart ist, gehst du vom Rückgrat ran. Rückgrat ist da, wo der Fisch sozusagen den Hinterkopf hat und schiebst das Filet einfach nur runter. Mhm. Ganz simpel. Wenn er perfekt gegart ist, macht es das Filet ganz von alleine. Du klappst es um, ziehst noch die Quergräten raus, die siehst du auch und dann genießt du und bist ein bisschen vorsichtig dabei. Andersrum, von der anderen Seite.
Nee, von hier unten?
Nee, du musst eigentlich von der Rückenseite ran. Eigentlich von der Rückenseite.
Also am Arm fassen.
Dann kannst du, wenn die Gräte frei ist, die Gräte am Kopf abtrennen, aus dem Filet rausziehen und hast dasselbe in grün. Da.
Oh ja, aber geht doch einfach, ne?
Darum also geht's, weil er perfekt gegart ist. Und wenn er jetzt glänzt, wenn das Filet jetzt glänzt, gut, und das siehst du, und ein bisschen feucht ist.
Wie hier oben.
Guck mal, das habe ich noch nie gemacht.
Ja, aber darum geht's. Und jetzt nimmst du das
Ding. Da ist Tom und Jerry.
Da,
also das ist Tom und Jerry. Da ist Tom und Jerry. Ja.
Du in Europa, aber kannst fast ein bisschen Tinto trinken.
Immer.
Wow. In Europa kannst du schön Tinto trinken, der knallt, das geht.
Ich frage, Tinto ist Rotwein.
Mhm. Ja. Einfach Rotwein. Bei der Gruppe, die jetzt hier gerade zusammensetzt, und ja, ist auch okay, dass du dabei bist, weil du stellst die richtigen Fragen für die Leute, die keine Ahnung haben. Das Ding jetzt visuell. Wir hätten so viel mehr für die Kulinarik getan, als jede beschissene
Selbstbeweihreichende.
Aber das ist meine Idee auch. Deswegen lasse ich das auch herbringen, um genau das entstehen zu lassen.
Ja.
Um einfach mal
sehr geil
zu zeigen, ich weiß ab heute, wie man diesen Fischidioten sicher filetiert. So, trotzdem.
Hans filetiert jetzt mal die Filets. Genau. Ja. Du erklärst es ihm. Ich komme gleich wieder. Meine Großmutter hat heute ihren 98. Geburtstag. Ich muss ihr gratulieren.
Happy Birthday.
Ich wollte sagen, sensationell Fischereihafen-Restaurant, ja, mein aller tiefsten und größten Respekt. Auch Respekt an dich, dass du den genauso siehst. Jede Stadt weltweit hat so ein Restaurant. Genau. Ja. Jede Stadt hat eins. Und wir müssen nur weiter dahin gucken, weil sonst gehören diese Läden der Vergangenheit an, weil wir sie einer anderen Generation überlassen.
Aber du weißt schon noch, dass wir Kowalke schon zu Gast hatten.
Ich weiß, ja klar. Ja, deshalb kann ich das Hohelied ja auch nicht abbrechen, weil das so schön ist und so gut ist. Ja, es ist ein bisschen verpieft. Und ja, es ist ein bisschen muffig. Und ja, da ist auch nicht unbedingt irgendwas zum mit nach Hause mitnehmen am Nebentisch dabei. Aber es muss auch nicht immer die Definition sein.
Geheimtipp, betrunken Treppenlifter fahren. Beste.
Habe ich noch nicht gemacht.
Musst du machen.
Aber er schleppt ja nur bis 80 Kilo.
Nein, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Er schleppt bis 8 Promille.
Außerdem bin ich ja semi-beruflich Sandman und wenn ich betrunken bin, falle ich die Treppe runter.
Das Sandman oder Stuntman?
Stuntman. Ja.
Also, lieber Hans, bitte sprich, weil wir sind hier in einem Podcast. Wir sehen nichts, wir hören nur.
Na, wir haben ja auch online, ne?
Ja, eben.
Was Marketing Rockstars. Ja, ach so, ja, Lukas, wir brauchen jetzt mal hier Bild, bitte, wie der Fisch zerlegt wird.
Ricky.
Richard, dein Arbeitstag ist noch nicht zu Ende. Muss nicht immer halb sieben werden.
Das sind die Momente, die ich bei Kitchen Impossible übrigens liebe. Dinge, die ich tausendmal gemacht habe. Und dann kommt die Kamera und du verkackst das.
Das war jetzt schlecht.
Also, ich übernehme ein bisschen, Sebastian, weil du hast von vielen Dingen eine Ahnung, allerdings halt absolut nicht von der Kulinarik. Wir werden hier gerade Zeuge dessen, wie ein Zwei-Sterne-Koch eine wirklich topfrische Rotbarbe filetiert. Er filetiert auf relativ rustikale Art und Weise. Er macht den klassischen Lachsschnitt übrigens. Ein Schnitt hin. Ja, ist so. Ja, so filetierst du Lachs.
Erklärst, ja.
Ist so. Du machst einen Schrägschnitt hinterm Kopf direkt auf die Mittelgräte runter.
Ja.
So, mach. Jetzt drehst du das Messer. Leichten Winkel gegen die Gräte und ziehst es zum Schwanzende hin. Machst aber sehr souveräne Bewegung. Keine kleine Tiki-Taka-Bewegung, sondern großzügige Bewegung. Damit macht man am wenigsten falsch. Und alles, was wir jetzt noch machen muss, ist die Bauchgräte runterfiletieren. Die sieht man sehr deutlich. Das ist ein einfacher Schnitt. Und bei sehr frischem Fisch eine Katastrophe, die Mittelgräte rausziehen. Ja. Und wenn man das hat...
Weil die klebt oder was?
Ja, weil du einfach härter rauskriegst. Ne?
Weil das Filet, das die Gräte noch festhält. Mhm. Und wenn die Gräte sich sehr leicht lösen kann, lässt, weiß man eigentlich, dass der Fisch auch schon ein bisschen auf Reisen war. So, und hier werden gerade drei frische Rotbarben filetiert. Wir haben einen
Raum. Die verlosen wir.
Nein, aber wirklich, wir haben hier gerade ungefähr, was haben wir hier? 9 Quadratmeter.
30 Grad.
Und riechen wir irgendwas? Riecht hier irgendetwas unangenehm?
Ja, stimmt.
Es riecht, aber es riecht
nee, aber nicht soll. Nicht so fischig-fischig, sondern fischig. Nein, das ist ja. Es riecht wie in Italien auf dem Fischmarkt.
Du hast halt die Totenstarre nicht mehr, woran du merkst, dass der Fisch einfach ganz einfacher schneiden. Aber er ist topfrisch.
Was? So, sehr schön. Lass es wieder zum Podcast über. Du genau. machst sie, kannst wir, noch nebenbei ganz
wir,
kurz.
Wir hatten eine Klammer gesetzt und das war der Fisch. Und Tim, weißt du noch, was vor der Klammer stand?
Also wir hatten es ein bisschen verloren, aber wir waren mit dem Thema Gestaltung eines eigenen Menüs.
Genau, wir waren bei der Gestaltung eines eigenen Menüs und sind dann darauf gekommen, ob die Zutaten heutzutage eher gesagt, wirklich immer nur aus der Region sein sollen oder wenn es was woanders halt nur gibt, ob man dann da halt auch hingeht und das holt. Und auch da ist mir was aufgefallen. Was denn?
Ein Poser.
Aber macht er gut. Guck mal, hat auch Puls mit dran, siehst du, Tim?
Puls.
Weiter.
Auch das ist mir aufgefallen, Tim. Jetzt bei den Rolling Pins gab es den Einkoch, Le Weißgerber, der zum Beispiel sagt, ein Produkt, wenn es wirklich gut sein soll, muss es teuer sein. Eine Chanel-Jacke, die ist nur so teuer, weil sie auch gut ist. Und eine Rolex-Uhr ist nur so gut, weil sie eben teuer ist. Das sagt er. Dann hattest du auf der anderen Seite eine junge Köchin aus der Bottega Gucci in Florenz, Karime Lopez, Mexikanerin, die sagt, sie kocht mit Zutaten, wo der Fisch zum Beispiel nur ein Apfel und ein Ei kostet und ist trotzdem genauso geil. Was ist denn jetzt das Richtige?
Oh, grundsätzlich glaube
ich. Oder ist es eine Generationenfrage?
Nee, ich glaube, grundsätzlich muss der Preis keine Rolle spielen, aber er sollte zumindest dem Produkt entsprechend sein. Und da muss ich deutlich widersprechen. Eine Gucci-Handtasche kostet 100 Euro in der Produktion, wird aber für 5000 Euro verkauft.
Ja, das stimmt so auch nicht.
Es stimmt schon größtenteils so. Größtenteils stimmt es so. Das ist Marketing. Das heißt, du schaffst ein Begehren und Leute sind bereit, den Preis zu bezahlen und damit ist gut. In der Lebensmittelindustrie haben wir genau das Gegenteilige. Weil es zum Alltag gehört, weil es kaum repräsentativ ist, weil sich Leute kaum nach außen hin damit schmücken können, neigt man dazu, eher vielleicht den einen oder anderen Euro in der Tasche stecken zu lassen und doch das preiswertere Produkt zu nehmen, anstatt sich einfach qualitativ zu orientieren. Jetzt kommt es hinzu, dass Qualität im Lebensmittelsektor auch nicht einfach zu beurteilen ist. Nee, schwierig. Weil Dinge, kannst du sehen, steht mir, als Mode oder so.
Ich oder ihr
könnt das nicht gut beurteilen. Ich rede jetzt gerade von Mode. Du nimmst Mode, kannst du sagen, gefällt mir irgendwie, Mensch, damit habe ich die Außenwirkung, kann ich 10-mal anziehen, bevor ich da wiederholt irgendwie als Abnutzer meine eigenen Klamotten dastehe oder ähnliches.
Oh Gott.
Da ist er. Ja, das sind ganz viele Dinge, die du nur einmal anziehen kannst, weil dann vermeintlich, sie trägt das Kleid ein zweites Mal.
Ja, aber warum interessiert denn das jemanden?
In der Lebensmittelwelt ist es halt so, eine Tomate sieht aus wie eine Tomate und optisch können wir alles faken, aber es entscheidet ein einziger Moment, ob der Qualität, das ist der Mund.
Geschmack. Und wenn es knallt, dann knallt es.
Wenn du wie heißt das?
Airbnb?
Nee, ein gereiftes Stück Fleisch siehst.
Mhm. Dry aged,
danke schön. Dann denkst du, das ist vergammelt. Dann denkst du, das ist vertrocknet. Dann denkst
vor 20
du,
Jahren, ja.
Dann denkst du irgendwie so, was ist da los? Irgendwie so, das ist so, das will ich niemals kaufen, den alten Rotz. Also neigst du dazu, das schön glänzende, knallrote Fleisch zu sehen. Die rote Farbe wird oft über Beleuchtung hergestellt, Oxidation an der, also es gibt da Parameter, warum visuell nicht immer das Schönste auch das Beste ist. Und da musst du Erfahrung haben. Immer. Und diese Erfahrung kannst du eigentlich nur herstellen im Quervergleich. Das ist das, was wir Köche können. Wir haben dasselbe Produkt oft in unterschiedlichen Qualitäten nebeneinander liegen und können dann sagen, okay, das gefällt mir besser. Warum gefällt es mir besser? Optik spricht mich an, Geschmack spricht.
Ja, weil wir jahrelange Erfahrung haben, weil wir waren auf den Farmen, wir haben gesehen, wie ein Rind ausschaut, wenn es happy ist. Wir haben das ja alles erlebt.
Wir haben Lehrer gehabt, die uns
das beigebracht haben.
Schmecken lassen, was sie
genau, so und halt 20 Mal probieren haben lassen.
Exakt. Und das kann der normale Konsument, kann das nicht so. Der müsste jetzt jemanden haben, also der könnte sich jetzt 3 verschiedene Stücken Fleisch einkaufen, müsste sein eigenes Urteil fällen, aber kann immer noch nicht sagen, ist das jetzt auch wirklich so?
Wo kannst du es angleichen? Was sagst du, was war das Beste, was du je gegessen hast? Und auf das kannst du dann die ganzen anderen Sachen, die du probierst, kannst du dann sagen, okay, es kommt daran oder eben halt auch nicht, aber dafür musst du ja probieren und musst du erleben und musst du reisen und musst du Sachen sehen. Du kannst nicht denken, du sitzt nur in Tirol oder heim am Berg und hast die beste Ahnung vom Fleisch.
Und dazu muss man auch,
du hast ja keine, wie sagt man, Vergleichsdinger.
Okay. Und dazu muss man auch deutlich sagen, dass wenn du jetzt irgendwie essen gehst, du gehst in Urlaub, natürlich möchtest du erstmal eine schöne Atmosphäre haben. Wenn es geht, einen schönen Blick auf die Küste.
Ja, die Frau wenn's muss geht, happy
ein
sein.
Ein bisschen Klischee. Du willst ein bisschen die Füße im Sand haben. Hm. Dann kommt irgendwann der Wein, den möchtest du auch haben. So, und jetzt kommt irgendwann das Budget dazu. Und jetzt denkst du, was kann ich mir noch leisten irgendwie so? Was kann ich noch haben als normal verdienender Mensch mit einer Familie, mit normalen Sorgen, mit normalen Kosten, die er im Hintergrund hat? Also achtet er ein bisschen drauf, dass das Geld beisammen hält, weil er schiebt es oben rein und unten kommt es braun wieder raus. Das ist jedes Essen auf der Welt, was gekocht wird, geht denselben Weg. Ja. Jetzt brauchst du schon ein übergeordnetes Interesse, um deine Leidenschaft für zu entwickeln, auch eine Bereitschaft zu zeigen, höher zu denken und größer zu denken. Jemand, der noch nie ein Chateau Betrus getrunken hat und den das allererste Mal trinkt, der wird niemals begreifen, warum dieser Wein diese Kohle verschlägt. Das kannst du nur im unmittelbaren und dann irgendwann nuancierten Vergleich irgendwie haben. Und dann musst du auch sagen, das ist es mir wert. Und deshalb finde ich diese Preisdiskussion eine relativ dämliche in der Kulinarik. Ich denke, ja, grundsätzlich sollten wir den Produzenten von Lebensmitteln mehr wertschätzen, egal welche Form der Landwirtschaft oder der Produktion er betreibt, sei es ein Fischer, der unter Einsatz seines Lebens und mit dem Einsatz seiner 30, 40, 50-jährigen Erfahrung vor die Küste fährt und genau weiß, welches Loch, wo die Rotbarbe sich an diesem Tag versteckt. Und damit reden wir nicht von EU-Fischerrechten, wo einfach so mäßig alles abgegriffen werden kann, sondern die Erfahrung. Wir sollten vielleicht einem Affineur, jemand, der einen Käse nimmt, den jemand anders produziert hat, und den nimmt er und hält ihn so lange bei sich, bis er sagt, und jetzt ist er geil. Und dann isst du diesen Käse und wow, ist das ein Unterschied.
Absolut.
Du, dem Bäcker, der nicht den Industrieblätterteig nimmt, sondern der selber den Blätterteig mit echter Butter, nicht mit Ziehfett.
Weizen da kauft, wo er weiß, es kommt, es geht ja beim Getreide los.
So, und das sind alles so Kleinigkeiten. Und das ist ein Geld, was man vielleicht nicht mehr schmeckt, muss man ehrlich sagen. Das schmeckst du nur, wenn du in dieser Welt drin bist.
Das ist wie Profis.
Ich esse industriell gefertigte Lebensmittel und ich liebe die. Wackelpeter. Wackelpeter, habe ich jemals drüber nachgedacht, was da drin ist an E-Stoffen? Das ist ein grünes Lebensmittel.
Wackelpudding.
Das ist ein grünes, durchsichtiges Lebensmittel, was angeblich schmecken soll wie Waldmeister.
Ja.
Als ich das erste Mal echt einen Waldmeister hatte, dachte ich, das ist kein Waldmeister.
Aber da isst du wieder ein Gefühl mit.
Ja, oder? Das ist so. Du meinst, das
Kindheit.
Ist so, egal was. Also das ist, Oma, so, das ist so schwer gucken. Zu definieren. Und deshalb werden wir auch
wie bei mir, wenn ich sage, ich trinke Almdudler, lasse ich mich runterfliegen.
Ja.
Almdudler ist ein Kindergetränk, ist ein Zuckersirup, den als Österreicher als Kind trinkst. Ja, lass mich runterfliegen, ja, weil ich das Ding...
Du lässt ihn dir herfliegen, du fliegst nicht runter zu ihm.
Nee, ich krieg das nach Portugal geliefert. Genau. Ja.
Und manchmal sind auch Veränderungen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade
gedreht... Das ist Kindheit und keine Ahnung von Top-Produkten und keine Ahnung von...
Ja. Ich habe neulich auf einer karibischen Insel gedreht und da hatten sie mexikanische Cola. Mexikanische Cola war dafür 50 Cent die Flasche
zu haben. Coca-Cola.
Ja. Dieselbe Flasche in New York, aus derselben Produktion, kostet New York 18 Dollar. Weil es it ist.
Ach so, weil es Mexiko ist. Man sagt aber, man sagt doch auch, da sei ein bisschen mehr Kokain drin.
Anderer Zucker ist da drin. Ja, das alte, echte Zucker. Und die schmeckt anders. Ja. Merkst du aber nur, wenn du unmittelbaren Vergleich hast.
Ja,
und die Flasche ist schöner.
Die Flasche ist viel schöner.
Die Flasche ist wirklich viel schöner.
Also nochmal, Preis definiert keine Qualität in Lebensmitteln. Und ein One-Way gibt es sowieso nicht. Wenn Hans Neuner in seiner Region die Möglichkeit hat, er sagt gerade 2 Monate Rotbarbe. Ich kann das Rotbarbe das ganze Jahr über kaufen, aber nicht einen einzigen Tag in seiner Qualität. Mhm. Und da ist der Unterschied. Und dann musst du halt mal was hinlegen.
Da geht es darum, ist die Leber perfekt, sind die Nieren perfekt, sind die Kiemen, weißt du, wir kochen ja Soßen aus den ganzen Innereien. Die müssen perfekt sein und die sind halt nur 2 Monate im Jahr perfekt. Der Rest ist wie beim Seeteufel, da ist die Leber auch nicht. Eine geile Foie Gras, was wir vom Seeteufel machen.
Habt ihr?
Ich liebe das.
Ich liebe das.
Und da muss man es machen und da muss man es lassen. Aber man muss es verstehen, wie man es danach rüberbringt. Aber schneiden ist wie
Miqui von der Seeteufelleber. Ich liebe das.
Die kaufe ich.
Ist übrigens ein Gericht, was ich auch kopiert habe, aber weiterentwickelt habe, weil ich die Schönheit des Produktes nicht verstanden habe. Damals Kochbuch aus dem Nobu.
Der war jünger wahrscheinlich.
So, der hat es gemacht und ich dachte, krass, die Leber vom Fisch habe ich noch nie gehört, außer Dorschleber in der Dose. Habe das nachgekocht und dachte, wow. habe das Gericht nachgekocht und habe es dann aber hanseatisch weiterentwickelt irgendwie und dann bin dann die klassische norddeutsche Leber, Kartoffelpüree,
Erdbeeren.
Und das war sensationelles Gericht. Aber habe ich kopiert? Ja, habe ich vielleicht.
Aber okay, ich das kannst du nicht erst kopieren nennen. So was kannst du jetzt nicht erst kopieren,
Es ging ja vorhin nochmal um die Argumentation, wenn Koch A
wenn man
sagt
lernt
Koch
von
B.
jemand anderem, ja. Dann ist es nicht kopiert.
Aber wie kriegst du den Seeteufel, den es nur nur 4 Wochen im Jahr gibt?
Es gibt 2 Monate, 8 Wochen.
Wie kriegst du den in dein laufendes Sternemenü integriert?
Ja, da gibt es dann einen Gang, den wir halt in den 2 Monaten neu machen und dann gibt es den Gang und dann gibt es noch nicht mehr.
Und der Rest ist ja TK, was wir verkaufen.
Der Rest ist TK.
Das kommt aus Hamburg.
aber das weiß man ja, ne?
Das weiß man, wenn man zu 1,9
macht. Achtung, Freunde.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, ganz hervorragend.
Ah.
So, wir sind in der deutschen Postkartenlandschafts beliebtester Kategorie angekommen, Essen und Winken. Und hier geht es ja darum, schmeckt etwas oder kann es weg? Und ich habe mir heute was ausgedacht.
Bin jetzt schon gelangweilt von meiner Antwort.
Fischdärme und Fischaugen. Hans, Essen oder Winken?
Ja, Augen. Aber gewisse Gedärme und Lebern und so esse ich schon. Ja.
Und Fischauge?
Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber wenn es da liegt, dann wird es mitgenommen, ne?
Ja?
Aber ich muss es nie haben. Also ich bin jetzt kein Freund von Augen. Aber ich habe mal erzählen lassen, dass eben früher, zum Beispiel in der DDR, hat es immer geheißen, der das Auge kriegt, war der Hübscheste. Stimmt das? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht.
Ich war in Japan zu Besuch und ja, es gab einen großartigen Moment irgendwie, mir zu Ehren. Ich musste das Auge essen. Es war es war aber übrigens die Karkasse, der Kopf eines Thunfisches, der geschmort worden ist. Da ging es um die Bäckchen, so ein Apparat.
Ja, eben.
Das heißt, der hatte auch schon ein golfballgroßes Auge. Und nur am Rande, ein Auge hat eine Hülle. Da ist eine Struktur dahinter. Das ist nicht nur ein Apfel. Also
nein, du musst durch die Haut durchbeißen. Ja.
Und durch diesen Schmorvorgang ist das halt hart geworden. Und du musstest dieses ganze Ding...
Kann man das
Ding,
ja verschlucken?
Wenn du Golfbälle schlucken kannst, dann ja.
Okay.
So, aber wir wissen alle, wie schwer wir uns tun, mal eine Aspirin ohne Wasser zu schlucken. Also deshalb, nein. Und ich hatte das Ding im Mund und dachte so... Und ich wollte schlucken, instinktiv Auge. Der Geschmack war einfach egal.
Ja,
das spielt gar keine
Rückenmark,
aber das Essen
das mag.
Innerein muss ich eine Geschichte erzählen, auch wieder in Japan. Wir waren in Tokio im Vergnügungsviertel und da gibt es so eine U-Bahn-Linie. Und in dieser U-Bahn-Linie gibt es in Katakomben so Local Restaurants, die weit entfernt sind von jeglicher japanischen Ästhetik, die man sich so vorstellt. Und ich dachte, ich mache mal das, was ein cooler Tourist so macht. Der bestellt halt Dinge, die er nicht versteht.
Alles hier
Ping, pong, 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 keine Bilder dazu. Und dann kriege ich ein kleines Töpfchen. So. Und ich esse das.
Dazu.
Es waren fermentiert oder vergorene Tintenfischinnereien. Und ich habe das mit Stäbchen hochgenommen und wirklich, wenn du einen ganz tiefen gelben hast und du haust ihn raus und der Spuckefaden zieht sich an der Nase, schleimig bis zum geht nicht mehr. Visuell farblich zwischen grau, grün, gelb, braun. Ich esse das und wirklich instinktiv habe ich Kotze im Hals. Und ich schluck das. Da, so ich denke, komm, das muss jetzt runter. Und dann war ich verzaubert.
Ach,
ja, das war wie ein Verkehrs... Da ist was passiert. Und ich musste jedes Mal, ich wollte mehr und mehr. Ich habe es mir nochmal bestellt. Aber jedes Mal, wenn ich das Ding zum Mund geführt habe, hatte ich die Kotze im Hals. Weil das war einfach ästhetisch nicht in meiner Welt verhaftet. Aber der Geschmack.
Und wie sind Sie drauf gekommen? Also ist das was Traditionelles dort gewesen oder war das ein Glückstreffer?
Nochmal, Nose to Tail ist keine Erfindung von irgendwelchen Hipster-Köchen aus irgendwelchen Großstädten dieser Welt, sondern es ist eine Tradition. Man hat früher alles verarbeitet. Einfach, es gab nichts
anderes.
Alles, jeden Knochen, jede Haut, jedes Auge, jede Nase, jeden Schwanz, jeden... Alles.
Darum also 99% von jedem Tier verarbeitet worden.
Warum füllen wir Bret in einen Wurstdarm? Das ist kein Wurstdarm, das ist Darm. Darm hat die Aufgabe, Scheiße zu transportieren. Das ist Darm. Da essen wir unsere Wurst raus. Zelebrieren wir bis heute. Also das ist ein ganz natürlicher, komplexer Vorgang. Und ja, man hat dann Dinge probiert. Und vorhin hast du es gesagt, mit der Zitrone und dem gesalzenen Fisch. Haltbar machen. Es gab die Kühlschränke nicht. Also salzt man Dinge ein, guckt nach.
Die Portugiesen hätten die Welt nicht, oder kein anderer Seefahrer hätte die Welt irgendwo bereist, wenn er nicht genug Zitrus und genug Fisch dabei hat.
Der Historie nach.
Das ist ganz easy, da überlebst du genau 3 Wochen am Schiff und dann ist fertig.
Habt ihr euch nie gefragt, warum Hamburger ein Hamburger in Amerika ist?
Ja.
Aus der Seefahrt.
Mhm.
Es war nur damals gepökeltes, gegartes Rindfleisch irgendwie oder überhaupt Fleisch irgendwie so. Das hat man durchgemacht und das hat man auf Brötchen gegessen, weil das waren die einzelnen Sachen, die sich transportieren ließen.
Eben. Fertig. Was hält länger wie 2-3 Monate? Du musst dir überlegen. Die haben ja früher Ich glaube, wie lange haben die gebraucht? Von hier bis rüber? 3 Monate? 4 Monate?
Oh, schon ein langes Wochenende.
Aber ein extrem langes Wochenende.
Das Mikro kurz ein bisschen berichten. Also jedes Gericht hat eine Tradition und jedes Ding. Manchmal muss
wir essen
also
heute viel weniger vom Tier wie noch vor 1000 Jahren. Also vor 1000 Jahren haben wir alles gegessen vom Tier. Alles, alles. Jeden Huf, jedes Ding hätten wir uns verarbeitet.
Schweinefüße. Ich liebe Schweinefüße gefüllte. Ja, liebe ich.
Sambone ist ein Klassiker.
Ah, ist aber auch aufwendig.
Das hat, glaube ich, Max Stiegel gestern erzählt. Der macht viel mit Schweineohren, kann das sein?
Ja. Ja, klar. Das Gallert, das Gelee. Aber das ist einfach die unterschiedliche Herangehensweise. Über welche Kulinarik reden wir? Wir reden eigentlich größtenteils nur über eine Restaurant-Kulinarik.
Genau.
Aber nicht über eine wirklich regional verhaftete. Und wenn du jetzt einfach mal die Länderküchen miteinander vergleichst, wirst du früher oder später feststellen, es ist alles das Gleiche. Es ist alles das Gleiche, weil jedes Land ist landwirtschaftlich, handwerklich groß geworden. Die Börsen, die Immobilienmakler, die Internet-Jongleure gab es ja nicht, sondern man hat sein Leben damit verdient, indem man ein Handwerk ausgeübt hat. Mit dem
man gewusst
hat,
wie man aus der Sau am meisten rausgeholt hat.
Und Handwerk bedeutet körperliche Anstrengung, bedeutet, ich brauche Energie. Mhm. Woher ziehe ich Energie? Aus Lebensmitteln. Mhm. Und keine Kühlketten, keine Lagerwege, keine Supermärkte, kein nichts. Also musste man anders denken. Daher kommen viele der jetzt derzeit gehypten Zubereitungsmethoden, gibt es schon seit teilweise tausenden Jahren.
Vielleicht sind es gar keine gehypten, sondern einfach nachhaltige. Weil man gemerkt hat oder wiederentdeckt hat, dass es das schon vor hunderten Jahren gegeben hat.
Ich würde dem zustimmen, wenn die Nachhaltigkeit sich nicht beim 200-Euro Menüpreis abspielen würde, weil das ist elitär und nicht nachhaltig. Nachhaltig ist für mich das, was die Menge bewegt. Mhm. Das, was wir in der Masse anbringen können. Das heißt, für mich ist der Thermomix, und ich weiß, kein Werbespruch, ne? Nachhaltiger als jeder Fernsehkoch, der in den letzten 50 Jahren präsent war, weil er gibt den Leuten das Gefühl, dass sie kochen. Dass sie kochen können. Das ist
aber
natürlich
nehmen die Leute deswegen gute Produkte her nehmen den billigsten Scheiß her und hauen den Mixer rein.
Aber sie kochen. Und das ist warum ist Jamie Oliver wichtiger als ein Bocuse?
Ja, weil er die in meinem Leben.
Weil er die Assis zum Kochen gebracht hat. Warum bin ich wichtiger als jeder Hans Neuner dieser Welt?
Hallo.
Weil ich die breite Masse zum Kochen gebracht habe. Wer ist wichtiger, Wagner oder Dieter Bohlen?
Wie bitte?
Wer ist wichtiger, Wagner oder Dieter Bohlen?
Ja, leider ist es Dieter Bohlen. Also
ja, aber wen wählt man denn? Jetzt mal ganz ehrlich, dann redest du nochmal in 5000 Jahren, reden wir nochmal drüber.
Ja.
Also wir vielleicht nicht.
Ja.
Und dann werden sie alle sagen, oh, Dieter Bohlen war so geil, aber Wagner und Beethoven und Mozart gehen mal einen Scheiß. Glaube ich nicht. In 1000 Jahren werden sie genau die Leute wieder hochheben,
aber die einzige,
die Hammerqualität gemacht haben und die Masse und Billigscheiß als Überzeugung machen, damit sie Geld verdienen.
Macht eine Umfrage auf der Straße und fragt, wer ist Mozart? Ja. Und dann sagen sie, der macht dieses Naschi.
Das hat ja von den Kugeln.
Und wenn du dann fragst, wer ist der größte Komponist aller Zeiten, dann sagen dieselben Leute, Dieter Bohlen.
Ehrlich? Ja, okay, aber das muss ja jeder mit seinem eigenen. Ich habe kein Problem mit Dieter Bohlen.
Oh, schon.
Ja, aber wenn wir schon bei
dem... Ja, es geht ja um jeden selber.
Aber ist so geil, wie man provozieren kann, ne?
Ja, na, könnt ihr ja selber. Wollt ihr alle selber das Kackleben leben und wir kaufen die billigste Rotze ein?
Ich hab neulich gesagt im Podcast, und das wird kritisch gesehen, dass ich gesagt habe, endlich werden Lebensmittel teurer.
Ja.
Das ist in der Phase jetzt, hier und heute sehr schwierig, weil alles wird teurer. Und ich tue.
Ja, aber glaubst du nicht, dass der Farmer, der da draußen steht, dass der ein bisschen mehr verdient hat?
Doch.
Du glaubst es doch selber.
Nein,
doch.
Nein, aber deshalb den Prozess finde ich gut. Stellt es viele Leute vor Herausforderungen, weiterzudenken, sich dafür zu begeistern. Schwierig.
Ja, klar.
So, aber grundsätzlich ist es gut, dass wir eine Wertschätzung für generell handwerklich produzierte Produkte zurückgewinnen. Ein Tisch, der von einem Tischler gebaut wird, kann nicht dasselbe Geld kosten wie ein selbst zusammengeschraubter Halb-Semi-Plastiktisch irgendwie in der Massenproduktion von IKEA. Auch wenn die gleich aussehen. Es ist ein Unterschied.
Sind ja nicht das gleich auch, wenn man genau hinguckt.
Wenn man hinguckt, nein. Aber du weißt, was ich meine.
Aber
es geht ja darum, dass die Leute einfach weniger Wert drauf legen. Ja.
Also ich sag mal, sein Krabbenchip.
Besten Krabbenchip.
Dieser Keks.
Von Hans.
Ja. Da reden wir ja heute nicht mehr.
Du kannst im Supermarkt Dinge kaufen, die sehen aus wie Hui Bui, die sehen aus wie kleine Schäfchen, die sehen aus wie, da gibt es irgendeine Industriepresse, die pumpt das rein, da sind Triebmittel hin, das ist hochindustrialisierte Prozesswege, die hergestellt werden. Ist lecker, sind Aromen drin, aber hast dir keine Mühe gegeben, wurde zusammengeschüttet in großen Kellen. Und jetzt gehst du zum Hans Neuner und kriegst einen Chip zu fressen, musst aber 20 Euro dafür bezahlen. Ein Chip. Da drin ist eine Crema. Und dann isst du das.
Ja, aber kostet.
nochmal, dann isst du das und dann ist es das wert. Fertig. Ja. Keine Diskussion, ohne Wenn und Aber. Aber ist am Ende des Tages.
Das ist doch wie Spitzenfußball, das ist doch wie, egal was du hernimmst. Ich meine, es gibt den, gibt's Champions League Fußball, weil keiner dafür zahlt? Ist doch bei den Köchen das Gleiche. Ich meine, im Endeffekt, du spielst in der Champions League und du spielst auch nur in der League, wenn du dir die besten Spieler kaufen kannst. Oder ist bei mir auch so, wenn ich mir die besten Jungs kaufen oder kaufen kann ich mir es nicht, aber. Es geht auch bei uns auch darum, dass man sich die besten Mitarbeiter sucht, dass man sich die besten Produkte zusammensucht. Und es kostet ja auch ein Geld, damit man das alles zusammensucht.
Absolut.
Und so sehe ich das. Ich meine, natürlich, wir sind nicht besser wie andere, aber natürlich ist es bei uns ein Riesenaufwand, allein das Personal zu finden, damit wir auf der Liga arbeiten können. Oder dass wir die Produkte finden, auf der Liga arbeiten zu können. Oder eben auch die Reisen machen, damit man.
Und vor allen Dingen, man muss auch die menschlichen Schwächen von Hans Neuner kompensieren. Also es ist ja nicht nur,
du brauchst
die
besten
Leute, du musst auch noch
wobei
die
Hans
besten Leute, die mit ihm arbeiten
wollen. 90% ist Hans in der Küche. Vier.
90% ja, das meine ich ja, das sind noch menschliche Schwächen, die man kompensieren muss.
Besser, wenn er weg wäre.
Aber gibt es denn Sterne-Restaurants, die günstig sind? Weil,
alles, was heißt günstig?
Ja, nee,
günstig heißt, für den Aufwand, den manche betreiben, sind sie wahrscheinlich relativ preiswert.
Alle Restaurants außerhalb Frankreichs, die mit Stern dekoriert sind, sind günstig. Ja.
Weil ich in
günstig heißt nämlich, günstig bedeutet ja, dass die Leistung, die erbracht wird, preiswert zu erreichen ist. Und ein Menü in einer Top-Qualität mit dem Handwerk, mit der Produktorientierung, mit allen Kosten, die drumherum sind, ist in Deutschland in meinen Augen zu billig. Ja. Nicht umsonst kommt ja dieser beschissene Spruch, dass die Wirte ja ihr Geld mit den Getränken verdienen. Ja. Weil Essen ist was ganz, die Rotbarbe, die wir gerade hatten, die kann er mit 2 Sternen morgen nicht mehr servieren. Trotzdem muss er genug vorrätig haben.
Er muss immer haben, Meister, ja.
Dass du für den gesamten Abend das genau reicht. Und entweder machst du das in Form eines geschlossenen Menüs mit einer geschlossenen Reservierung. Wenn du dich aber den offenen Markt
so machen wir das.
So sagst, nee, kommt ruhig vorbei, dann kommen Herausforderungen
zum Verschleiß. Da hast du Abfall, da schmeißt du ja Ware für 100 Euro weg jeden Tag. Das geht bei uns nicht. Also bei uns ist schon alles durchreserviert, wir sind immer voll und die Dinger gehen raus und fertig. Wir kaufen auch nach dem ein, was wir verkaufen.
Du warst noch gar nicht da, Tim?
Doch.
Ich habe doch da gedreht. Ich habe doch da diese Krabbe gebacken.
Ach so.
Ich weiß doch, wie einfach
das ist. Vorhin hörte sich so an, dass Hans dachte, du musst doch vorbeikommen.
Er hat die Krabbe nicht gebacken. Also ich glaube, es hat keine der beiden hat irgendwo eine annähernde Krabbe gebacken.
Ich habe das Zeug zusammengewichst in 3 Minuten und habe ihn einfach, hier, drop the mic gezeigt, und wie simpel man von A nach B kommen kann.
Aber
nein, ich war da.
Er hat es aber wirklich nicht. Also ich muss nochmal es. Nein, sorry.
Als hättest du meine Gedanken lesen können, Tim. Das zeigt, wir sind doch Brüder im Geiste.
Aber bitte sag das nicht. Bau keine verbale Nähe zu mir auf. Sonst werde ich mich in Zukunft öffentlich von dir distanzieren.
Ja, es tut mir schrecklich leid. Ich bin
aber fertig.
Ich stehe trotzdem dazu. Ja. Das Thema der Stunde aktuell ist ja... Nee, das war ein Scherz.
Also, ich kann mal gehen heim.
Was glaubst du denn? Das Thema der Stunde ist ja tatsächlich aktuell, dass alles teurer wird.
Ja.
Und vor allem in der Lebensmittelindustrie kriegen wir es alle mit. So, jetzt gibt es, denke ich, 2 Lager. Die einen sagen, das geht alles gar nicht. Wir hatten doch schon so wenig und jetzt haben wir noch weniger, wenn wir was essen gehen. Und die anderen sagen, dazu gehörst du, glaube ich, Tim, endlich werden Lebensmittel teurer.
Können wir mal aufhören, schwarz und weiß zu denken in dieser Welt?
Naja, es geht ja, du bist doch der Meister des Provozierens.
Ja, aber
das reicht, auch schwarz und weiß.
Ja, also, aber das reicht noch nicht mal dafür.
Naja, aber wir müssen ja, dass ich überhaupt noch was sage. Also, ist es jetzt endlich soweit und es war längst überfällig?
Nee. Also der Großteil der Menschen wird es nie kapieren.
Nein, wie du das gerade argumentierst, ist blöd.
Wird nie im Leben funktionieren.
Na dann mach du es mal, wie es richtig wäre.
Na, grundsätzlich hatten wir in der Welt der Lebensmittelindustrie, der handwerklich, der konventionellen, landwirtschaftlich oder auch bio, wie auch immer, produzierenden Gewerbes, hatten wir ein Momentum, dass Menschen ganz schwer davon leben konnten und per se subventioniert werden mussten dafür, dass sie Dinge verkaufen, also produzieren und verkaufen, damit wir Genuss haben. Da war die Genuss, also die Sterne-Gastronomie schon immer out of order. Die haben schon immer beste Preise für extrem gute Produkte. Die waren schon immer elitär. So, das Bild ist jetzt ein bisschen verändert. Das heißt, wir haben jetzt gerade die Chance, Lebensmittel werden teurer und da werden wir uns dran gewöhnen. Was parallel dazu stattfinden muss, ist aber auch ein weiter steigender Lebensstandard der Leute. Nicht, die sollen mehr von dem, was sie haben, bezahlen, Aber derjenige, der es produziert, muss mehr bekommen. Der muss mehr bekommen.
Das ist übrigens auch das Gros der Antworten von den Fides, die wir gefragt haben.
Nicht per se, Lebensmittel sind teurer.
Die Erzeuger müssen was davon abbekommen.
Und die Erzeuger haben, tun sich selber alle keinen Gefallen, weil es gab mal sowas in Deutschland wie die faire Milch, wo die, ich glaube, die Konsumenten standen damals im Kühlregal, waren 37 Milchsorten, eine war die faire Milch und da wurde ganz klar gesagt, die Preissteigerung wird 1:1 an den Produzenten weitergereicht. Das haben die Konsumenten gerne mitgemacht. Da haben sie, ja, das haben sie wirklich.
Ist der Produzent angekommen? Nee.
Doch, ist angekommen. Also? Das Problem war nur, die Produzenten haben angefangen, überzuproduzieren, hatten Reste und haben die wieder für billiges Geld weitergereicht. Also haben sich selber das ist wie eine Gastronomie. Ich weiß, dass Preisabsprachen nicht korrekt ist. Darf man nicht machen. Aber wenn man generell mal sagen würde, eine Qualität eines bestimmten Produktes darf ein Mindestpreis, egal wie sehr dir das Wasser zum Halse steht, darf nicht. Aber die Gastronomie ist auch ein Verdrängungswettbewerb. Und der Verdrängungswettbewerb funktioniert, das sehen wir bei Starbucks immer ganz deutlich. Da ist eine kleine Kaffeebude, die macht was ganz spannend, die erarbeitet sich einen Kaffeeraum und Starbucks ein Jahr später setzt sich daneben. Preiskampf, Aktionismus, irgendwie so ballert das weg, bezahlt höhere Mieten, besorgt den Vermieter, irgendwie so würden wir auch noch nehmen die Fläche, lassen die oft leer stehen irgendwie und nehmen dann auf einmal 6,50 Euro für ein Espresso mit oder wie ihr das nennt, Flat White. Und das ist die Problematik. Das ist einfach grundsätzlich so die Preispolitik, wir müssen eine Transparenz schaffen, was den Produzenten angeht. Wir müssen eine Transparenz der eigenen Restaurants.
Sag mal richtig was und
bitte. Aber wie kannst du das den Leuten oder wie könnt ihr das den Leuten klar machen oder verklickern, die sich kulinarisch oder lebensmitteltechnisch gar nicht so gut auskennen?
Also
und,
dir.
Genau. Und jetzt beim Einkaufen im Edeka merken, krass, X und Y kostet auf einmal tatsächlich ein Euro oder ein Euro 50 mehr. Oder
das,
zum Beispiel
ganz kurz das, was jetzt aber gerade passiert, ist auch wieder ein bisschen Verarschung generell nochmal des Verbrauchers. Ja, bestimmte Grundprodukte sind teurer geworden. Muss ich deshalb gleich 30% Aufschlag machen? Nein, muss ich nicht. Das ist Quatsch. Und
warum machen sie es?
Weil sie es können.
Weil es ein gutes Argument ist. Die Chance
glaubst du nicht, dass gerade irgendein Industrieunternehmen gerade...
Momentum nützen und fertig, ne?
So, die machen die Portion kleiner, die Verpackung größer, die machen, also das ist jetzt Quatsch. Also wer das noch nicht mitbekommt, der glaubt auch ernsthaft, wenn ich mit einer Kamera auf eine Tanzfläche gehe und ich spreche da irgendwie ein junges Mädel an, sage ich, bring dich ganz groß raus als Model. Dann gehörst du auch
bestimmt. Aber was heißt das? Wird der frech erhöhte Preis jemals wieder zurückgehen oder bleibt der?
Ging schon jemals ein Preis zurück in deiner Welt? Hast du schon jemals was erlebt, was zurückging? Nein. Woher denn? Glaubst du wirklich?
Aber es kann ja nicht gut gehen. Also pass auf, ganz aktuelles Beispiel, es gibt einen indischen Imbiss im Bahnhof Altona.
Ja.
Der ist lecker, mit Sicherheit nichts Besonderes, aber der tut das, was ein Imbiss macht, wenn du dir auf die Zugfahrt was mitnehmen willst, dass es schmeckt einigermaßen, es passt. So, Chicken Makan, 5,90 Euro in der S-Größe. Also nicht essen, sondern
Es ist super, so. Super.
Was? Reis, Hähnchen, Soße. Mhm. Wenn du willst, Koriander und noch ein bisschen Joghurt drauf. Mhm. Was habe ich gesagt? 5,90 Euro. Mhm. Kostet
was bleibt dem nur übrig?
Kostet jetzt 7,50 Euro. Mhm. Frage ich, was ist denn hier passiert? Ja, wir mussten die Preise anpassen. Was hat es denn vorher gekostet? 5,90 Euro. Rechne ich, sage okay, also 1,60 Euro mehr.
Ist eine spannende Diskussion.
Und das meine ich nicht aus der Sicht des Geizhalses oder des Sparfuchses, sondern ich würde es gerne verstehen.
Kommt aber so rüber. Also generell ist es obliegt dem Wirt, den Preis zu nehmen, den er für gerechtfertigt hält oder den er preisnimmt. Wir haben keine Rechtfertigung. Nein, nochmal, wir müssen mal aufhören, unsere Preise gegenüber den Konsumenten zu rechtfertigen.
Gar nicht, da gehe ich ja nicht hin.
Eine gute Leistung.
Okay, dann musst du aber auch die Konsequenz ziehen, wenn der nicht kommt.
Das tun wir doch sowieso. Es gibt Leute, wenn die Schweizer zu uns in die Bollerei kommen, manchmal überlege ich, eine Schweizer Speisekarte drucken zu lassen. Weil die jedes
so teuer.
Die sagen, weil die immer sagen, danke für die Einladung. Ich sage, ich habe euch nicht eingeladen. So, die kennen diese Preise.
Was soll der Südafrikaner da sagen?
Bitte.
Nee, für die Schweizer sind wir alle super billig.
Ich war gerade in der Schweiz, ich hatte genau umgekehrt.
Die mich aus.
Nee, wir haben doch bei uns immer die letzten Jahrzehnte haben wir gedacht, es muss günstiger werden und günstiger werden und nur so gegen wir Kunden. Im Endeffekt geht es darum, ich meine, ich verliere nicht die Welt. Aber ich gehe dahin, wo ich den geilsten Döner kriege, und wenn er mich 15 Euro kostet, gehe ich dahin, weil da kriege ich meinen geilsten Döner.
Aber weil du Gastronom bist, weil du es zu schätzen weißt.
Ja,
weil
du weißt, wird das Fleisch nicht behandelt oder keine Ahnung.
Nochmal, da würde ich ganz gerne weiterhelfen, wenn ich ein Umfeld schaffe, dass das Produkt den Preis bekommt, den ich dafür brauche, damit ich davon leben kann, mein Leben finanzieren, das ist jetzt mal die, aber dass ich auch Geld verdiene.
Ja, natürlich.
Ich mache ja nicht, warum sollte ich mich an Altona Bahnhof stellen, nur damit Sebastian Merget für billig irgendwie was zu essen im Bauch hat, wenn er nach Berlin auf irgendeine Crack- und Nuttenparty geht.
Nein, Tim, jetzt, also, jetzt wirst du nein, populistisch. Darum
natürlich, es ist nur
aber,
Populismus.
Aber darum geht's ja.
Aber die Preisdiskussion ist Populismus at its
okay,
best.
Okay, ja.
Weil es geht immer nur um Preis. Warum ist es dir 7,50 Euro wert?
Tja, und da muss ich wirklich sagen, weil es mir wirklich schmeckt, ja.
Ja.
Gut, danke. Und jetzt lass uns nie wieder darüber reden.
Das nein, ist die aber Kneipe. Eine Sache noch, Tim, eine Sache noch.
Ich
habe ja nicht gesagt, dass ich nicht einsehe, die 7,50 Euro
zu zahlen. Du hast gesagt, muss das sein.
Genau, aber es, genau, muss das sein. Ich habe ja, nicht gesagt, das kann nicht sein.
Warum? Willst du beurteilen, was er verdienen will? Willst du beurteilen, was der Handwerker für sein...
War es doch? Aber das ist es doch gar nicht, worum es geht. Nein. A, habe ich es ja gekauft. B, sage ich dir gerade, ich würde es wieder tun, weil es mir auch schmeckt. Ich möchte trotzdem verstehen, wie 1,60 Euro gefühlt von heute auf morgen sein können. Oder kann es nicht auch sein, dass der eine oder andere auch sagt, ey, das machen jetzt eh alle... Das mache ich jetzt auch.
Wahrscheinlich wird es auch geben. Drauf. Ja, natürlich.
So,
auch ja,
muss. Und dann ist es doch ein valider Gedanke, den ich und höchstwahrscheinlich auch 70.000 andere Zuhörer und Zuhörerinnen haben, um sich das denken. Und ich unterstelle euch Gastronomen jetzt einfach mal, dass ihr das natürlich mit einem anderen Blickwinkel seht, weil ihr seid die
ganz,
Profis.
Ganz kurz. Du hast eine Mütze auf, da ist oben Gesicht drauf. Welche Marke ist das?
Agne.
Du hast eine Baseballmütze auf. Mhm. Ich sag mal so, in meiner Welt, zumindest was ich so beobachte, seitdem ich unterwegs bin, kann man eine schwarze Baseball-Cap tragen, Einkaufspreis ab 1 Euro bis Sammlerstücke 1.000 Euro. Agne kostet was?
Die Cap jetzt?
Ja.
110.
Dankeschön.
Ja, aber Tim...
Never talk to me again about Preise. Das Ding wird 3
du
Euro in der
Produktion... Du nimmst das wieder persönlich.
Nein, ich muss das... Ich bin Gastronom. Ich
ja,
kämpfe,
ich kämpfe
für eine Branche.
Aber ich greife dich nicht an, auch nicht die Branche. Mir geht es ums Verständnis.
Du hast gesagt, muss das sein. Muss das sein, ist so... Deine Mutter hat gesagt, du haust was kaputt, kommst zu spät nach Hause, bist besoffen und deine Mutter
okay,
sagt,
aber,
muss das
aber
sein.
Ich hätte die Mütze höchstwahrscheinlich nicht mehr gekauft, wenn sie auf einmal 170 Euro kostet.
Aber wenn sie 1 Euro kostet,
110,
dann
dafür will ich dich schon schlagen.
Ach Tim, ganz soll man das aufmachen? Ja, voll, hast du nicht von Paul Smith-Hemden gerade gesprochen und auf der anderen Seite von Sanitätshaus? Geht auch beides.
Mach die ganze Geschichte auf. Meinst du, dass ich Paul Smith bezahle? Nein, das habe ich gesponsert gekriegt, weil ich einfach, ich bin ausgestattet.
Das habe ich auch gesponsert bekommen.
Ehrlich?
Hier, von dem Podcast. Also von dir.
Okay, pass auf, jetzt versuche ich ein anderes Argument ranzubringen. Wir haben das Cornern, was vielen kleinen Kneipen, Restaurants und Bars das Leben schwer macht.
Was ist Cornern?
Cornern ist, du gehst an den Kiosk, holst dir 6 Dosen Bier, haust dich vor eine Bar und hängst da einfach rum mit deinen Leuten, aber konsumierst nichts. Gehst da pinkeln.
Aber die verkaufen Bier.
Nee, der Kiosk verkauft das Bier.
Kiosk.
Achtung. Die Kneipe,
großer
die das
Sport
Bier.
Großer Sport in Hamburg.
Großer Sport.
Ja, ist es
die
ja,
Kneipe, die das Bier für 4 Euro verkauft, ist zu billig. Der Kiosk, der das Bier für 2 Euro verkauft, ist zu teuer.
Ja, Moment, nochmal, was?
Ja.
Die Kneipe, die das Bier verkauft.
Wo es der Cornerer nicht kauft.
Genau, für 4 Euro ist zu billig und der Kiosk, der es für 2 Euro verkauft, ist zu teuer.
Ach so,
ja. Warum? Warum sitzen die da zum Cornern? Weil die Kneipe die Atmosphäre aufgebaut hat, weil sie die Ecke spannend gemacht hat. Kurze Pause. So.
Also wir haben ja trotzdem hier, wo kommt denn der Kamm her?
Aus meiner Hosentasche. Ich habe gedreht und dachte, es regnet und damit ich hin und wieder mal gefragt aussehe, habe ich wie Elvis früher oder John Travolta einen Kamm dabei.
Jean Travolta?
Ja, Jean.
Jean Travolta. Was nämlich die wenigsten wissen, es war ein Franzose, der Jean Travolta.
Ja, eben.
Also, wir haben hier einen Lehrauftrag, Tim, und die Fragen der Fietes waren ganz aktuell.
Ja.
Wie wir, vor allem natürlich du und unser Gast, der aktuellen neuen Preispolitik im Lebensmittelsegment in Deutschland.
Ich würde vorschlagen, du hattest so viele schöne Fragen vorbereitet, wir haben eine geantwortet. Wir machen jetzt ein spontanes Q&A. Q&A bedeutet keine Antwort länger als 10 Sekunden. Eine neue Kategorie. Weil diese Thematik ist so schwer und
Thematik.
Vielleicht sollten wir doch hin und wieder mal mehr im Klischee bleiben.
Wenn du dabei bist, ist es eine Thematik.
Hans Neuner und Tim Melzer beantworten in einem Q&A innerhalb von 10 Sekunden relevante Lebensfragen.
Oder wie wir es nennen.
Das aufgewärmte Interview. Denn aufgewärmt schmeckt alles besser. Zum Beispiel Lasagne.
Wir haben hier diese wunderbaren Fragen, die dem lieben Hans Neuner im Gourmet-Report schon einmal gestellt worden sind. Das stimmt, wie diese
geile Grunzen. So.
Du kannst dir jetzt aussuchen, Tim, weil du ja hier Gast und Gastgeber bist, also die wichtigste Person. Du bist heute bist du echt hier schwer erträglich.
Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist wie im Kindergarten. Wirklich. Zwei Jungs, die getrennt worden sind, weil die in der Kombination.
Ja, aber hatten wir das auch nicht hinter uns, dass du dich dauernd nur runter machst. Doch, oder? Das
aber war, ich mach dich das, ja gar nicht
das
runter.
Ist doch, das ist doch 90er, also pass auf.
Nee,
aber
Hans und ich sind wie...
Also erstmal mich runtergemacht.
Ja, jetzt zwei Satzwien. Pass auf, Tim.
Ich sag dir eins, wenn Hans und ich auf dem bezahlten Internat zusammen in derselben Klasse wären, einer von uns beiden wäre verwiesen. Nee.
Ja, ich glaube, einer von euch wäre Direktor gewesen, dann habt ihr einen Direktor, dass ich mehr machen muss. Also pass auf, Tim. Habt ihr eine miese Geschichte zusammen?
Nein, also mir fällt jetzt nichts ein.
Saufi oder sowas?
Das ist doch, wir sind, ist doch nicht das Klischee, dass Hans und ich immer betrunken sind.
Na ja.
Das ist ja Quatsch.
Aber früher das mal. Gibt eine Geschichte offensichtlich, so wie du guckst. Auch eine, die du hier erzählst?
Ich habe dir schon mal gesagt, wenn ich jemals meine Memoiren schreibe und davon erzähle, wie betrunken oder wie ich in welchem Zustand ich irgendwo mal morgens um vier gewesen bin, ist es erlogen. Weil an das meiste kann ich mich nicht erinnern. Aus Hörensagen. Ich glaube, ich sollte eine Biografie schreiben lassen aus den Stimmen anderer Menschen, weil ich war nicht dabei.
Sollte ich jemand einmal eine Person mit dir 3 Jahre lang mitfliegen lassen? Und die schreibt dann die...
Ja, aber die geht nach einem Jahr in die Klinik.
Also, 2 Minuten.
Also pass auf, Freunde. Wir haben jetzt hier diese Kategorie. Tim, du darfst als Gast und als Gastgeber gleichzeitig entscheiden. Genau. Möchtest du die Frage, die Hans schon irgendwann mal gestellt bekommen hat, für Hans beantworten, wie er sowohl beantwortet hätte?
Ja, möchte ich.
Das wäre ja unsere Kategorie. Ja. Oder wollen wir das so, weil es sind echt schöne Fragen, dass ihr sie beide so beantwortet, wie ihr sie beantworten
sowohl
möchtet?
Sowohl als auch. Wir fangen erst an mit, ich stellvertretend beantworte für dich.
Ja.
Und danach versuchen wir dem Ganzen sowas wie Tiefgang zu verleihen.
Also, go ahead. Dann schnallt euch an, Freunde. Tim, die erste Frage. Wie hat Hans sie wohl beantwortet? Was charakterisiert in ihren Augen einen Genießer?
Das Wissen ob der Qualität und den Hang zum Exzess.
Hans, weißt du noch, was du gesagt hast?
Nee, keine Ahnung.
Aber es war eine gute Antwort.
Das war super.
War wirklich gut.
Muss ich ganz ehrlich sagen, wer weißt du denn?
Was hat er gesagt?
Er ist immer offen für Neues. Er hat aber auch schon 5 Tinto in der Intro.
Ja, aber ist ganz gut, ja.
Und wie würdest du sie beantworten?
So wie ich sie beantwortet habe.
Auch für dich.
Qualität, also du musst Qualität kennen, damit du exzessiv leben kannst.
Mit wem würden Sie gerne mal ein Menü kochen?
Oh, das weiß ich.
Nee, was er gesagt hat.
Ja, ich weiß.
Nee, Tim Melzer.
Quentin Tarantino. Er hat ein Plakat bei sich in der Küche hängen, der war bei ihm zu Gast und er hat ein Plakat von allen Schauspielern. Pulp Fiction bei sich in der Küche hängen. Und ich weiß, dass er Quentin Tarantino geil findet.
Warum war er da nicht bei OMR-Festival?
Das fand ich auch schon.
Keinen Sau eingeladen hat.
Aber das ist übrigens, Hans Neuner ist ein bisschen ein Quentin Tarantino der Küche, weil er wild out of the box gedacht hat, eine Handschrift entwickelt hat und den Erfolg immer wieder bestätigt und inzwischen ein bisschen im Mainstream angekommen ist.
Findest du?
Hans?
Ja, bin ich.
Ich dachte Quentin Tarantino.
Ja, natürlich, der dreht ja Filme mit Budgets inzwischen. Früher hat er das für einen Bruchteil.
Ja, aber er macht immer noch keine Streamings.
Ja. Für mich stimmt ja nicht. Doch, hier Hollywood-Dings, das Ding hier
Once Upon a Time in Hollywood war ein lupenreiner Kinofilm.
Wird jetzt gestreamt.
Aber er wurde für Kino produziert. Also für mich bist du Quentin Tarantino.
Also Quentin Tarantino, das weiß ich.
Okay, aber...
Richtig?
Ja. Weiß nicht.
Quentin Tarantino.
Was hat er gesagt?
Der ist schon gut, oder? Quentin
Tarantino.
Yeah. Ja. Er hat gesagt mit August Escoffier.
Würde ich gerne mal ja auch, ja. Guck mal, wenn er noch leben würde, wäre cool.
Okay, das war ein Fachmagazin-Interview.
Er hat mal gefragt, mit wem würden Sie gerne mal eine Nacht in der Küche verbringen? Das war Quentin.
Okay.
Wie wir sagen.
Aber immerhin, Quentin. Ich dich dran. Ja.
Und was wäre deine Antwort für dich?
Ist mir Lattenhagen.
Ach komm.
Doch wirklich, ist mir Lattenhagen. Die meisten Typen, zu denen ich aufschaue oder die...
Wen ist Hans Neuner, ganz klar.
Es sind Momente wie mit Hans heute. Es sind Momente wie mit Hans. eigentlich möchte ich keine Momente mit Menschen verbringen, die ich nicht kenne, um sowas Intimes wie einen gemeinsamen Kochabend zu verbringen, weil diese Bestätigung des heutigen Tages viel geiler.
Ja. Und, aber das ist auch typisch, das bist auch typisch du. Du bist ja kein Star-Struggler, ne? Und
ich sag mal, es gab eine Zeit, aber darüber darf ich nicht reden.
Also pass auf. Und mit wem würden Sie am liebsten mal essen gehen und wo? Was hat Hans Neuner wohl im Gourmet-Report? Hört sich an wie ein kulinarischer Porno.
Selber.
Also wir haben ja heute was erlebt, was er sehr genießt, das Fischereihafen-Restaurant. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Adresse wie das Fischereihafen ist. Könnte sein, dass er jetzt in Portugal bleibt, weil er da ein Restaurant hat. Das ist der Cucina. Ich glaube aber trotzdem, es wird eher eine Adresse wie das Fischereihafen-Restaurant. Und dann würde ich sagen, Quentin Tarantino.
Weißt du noch, was du gesagt hast? Nee, das ist knapp daneben. Megan Fox.
Megan Fox?
Ja. Megan Fox.
Megan Fox. Ja, aber da ging es auch. Megan
Fox. Das schneiden wir. Megan Fox. Megan Fox.
Das ist so wie Mac and Cheese, ey. Megan Fox. Mac and Cheese.
Ihr Hauptcharakterzeug.
Zug.
Charakterzug.
Meiner.
Ja.
Ehrgeiz.
Weißt du nicht, also hast du das Interview gegeben?
Ja, natürlich.
Damals bist du dir sicher?
Ja, schon. Aber
du weißt ja keine Antwort mehr.
Ehrgeiz. Oder immer offen bleiben.
Ja, sowas wahrscheinlich. Und was ist
meine Hände.
Ah! Aber was?
Charakterzug, meine Hände. Da merkst du das intellektuell, das Niveau uns nirgends verlaufen ist.
Ihr Motto?
Alles war das Zeug, was man angreifen musste.
Ihr Motto ist so, niemals sich mit dem Erreichten zufrieden geben, immer weiter.
Oh, mit viel Fantasie, keep it simple. Was ist denn dein Motto, Tim? Hast du ein Motto?
Halt's Maul. Eigentlich halt's Maul. Eigentlich so, I don't care. Was soll? Nein, es ist so... Ich hab natürlich Motti, aber die ändern sich. Und man
ja, ist ja manchmal alle paar Wochen neu.
Und manchmal, natürlich begebe ich mich in die Welt der Beurteilung, aber ich denke, Mensch, sei doch konstruktiver in der Beurteilung. Ich mag dieses Negativ-Bashing nicht so sehr, wenn es nicht irgendwo hinführt. Also, als ich versucht habe, in New York ein Restaurant aufzumachen.
Schön, das war auch vor Bayern, ne? Ja.
Da habe ich Leute kennengelernt und die haben gesagt, was kannst du denn? Und ich sage, ich habe diese Idee. Und sagt, krass, ich kenne da einen. Der könnte dir ja vielleicht helfen. Und ich bin wirklich in ein Netzwerk eingetaucht von Unterstützern. Auch von es war noch viel Labarababa dabei. Aber es war keiner dabei, der gesagt hat, du kommst aus Hamburg, du bist in der Stadt nicht verhaftet. Das kannst du nicht, das wird zu teuer, das schaffst du nicht. Kein einziger. Und ich mag das nicht. Das würde ich mir aber nochmal überlegen. Das stehst du ja nicht unbedingt für gerade. Das bist ja nicht unbedingt du. Und wo ich sage, das weißt du doch gar nicht.
Ein deutsches Ding?
Na, ich weiß nicht, ob es deutsch ist. Ich habe es nur anders erlebt in Amerika.
Wie planten ihr ein Jahr? Plant ihr ein Jahr?
Interview.
Gibt es sowas, Sekunde, gibt es sowas wie Anfang des Jahres...
Ja,
Kassensturz, ja?
Nein, du musst doch einfach mal den Text, da quatsche ich kurz rein irgendwie, du musst doch nur mal deinen Einleitungstext zuhören. Zweimal im Jahr Skiboarden, zweimal im Jahr Golfen, zweimal im Jahr Disc
Golfen
machen.
Never ever, so, ja. Golfen never ever.
Der plant seine Freizeit im Jahr.
Und wir planen jetzt schon für das Menü fürs nächste Jahr, ja, wir planen die ganzen Reisen.
Jetzt schon?
Ja, wir machen nächstes Jahr Brasilien, ja. Das heißt, wir müssen die ganzen Flüge planen, wir müssen die ganzen Restaurants planen, wo wir hinwollen. Jetzt geht ab August geht's los fürs nächste Jahr.
Und dann seid ihr in Brasilien, landet in Sao Paulo und dann habt ihr bestimmte Restaurants und Märkte und Bauern.
Wir haben ja jetzt seit 3-4 Jahren das so angefangen, dass wir die ganzen ehemaligen Kolonien abfliegen, dass wir hinfliegen, uns mit Köchen treffen und bla bla. Und ja, es ist so, im Dezember fliegen wir nach Brasilien für 3 Wochen und dann fahren wir von oben bis unten runter, treffen uns mit Atala und allen möglichen Großen und dann suchen wir uns das Menü zusammen fürs nächste Jahr. Ja.
Schon gut.
Ich habe eine Jahresplanung, die mache ich normalerweise knapp im August, September des Vorjahres.
Mhm. Ja, im August.
100 Tage Medien, 100 Tage Gastro, 100 Tage Freizeit. Freizeit inkludiert Wochenenden. Mhm. Und jetzt rechnen wir nochmal 50 Wochen. 52 Wochen bin ich schon
Wochenende.
4 Wochenenden, 2 Wochenenden unterdeckt. Und die anderen 65 Tage spiele ich flexibel. Das ist meine Jahresplanung. Und dann gebe ich das an die Leute ab, die es zu beurteilen haben, und dann mache ich das. Ist smart.
Es ist definitiv Hammer, smart. Ich frage mich Hammer. Nur gerade, das, was Hans gerade erzählt.
Ja, wir machen das, ja kein Fernsehen.
Sekunde, Sekunde.
Bei uns geht es ja doch ums Kochen mehr oder weniger.
Ja, ja. Worauf ich hinaus wollte.
Nicht negativ gemeint.
Wenn du 200 Tage brauchst, ein Menü zu kreieren, und mir reichen 100 Tage dafür, frage ich mich gerade, wer das Talent ist.
Du machst ja das ganze Jahr. Ich meine, Entschuldigung. Ist so, ups.
Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn Hans das erzählt, was er gerade sagte, ja, nämlich, dass sie eine Reise nach Brasilien planen mit Flügen und 3 Wochen hier und das und das.
Ja, und auch Team mitnehmen,
das
ja,
darf,
gewisse gute Leute.
Du willst Team mitnehmen?
Nee, Team.
Ach, Team.
Team, je nachdem.
Wer darf das nicht auch dann schon in den Preis des Menüs später mit reinfließen, was das für eine...
Es fließt ja irgendwo auch
ja,
alles
ne?
in den Preis
also
mit rein.
Spätestens muss ja da irgendwo ist es am doch Ende dann auch gerechtfertigt.
Des Jahres muss alles gezahlt sein.
Ja.
Es ist bei uns schon so, das verstehst du vielleicht auch nicht, aber es ist bei uns schon, es ist alles bezahlt, es ist nichts eingeladen.
Ja, ich finde das schon toll, wenn man darüber nachdenkt, dass jemand, der ein 2-Sterne-Restaurant, in dem Fall in Portugal leitet, sagt, wir werden im Dezember nach Brasilien gehen, um uns dort faszinieren, inspirieren und weiß ich nicht was noch zu lassen.
Ich würde es gelten lassen, wenn wir uns im Rahmen einer klassischen Geschäftsreise befinden. Aber jetzt guck Hans an. Wir haben ihn jetzt gerade 3 Stunden erleben dürfen. Der fährt nach Brasilien,
ja,
um zu
und
fressen
wir haben Spaß.
Und zu saufen, das ja. Leben zu genießen.
Ja, 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 ja.
Ja,
ja, ja,
er darf
ja,
das
ja.
in sein Menü einpreisen.
Ja, natürlich.
Das bedeutet aber wirklich, dass
das sind seine du musst
nächsten,
ja auch,
das sind die nächsten
du musst
30
ja die,
Weine für die nächste
das,
Reise.
Das ist, wenn die unsere, welche waren das hier? Unsere Verteidigungsministerin ihren Sohn auf eine Dienstreise mitnimmt, um Wege zu verkürzen.
Nee, das ist
ja Quatsch. Also natürlich darf er das, aber es ist Quatsch, das zu machen.
Nee, das ist das Allergeilste, was dich daran so? Überhaupt am Leben erhält. Dass du sagst, du machst einen Plan. Du sagst, okay, jetzt kaufen wir für 2 Jahre das und dann fliegen ja, wir dahin.
Das Team kann man berechnen, aber ihn selber nicht. Das wie, ich würde nie mit Tim Rau in ein Restaurant gehen.
Selber.
Das meine ich ja.
Was denn,
also keine Preisdiskussion mehr bitte. Jetzt
nein, darum geht es doch gar nicht.
Doch, Tim, schon
die Scheiße zahle ich alles selber.
Nein.
Tim, ich lade mein
das,
ganzes
das
Team privat ein und fliege sie dahin.
Ich wollte,
ist das Interview zu Ende?
Noch nicht. Okay. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es ja schon toll ist, dass jemand, und der hat ja nun mal ein 2-Sterne-Restaurant, im Voraus eine große Reise plant, um sich für die nächste Saison zu wappnen, kreativ.
Ja, natürlich.
Das ist doch geil, das finde ich schon toll. Das ist doch richtig
volle
Identifikation und absolute Leidenschaft mit dem Job für den Gast. Das ist doch ist
ja,
schon.
Ich finde es auch toll.
Ja, bleibt jetzt kann ich nichts anderes sagen. Nee, es
Tim,
ist
fährt, toll. Tim fährt nach Ottensen, lässt sich inspirieren. Also.
Was, wo fährst du hin jetzt? Vom Handy.
Alter, komm, wir haben noch 10 Minuten.
Was wollten Sie als Kind partout nicht essen? Oh, was hat Hans Neuner nicht gemocht als Kind? Damals in Österreich.
Achso, ist es das noch?
4. Generation, da würde ich schon eher
da
sagen.
Da gehst du wieder richtig gut dran. Das finde ich, das ist so ein typischer Melzer aus Kitchen Impossible, der analysiert. 4. Generation, was hat da die Großmutter sonntags gekocht, was der Hans nicht gemocht hat, das ja, könnte sein. Ja, nicht ja. gut.
Und da würde ich schon in der Reihe wählen, irgendwie kutteln. Irgendwas ja, in die Richtung von kutteln, weil wurde früh anders gekocht als heute.
Als Kind, ne, ich glaube Leber.
Leber, ja.
Wenn meine Mutter Fräser Leber kocht, da,
meine Oma auch, die konnte 2 Sachen nicht, Leber und Fisch nicht, gekochten Fisch, Kabeljau, Senfsoße, die hat den halt einfach 40 Minuten durchgekocht, bis die Klebe rauskam. Weißt du, was ich meine? Mit dem Ding, wie so, da konnte zu viel Soße rüberballern, wie es ging. Und die war eine begnadete Köchin, aber das Ding war eher auf Sicherheit gekocht, dass da auch nichts mehr drin ist.
Und bei dir?
Partout? Ja, ich hatte mal eine Phase, aber das war aufgrund einer Situation Lamm. Weil ich im Griechenland-Urlaub mit Hammel konfrontiert worden bin und eher auch hintenrum abgeschnitten bekommen habe.
Hintenrum,
also dicht am Hoden irgendwie, wo es echt noch mal eine Nummer ist. Wie ein Wildschwein. War nicht so richtig geil.
Okay.
Und dann konnte ich eine Zeit lang Lamm nicht essen, aber generell eigentlich alles. Aber es lag auch daran, wir hatten nichts.
Oh, Tim. Eben, ne? Wenn man nichts hat, dann isst man alles.
Ja.
Was haben Sie als Kind am liebsten gegessen? Die Antwort ist interessant. Tim, du musst
ich?
Raten, was er wohl als Kind als liebstes...
Der Hansemann. Auch wieder Österreicher, 4. Generation, um ein bisschen Respekt an seine Vorgängergeneration.
Geil, der Vater hat wird
das, wird das irgendwas mit Teigware zu tun haben in der Welt der Buchteligen geschehen? Also irgendwas
nein,
Teig...
Nix, Buch,
halt
nix.
Die Fresse. Ich antworte gerade.
Oh Gott.
Ich antworte gerade.
Wirklich. Ich hab's gewusst.
Du hast aber vorhin schon gesagt, ich bin hardcore.
Ja.
Aber ich würde sagen, irgendwas Buchteliges, Teigiges, irgendwie sowas. So.
Was ist Buchtelig?
Ja, was ist
Guck mal zum Österreicher,
was der Bauch vom Raum, oder was ist
nochmal, du arbeitest in einem Zwei-Sterne-Restaurant in Portugal.
Geht um zwei Sterne, geht um das, was ich mein ganzes Leben
mit erlebt habe. Lass doch mal meine herangefallen. Und das hat die teuersten Raten in ganz Portugal. Das ist, die Zimmerraten sind gehen ins dreifache Monatsgehalt eines normalen Menschen. Und jetzt musst du ja mühselig versuchen, sowas wie sympathisch rüberzukommen. Und in dem Sinne erwähnst du was sehr Bodenständiges, was aus dieser Vierer-Generationsgeschichte. Und jetzt Achtung,
jetzt
nimmt aber diese Generation das Kochen raus und bringt es in die Weiblichkeit, also in die eigentlichen Köche unserer Nation. Die Frauen, die Mütter, die Großmütter, die Urgroßmütter. Und da wird es ein Traditionsrezept sein. Und wenn ich sage, sowas wie Buchtel, dann ist es manchmal ein kleiner, schöner Hefeteig, ein Germknödel, der dir einfach in ganz besonderem Momenten, wie ein warmer Käsekuchen, der aus dem Ofen geholt wird, wird dir kredenzt, weil du dir gerade das Knie schorfig geschlagen hast. Und die Tränen trocknen dir gerade in deiner schmutzverschmierten Backe und dann wird dir Trost mit Essen gegeben.
Also für die Geschichte würde ich eigentlich gerne sagen, du hast recht.
Ja,
ne? Du bist auch nah dran, es sind Schnecken.
Okay, das ist krass.
Ja, das ist echt krass, oder?
Das ist krass.
Was denn? Hallo, mein Vater war lange in Frankreich. Wir haben
ich mochte auch
Schnecken gekocht daheim, wie die Wahnsinn.
Aber ich mochte als Kind auch Schnecken, aber ich mochte die Knoblauchbutter mehr.
Ja.
Aber warum habt ihr denn als Kinder Schnecken bekommen?
Weil wir intelligente Eltern haben.
Weil wir gescheite Eltern haben und weil wir Foodie-Eltern hatten schon.
Ja?
Also auch der, mein Vater hat lange in Frankreich gekocht und er hat damals gelernt, wie man Schnecken wascht am Fluss.
Aber ich habe mich schon immer
gefragt. Und wir haben am Fluss neben dem Restaurant und hat mal gezeigt, dass so werden Schnecken gewaschen.
Ich glaube, wir waren eher so diese Tontöpfe, fertig gefüllt mit Schnecken, Knoblauchbutter und dann schiebst du für 1,99 und schiebst in den Ofen. Aber wie gesagt, die Qualität der Schnecken, darüber habe ich mir auch echt keine Gedanken
gemacht. Ich habe ja von meinem Vater gelernt, wie man Schnecken wäscht.
Wie wäscht man sie denn?
Du musst sie immer wieder im Flussbad, also wie heißt das, im Fluss.
Ja,
wir sagen Wasser.
Unser Restaurant,
Fluss.
Unser Restaurant, das Bach, das daheim geht, nimmt den Fluss vorbei.
Am Bach.
Und dann musst du es immer wieder durchwaschen, weil die erzeugen immer neuen Schleim.
Mit einer Bürste, oder?
Ja, genau. Dann waschst du die über stundenlang, stehst du im Bach unten und du hast die ganzen Körbe mit deinen Schnecken und du waschst Schnecken. Bis der ganze Schleim raus ist, bevor du sie kochst. Es geht ums Kochen, es geht ja nicht ums Dose aufmachen, auf Kräuterbutter drauflegen und dann.
Nochmal Pinneberg, ne? Also jetzt. Auch da wieder Respekt an meine Mutter.
Ja, voll.
Als ich mochte die wirklich.
Geile Knoblauchbutter, ja, logisch. Und da gab es früher immer die Toastdinger. Kennst du die Toastdinger?
Oh, herrlich.
Was sind Toastdinger?
Toastbrot, das wird dann geschnitten in so kleine Balken und es wird dann oben hingelegt.
Ah, okay.
Aber das war in den 70ern, 80ern war das ein Highlight.
Welche regionale Persönlichkeit bewundern Sie am meisten? Also das wäre bei ihm ja zumindest mal, aus welcher Region Österreichs?
Tiroler. Vollgas.
Vollgas.
Was ist denn die Scheiße?
Hier, das habe ich aus dem Gourmet-Report. Das ist der Kulinarik-Porno der Neuzeit.
Meine Mutter.
Die kennt er doch gar nicht.
Seine Mutter.
Tim.
Ich antworte für ihn.
Ja.
Du eigentlich stellst, seit ich bin Hans Neuner.
Ja, eigentlich seit einer halben Stunde.
Welche regionale Persönlichkeit bewundern Sie am meisten?
Ja?
Jetzt antworte ich als Hans Neuner und sage, meine Mutter.
Ich nehme alles zurück. Ist eine romantische und eine wirklich schöne Antwort. Stimmt aber in dem Fall nicht. Du hast was anderes geschrieben.
Das habe ich nicht gesagt.
Weißt du es nicht mehr?
Nein, keine Ahnung.
Du hast das nicht selbst gegeben, das Interview. Dieter Kuschina.
Dieter Kuschina ist ein großes Vorbild meiner normalen kulinarischen Welt.
Ja, aber ist das auch ein bisschen billig, die Antwort.
Wieso?
Weil der ist beruflich.
Welche regionale Persönlichkeit bewunderst du denn am meisten? Tim. Also das wäre jetzt
in Hamburg. Ich sage jetzt schnell meine Mutter. Aber jetzt gehen wir mal so ein bisschen breiter, ein bisschen größer.
Ich hätte gesagt Andreas Hofer oder eben, wie heißt er, unser Bergsteiger?
Regionale Persönlichkeit.
Ja, genau, ja, den hätte ich. Als regionale Persönlichkeit finde ich Rheinland-Messner ganz cool eigentlich.
Tim? Ditsche.
Nee, ich finde, das darf man nicht verfeuern, sowas, weil das ist ja wirklich so. Ich habe ein bisschen Jan Fedder bewundert.
Mhm.
Ach ja, okay.
Den habe ich ein bisschen bewundert. Da war ich nicht nur Freund, sondern ich war auch immer ein bisschen Fan und er war auch immer ein bisschen Vorbild.
Ja, Fedder war ja, hallo.
In seiner Zerrissenheit, in seiner Dunkelheit, in seinem Licht, in seinem Schnack, in seiner Straightheit, in seiner Bollerigkeit irgendwie. So ein bisschen ist das schon so ein bisschen ein Raw-Model von mir. Nur anders.
Hat er dich als regionale Persönlichkeit gesehen? Also als Person des öffentlichen Lebens oder genau eben nicht? sondern Tim.
Jan hatte immer eine Ebene, dass du sehr lange brauchtest, um Freund zu werden. Er hat da verschiedene Zwischenstufen gehabt, aber zum Schluss war ich ein Freund und damit würde ich sagen, ja. Ich bin nicht als Freund geworden, nur ein Freund, sondern weil er auch den Respekt vor mir hatte und auch die Anerkennung hatte, wie ich mit meinem Leben trotz aller Up and Downs gut umgegangen bin und immer fein. Mhm. Nie ein böser Mensch.
Ja.
Fehler, ja, viele Fehler in meinem Leben, aber nie böse, nie bösartig motiviert. Und ich glaube, das macht eigentlich alle großen Leute aus, dass sie nie böse sind, dass sie nie mit Absicht nicht, oder? So, das ist ein Vorbild, das ist Cucina, das ist mein erster Küchenchef, Helmut Hellwig. Der hat mich, also der war schon streng.
Ja, aber immer ehrlich.
Aber nie böse.
Und immer unterstützend, wenn er sagt, okay, das ist einer, der hat Sinn und der macht Sinn. Und da muss
aber man es gibt viele durch. Regionale Vorbilder, manchmal tagesweise, weil ich irgendjemanden sehe, dass ich habe heute die Rosi gesehen von Rosis Bar und wenn ich sie mir angucke und denke so, wow, du hast ein Leben hinter dir als Frau in den 70ern, selbstbewusst, straight, hast immer noch dieses Leuchten, keine Bitternis in deinem Gesicht, nichts Verhärmtes, dann sage ich, oh, du bist ein schönes Vorbild, so möchte ich sein, wenn ich alt bin. Manchmal sehe ich Menschen, die machen Kleinigkeiten und denke so, du bist ein Vorbild. Aber wenn wir jetzt ein regionales Vorbild, das dem jetzt jeder hier was anfangen kann und nicht allzu sehr wie so eine Spendengala rüberkommt, dann würde ich wirklich sagen, Jan Vetter. Ich könnte auch sagen, meine Nachbarin, weil die tagtäglich dem Leben trotzt.
Seid ihr strenge Chefs in der Küche für eure Köche, Köchinnen, Auszubildenden?
Ja, gibt so relative Standards, die... Ja. Aber ich bin nicht streng. Ich glaube nicht, dass ich streng bin, weil ich einfach jeden Tag da bin oder zumindest. Du kannst dich ja nur aufregen drüber, wenn du nicht da bist. Du kommst, wie früher viele von meinen Chefs, die kommen dann am Abend irgendwann um 9 am Pass vorbei und sagen, oh, das gefällt mir nicht.
Thomas hat gut von dir geredet gestern. Also jetzt nicht.
Musste er.
Ja, genau.
Ja, muss er nicht. Nee, aber muss er überhaupt nicht.
Nicht im Sinne von muss er ja eh,
muss
sondern
er gar nicht. Muss
man
er
hat
gar
ihn
nicht.
Schon angehört, dass er das durchaus ernst gemeint hat, wie er es gesagt hat. Bist du ein strenger Chef?
Ich sag mal so, meine Mitarbeiter, früher bin ich einfach in den Laden reingekommen, habe geschrien Kaffee. Mhm. Jetzt haben wir eine Kamera draußen, überwacht so ein bisschen den Außenbereich und wenn die sehen, ich komme, dann spielen sie ein Lied ein von Die Antwort und das heißt Pitbull. Oh ja, Pitbull. Weil ich der härteste Hund in der Gastronomie bin und von links her, ich kenne keine Gnade. Das ist wirklich so. Das ist, da verdunkeln sie das Licht, die machen Haze in den Raum rein, die Disco gedreht und das
hin.
Ist jedes Mal wie so Walk of Fame Pitbull. Da kommt der Terrier. Da kommt, ja.
Machen die das?
Ja.
Dann gehen wir sofort hin.
Nee, wenn kein Geschäft ist. Aber wie gesagt, die inszenieren das inzwischen, weil sie einfach denken so, wow, wer, also ich bin...
Ja. Nee, aber das inszenieren sie ja für dich.
Also ich bin stolz darauf, dass sie da sind. Ich bin Felix Magath der Kulinarik, ich bin der Schleifer.
Ja?
Man nennt mich den Schleifer, ja.
Ehrlich?
Lange bevor die in die Küche gehen, haben sie 4 Medizinbälle in der Hand und müssen die gegen Wände spannen.
Ja, aber trotz alledem, bist du ein strenger Chef?
Was hast du gerade nicht verstanden?
Nee.
Ich habe doch alles gesagt.
Also bist du ja nicht.
Ich kann mich doch selber nicht beurteilen.
Naja, man hat ja ein Gefühl.
Ich habe ein Bild von mir und ich bin der Felix Magath, der Kulinarik.
Felix Magath.
Kein Mensch spielt eine Hymne ein, gut. Aber ich würde das mir wünschen.
Ja, ist ja gut.
Chef fällt vor, er kommt, wie früher bei Robin Hood. Pfeifst du, der Sheriff kommt irgendwie,
ja,
links, rechts, und die Platte wird ausgelegt, der Nebel wird eingespielt, das Licht wird verdunkelt, die Dicks, und ich mache die
Robin
Tür
Hood.
Auf. Wenn ich in meine Küche reingehe,
der
dann
Nebel. Wir brauchen mehr Nebel.
Das ist geil.
Okay, ja, Pete Bull.
Was für eine schöne Vorstellung.
Pete Bull. Okay.
Vielleicht
ja, komm, such's doch mal raus. Ja, das sieht jetzt raus für unsere Freunde bei der GEMA.
Warte.
Komm.
Warte. Das ist so geil, da warst du noch nicht da. Pass auf, Tim raus. Tori, vielleicht
ist
spielst du...
Wein hier?
Warte, ich stauze. Vielleicht spielst du doch nur.
Ich will den, wenn du kommst.
Happy Dog.
Ja, ja.
He's a happy dog. Das wäre so geil, wenn ich stell mir das gerade vor, wie ich in meiner Welt mit meinem Kopf höre. Pitbull. Die Antwort
als Pferd. Du kannst meinen darauf.
Aber der Originalsound, den die ganze andere Welt hört. He's happy dog. Ich bin Kasper.
Also
ich bin gut, nicht.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Der ideale Chef muss wie sein?
Pitbull.
Ja, okay. Tim, wie hat Hans wohl auf diese Frage geantwortet? Der ideale Chef muss wie sein?
Fordernd und fördernd.
Was hat Hans gesagt? Geduldig, durchsetzungsstark und präzise.
Fordernd und fördernd.
Und das würdest du wahrscheinlich auch für dich beantworten.
Na, geduldig ist fördernd und der Rest ist fordernd. Also präzise schon das rauswählen. Ja, würde ich sagen, nach wie vor.
Welche Fehler in der Küche entschuldigen Sie am ehesten?
Hans.
Was hat Hans gesagt?
Jetzt kann ich nur für Hans antworten, weil ich nicht weiß, was Fehler in der Küche sind. Ich mache keine. Das wäre auch eine Antwort, die eigentlich Hans kann. Ich weiß nicht, wovon Sie gerade reden. Was heißt Fehler in der Küche? Gibt's für mich nicht. In dem Größenwahn.
Ja, also keine war die Antwort. Ja. Ist ja die umgekehrte. Ja. Ja, also auf alle Fälle. Ihr größter Fehler?
Keine Fehler bei uns.
Übertriebener Ehrgeiz.
Bitte was?
Ja. Hat er?
Ich habe ihn nicht verstanden.
Nochmal, du kannst nicht 2 Sterne
Ihr größter so viel Fehler. Da. Ihr größter Fehler.
Ich habe keinen Fehler. Was ist ein Fehler?
Ja, ich würde sagen, übertriebener Ehrgeiz und hin und wieder mal vielleicht ein ach, wie soll man das sagen? Eine zu große Härte in bestimmten Situationen. Nicht im Nachhinein, aber in der Situation. Weil ich glaube, dass Hans Neuner ein harter Hund ist.
Das glaube ich auch. Es kann jeder froh sein, der für mich arbeitet.
Das glaube ich auch.
Also, so ist das dein größter Fehler?
Das Überheblichkeit. Das Rauchen.
Ja, das ist mein größter Fehler. Ja, finde ich scheiße. Ich bin so ein Scheiß.
Das ist dein größter Fehler.
Das ist der größte,
Selbstwahrnehmung möchte ich auch mal haben.
Nee, ich sage mal, das Rauchen ist der größte Fehler, das ich je im Leben angefangen habe.
Warum?
Ja, weil ich es nicht lassen kann, weil ich ein Riesenproblem habe.
Okay. Ja, da bin ich dabei. Und zwar 100%.
Ich habe das Rauchen.
Wenn wir mal einen pädagogischen Auftrag geben können, ne? Macht alles, nimmt jede Ecstasy, jeden Trip, schmeißt euch ein, was
alles,
ihr wollt.
Alles Vollgas.
Kein Crack, kein Heroin, keine Zigaretten. Das sind die schlimmsten.
Zigaretten ist...
Das ist wirklich das Schlimmste, was du dir antun kannst. Du kommst nicht mehr weg.
Verfolge dich 30 Jahre später?
Ja, ich habe gerade 11-Jähriges.
Nichtraucher?
Ja.
Cool.
Ja, hast ja gerade 2 Wochen geraucht.
Nee, ich habe 15 Jahre geraucht. Und zwar über ein Päckchen.
Ich rauche jetzt 30 Jahre?
Ich habe angefangen mit dem Rauchen, als ich angefangen habe zu trinken.
Über
so
30 Jahre. Ist das ein Riesenproblem im Rauchen?
Kann ich aber auch nicht scheiße finden. Kommt immer irgendwie sowas.
Aber heute ist auch ein guter Tag. Ich liebe das mit dir.
Was rauchst denn du?
Ha?
Du rauchst ja nicht.
Ich rauch doch gar nicht. Was ist denn los? Ein bisschen. Musst du los?
Nee,
geht's bisschen. Achso, bisschen. Ich warte ganz kurz. Wir sind fertig, ne?
Gleich.
Wir sind fix und fertig.
Setz dich hin. Wir machen 5 Minuten. Wir machen ein ordentliches Closing.
Komm, setz dich
hin. Wir machen ein ordentliches Closing.
Setz dich hin.
Dann komm. Wir kommen mit der Frage aller Fragen. Nachhaltigkeit in der Küche bedeutet für mich, ich kann es ja nicht mehr hören. Könnt ihr es noch hören?
Was?
Nachhaltigkeit?
Ich kann dir genau sagen, was Hans Neuner gesagt hat. Ich hoffe, dass er die Intelligenz an den Tag gelegt hat, die ich ihm eigentlich zubillige. Nachhaltigkeit bedeutet für mich keine Vergeudung von Ressourcen.
Ja.
Was sagt er?
Gezielte Produktauswahl und keine Kompromisse. Also
keine Vergeudung, wirklich? Kein Überfluss,
sauer,
kein Nichts.
Wälzer.
Weil das ist nachhaltig, egal wo es herkommt. Jede Form der Nachhaltigkeit, die sonst so kommuniziert wird, kannst du angreifen von irgendeiner Seite. Nur keine Verschwendung.
Wir sind jetzt am Ende. Ich möchte diesen feuchten und fröhlichen Podcast gerne mit einem Flachwitz beenden, den ich zugeschickt bekommen habe, Tim. Und zwar von Sascha Kamionka. Unterhalten sich 2 Kerzen. Sag mal, ist Feuer eigentlich gefährlich? Sagt die andere, davon kannst du ausgehen. So, der Witz ist falsch. Er macht gar keinen Sinn.
Macht hinten und vorne keinen
Sinn. Er macht überhaupt keinen
Sinn.
Ne? Wir wissen, was er meint, aber er macht keinen Sinn. Ich glaube, es müsste heißen,
du solltest niemals, Tim, ich möchte nicht, dass wir das Niveau betreten. Wir erklären keine Witze.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich wollte Ihnen sagen, wie er funktionieren könnte. Pass auf. Unterhalten sich 2 Kerzen. Sag mal, ist Wasser eigentlich gefährlich? Sagt die andere, davon kannst du ausgehen. Dann würde er funktionieren.
Gott, ich möchte einmal in deiner langweiligen Welt leben, dass du wirklich da sitzt und der macht keinen Sinn. Aber wie könnte der besser sein? Und dann überlegst du Feuer, Luft, Sand, Wasser.
Ja, was eine Punchline.
Was eine Punchline. Also lieber lerne ich stricken. Sebastian, das war. Ja, warte ganz kurz. ganz kurz. Ich mache gerade die Verabschiedung. Du kriegst gerade den Lebenspreis überreicht und du gehst pinkeln. Halt das mal ein. Also, es war ein sehr fulminanter, ein sehr energiereicher Podcast. Das macht es manchmal aus. Relativ schwierig zu hören, glaube ich. Aber,
tut mir leid.
Aber ihr habt einen kurzen Eindruck in den Irrsinn von unserer kleinen internen Inzestwelt der Gastronomie.
Ja, das stimmt. Das hast du sehr
wirklich
gut
erleben dürfen. Hans Neuner, ein ganz
Diese
großer
Folge
Kollege.
Der flotte Neuner.
Ja, auch sehr gut, sehr schön. Und jetzt sage ich vielen herzlichen Dank, Hans. Schön, dass du da warst. Du warst eine Bereicherung für Emotionen, Intellekt und vielen Dank, dass du uns die vergangenen 3 Stunden auch mit so vielen schönen Anekdoten und die Einblicke in dein privaten Leben und in deine Kreativität so inhaltlich, vor allen Dingen nachhaltig versüßt hast. In diesem Sinne, guten Appetit.
Gehabt euch jetzt wohl. Gibt es. Danke vielen fürs Dank. Zuhören. So. Ade.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.